Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast-Folge. Heute dabei unser Gast Sven Dunker.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Und neben mir Dan Miesen.
Hallo.
Und ich bin Ingo Quentler. Und alle, die uns jetzt bei iTunes, Spotify oder so weiter nur hören, die müssen jetzt alle zum Fernseher rennen oder zu ihrem iPad oder iPhone und mal gucken bei YouTube, weil wir haben hier ein neues, komplett neues Studio eingerichtet. Was heißt Studio? Das gleiche Studio, aber wir sitzen anders, nicht mehr mit Tischen, sondern gemütlich auf Sesseln. Weil ab sofort haben wir uns überlegt, keine Folge, also so im Schnitt 5 Stunden sollte es schon dauern. Und da hatten wir halt einfach keinen Bock mehr auf Stühlen zu sitzen.
Sven hat schon Angst. Dass
Und wir essen seitig.
Nein, das ist Quatsch, aber das ist jetzt nochmal so eine andere Idee, so ein bisschen abgeleitet. Man sieht das ja auch im Fernsehen, dass Leute gerne mal gemütlich irgendwo sitzen. Ja, so ein bisschen eine Mischung aus Markus Lanz und Maischberger und NDR Talkshow. Da wird NDR Talkshow ist aber so, dass, glaube ich, immer ein Tisch voller Essen noch vor der Nase steht.
Oh, der fehlt jetzt noch.
Ja, das ist. Die haben aber auch natürlich, weil sie kein Radio machen, sondern Fernsehen, haben die auch nicht so komische Radiomikrofone vor der Nase hängen und Kopfhörer auf.
Also, ja, mal sehen, wie das mit den Mikrofonen hier klappt vor der Nase. Ja. Ich kann schon nichts lesen mit dem Mikrofon direkt vor meiner Nase. So, das ist schon mal der erste Reinfall. Naja, wir sehen's.
Ja, wir gucken mal. Also die Mikrofone sind hier auch so beweglich, dass wir uns auch mal so richtig hinlegen können und das Mikro geht dann mit. Oder aufrecht hinsetzen. Einer hat schon bei Instagram, ich habe das bei Instagram gepostet, dass das von der Sprechatmung gar nicht ideal ist. Ich habe jetzt mir überlegt, ist egal, weil wir Ausdauersportler sind, wir haben ja immer noch eine extra Lunge mit dabei. Hoffen wir, dass wir trotzdem noch ganz gut klingen. Ja, Sven Dunker, keiner kann jetzt, ja doch ein paar, wir haben das Video hier mal gepickt, wo du drin vorkommst.
Genau.
Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Deswegen hatte ich vielleicht der eine oder andere in diesem Video schon mal gesehen. Also unsere Hörer haben, weiß ich gar nicht, wer damals da drauf eingestiegen ist und da mal reingeklickt hat. Ja, es geht heute um das Thema Race Across America. Ihr habt das als Team gemacht. Da werden wir ganz detailliert mal drüber sprechen. Damals hatte ich das Video gesehen. Ich weiß gar nicht, hattest du das nicht sogar mir geschickt als E-Mail und hast gesagt, guck da mal rein, wir haben was Cooles gemacht oder so. Ich weiß,
wenn euch das interessiert, weil ihr immer viele verrückte Sachen erzählt und berichtet,
habe
gesagt, vielleicht interessiert es sie einfach, dass das welche gemacht haben, die aus der Nähe kommen.
Mhm.
Und deswegen, du fandest es ja ganz nett, hattest du geschrieben.
Genau, ich habe dann reingeguckt und dann habe ich auch gesagt, hier und das Video. Und dann bin ich ja wieder mit dem Kontakt wieder zurückgekommen und gesagt, ja, erstens habe ich sie im Podcast erwähnt und habe dann zu dir auch zurückgeschrieben, Mensch, das war ja richtig cool, weil der Film, und da kommen wir später auch noch zu, also den verlinken wir natürlich unten auch, sehr, sehr sehenswert, kostet glaube ich 9 € bei Vimeo oder sowas. Und 2 Stunden, und was ich schön fand, dass es halt keine komplette Hochglanz-Doku war. Also sehr professionell gefilmt schon und alles und auch geschnitten, aber es war halt auch viel so real life, wo man gesehen hat, da war einfach die Kamera mal an und die haben einfach gequatscht oder hatten auch mal Stress und so weiter. Und fand ich sehr, sehr gut den Film. Ein schöner Stil, der da gemacht wurde. Und da sind wir dann danach schon auf die Idee gekommen, Mensch, hast du nicht mal Bock, was drüber zu erzählen? Kommst aus der Nähe, kannst mal schnell rüberfahren hier. Ja, und dann hat sich das Corona-bedingt immer so ein bisschen gezogen, leider. Aber jetzt können wir ruhigen Gewissens sagen, wir machen das hier mal zusammen zu dritt in unserem Studio. Ja, du selber, bevor wir zum Race Across America kommen, das weiß ich übrigens selber auch nicht. Bist du Radsportler, Triathlet? Wie bist du zum Radsport gekommen? Was machst du heute? Das ist so meine erste Frage, die ich habe.
Ja, da muss ich ziemlich weit ausholen. Und zwar, wenn ich mich so recht erinnere, war das 2010, Silvester, bei der Party von meinem Bruder. Da habe ich den einen oder anderen über den Durst getrunken, hört sich jetzt blöd an, und auch geraucht natürlich. Und dann bin ich nach Mitternacht zum Pipi machen gegangen. Da stand eine Waage im Badezimmer. Ich bin draufgestiegen und da stand eine 9 vorne. Ich habe gesagt, das will ich nicht. So groß bin ich nicht. Wer das nicht sieht, ich bin auch nur 1,78 und das passt nicht zusammen.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, gut, nächstes Jahr, also in ein paar Minuten, kaufe ich mir ein Fahrrad. Dann fahre ich Fahrrad. Dann habe ich mir ein Mountainbike gekauft. Bin die ganze Zeit Mountainbike gefahren mit Fahrradschuhen, Jogginghose und Sweatshirtjacke. Ja, und dann habe ich gemerkt, irgendwie die Berge im Sauerland hoch mit Rauchen, das funktioniert nicht gut. Mhm. Habe ich das Rauchen aufgehört und bin immer mehr und immer mehr und immer mehr Mountainbike gefahren, bis ich dann irgendwann 2014 mal zum Rennrad gekommen bin, mir ein Rennrad gekauft und bin dann immer mehr Rennrad gefahren und Mountainbike. Und irgendwann, ich denke 2015, 2016, in den örtlichen Triathlonverein eingetreten, über die Beziehung eines Fitnessstudios-Betreibers, der Markus, der kommt noch heute öfters vor, und der hat ihm gesagt, Mensch, du kannst laufen, du kannst Fahrrad fahren, warum machst du nicht Triathlon? Ich sage, ja, ich kann nicht kraulen. Ja, dann lernst du es halt. Ja, habe ich das auch noch gelernt, habe ich dann Triathlon gemacht. Er war auch sehr ambitionierter Triathlet, hat sich für Hawaii qualifiziert, war auf Hawaii, lernt dort einen anderen Sportler kennen, der erzählt ihm vom Ram. Er kommt von Hawaii zurück, erzählt es bei uns im Bekanntenkreis, er wollte das machen. Ich habe gesagt, da habt ihr was Heftiges vor. Fragt direkt, wäre das nichts für dich auch was? Sag, boah, ich glaube nicht, ich bin gerade Papa geworden. Ich glaube eher nicht. Und dann versackte das erstmal. Dann gab es bei denen im Team schon so Spenden-Spinning-Marathons, sag ich mal, im Fitnessstudio, wo man dann fahren konnte für ein paar Euro. Da habe ich dann auch ein paar Stunden für das Team gefahren. Und das irgendwie reizte mich das immer mehr. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, wenn irgendwas bei euch im Team, das einer nicht mehr kann, nicht mehr will oder wie auch immer, sag mir Bescheid. Er sagte, ja, dann können wir direkt zusammenbleiben. Es ist soweit. Wir brauchen theoretisch jemanden. Es ist einer ausgestiegen.
Jetzt für das Race Across America das Team schon. Das stand also
Wolltest
schon.
Du? Ich habe solche Augen gekriegt. Muss ich zu Hause abfragen, bevor ich dir einfach zusage. Ja, und dann war es geschehen. Dann war ich im Team.
Okay. Da, so ist das geboren. Bist du denn vorher schon mal Rennen gefahren oder eher so zum Spaß oder Genussfahrer oder also jetzt rein vom Radsport oder nur Triathlonrennen?
Also Radsportrennen direkt im ersten Jahr, das ist ein örtlicher Marathon, der nennt sich P-Weg. Das ist also Mountainbike-Marathon bei uns im Sauerland. Mhm. Hier 40, 60 oder 90 Kilometer. Da bin ich jedes Jahr mitgefahren und noch ein anderes kleines Bergrennen, aber nichts Größeres. Ja, ein Rennrad. Ja, Cyclassics bin ich einmal gefahren und einmal hier den Veloton in Berlin, aber das war es auch eigentlich an richtigen
Rennen. Also kein Lizenzfahrer oder so?
Nein, gar nicht. Ja, okay. Gar nicht.
Ja, cool. Und das heißt im Fitnessstudio, ihr seid jetzt kein Radsportverein und gut, aus dem Triathlonverein vielleicht. Oder ist das tatsächlich eine Gruppe, Team, die sich da selber gebildet hat, nur für das RAM?
Also wir haben da viele Verbindungen. Einige davon sind in dem Triathlonverein und die haben dann auch Äste in andere Richtungen von Beruf, von anderen Freunden. Also über eine Ecke kennt sich jeder gegenseitig eigentlich von dem Team. Es ist niemand Fremdes dabei.
Ah, oh, okay.
Ja, cool.
Ja, das heißt, dann würde ich jetzt nochmal, bevor wir zu eurem Rennen kommen, nochmal kurz zu der Historie des Race Across America vielleicht ein bisschen was zu sagen, zu den Strecken was sagen, beziehungsweise Dan kann da wahrscheinlich noch viel mehr zu sagen. Race Across America, die es vielleicht noch nie gehört haben, man fährt, wo fährt man eigentlich, in welche Richtung fährt man? Vom Westen nach Osten oder von Osten Westen nach Westen?
Nach Osten, ja. Ja, okay. Also von links nach rechts auf
von
der
links
Weltkarte.
Nach rechts, okay.
Vom Pazifik zum Atlantik.
genau, also und es sind, wie viele Kilometer hast du das auf dem Schirm?
Ja, es sind ja meistens immer knapp unter 5000. Genau. Hatte mir die Kilometer bei euch rausgesucht, es sind 4.939 bei euch gewesen, ja. Wenn ich es richtig umgerechnet habe von Meilen. Ja, und es ist nicht immer die gleiche Strecke, weil wahrscheinlich irgendwo mal Baustellen sind oder sich irgendwas ändert.
Minimal, also ziemlich ähnlich auf jeden Fall.
Was es natürlich ein bisschen schwierig macht, dann die Bestzeiten zu vergleichen, weil mal ist es dann 200 Kilometer weniger, mal mehr. Also im Schnitt ist es so knapp unter 5000 Kilometer.
Ne? Genau.
Ja, zur Historie. Das, was ich halt weiß, dass es auch so in diesen 80er Jahren entstanden ist, wo auch Ironman entstanden ist. Also Ironman ist ziemlich genau 1978 entstanden auf Hawaii. Ich glaube, da waren 8 Starter am Start und Race Across America ist auch so der gleiche Jahrgang 1982. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch nur mit 4 oder 5 Startern hat das angefangen. Und ja, das war so die Ära der Aufbruch von bekloppten Ideen. Ne? Also deswegen sage ich Ironman und Race Across America in einem Zuge, weil es so in einem Zeitfenster war, ja irgendwie, da kamen die Leute, weiß ich auch nicht warum, auf so verrückte Ideen, das mal als Events auszurufen. Ja, und das heißt, so lange gibt es das noch nicht. Also noch nicht so wie Paris-Brest-Paris. Das ist was, was es schon viel länger gibt als Langstreckenfahrt. Und ich glaube, es ist auch immer so da der heilige Gral gewesen von Solofahrern insbesondere, die sagten, wer kommt als Erster auf der anderen Seite an. Und ihr habt es jetzt als Team gemacht, wo man sagt, ja, wenn man sich das als Solofahrer nicht vorstellen kann, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Ja, dann gibt es Zweier, Vierer, Achterteam, gemischte Teams. Und dann gibt es auch noch eine Altersklassenunterteilung. Das habe ich auch erst heute Morgen gelernt, dass es eine Altersklassenunterteilung gibt. Ich dachte, es gibt gar keine Altersklasseneinstufung.
Ich greife mal dazwischen. Das wussten wir auch nicht. Und das, ich glaube, das hat auch keine richtige Wertung. Also ja, es ist fast egal, behaupte ich mal. Es geht mehr olympische Gedanke.
Ja, was ich natürlich faszinierend finde, wenn da so Teams mit einem Altersdurchschnitt von 70 fahren, das muss ich ganz ehrlich sagen, das gibt mir Hoffnung.
Ingo. Du hast auch noch viel Zeit zum Trainieren bis dahin.
Ja, aber trotzdem muss man ja sagen, es ist ja unvorstellbar, dass du so ein Vorhaben dann mit 70 noch angehst. Aber davon mal ab, ja, die Geschichte des Race Across America hat natürlich auch ja, viele besondere Persönlichkeiten hervorgetan. Und damit könnte ich es auch belassen. Momentan ist es verblüffend, wie sehr Europäer da eingegriffen haben. Am Anfang war es natürlich sehr Amerika-lastig, genau wie der Ironman übrigens auch. Ich sage das auch in einem Zug. Jetzt dominieren sowohl im Triathlon als auch beim Race Across America viel die Europäer und auch tatsächlich Deutsche und auch Österreicher. Hier der Christoph Schlasser ist ja sechsmaliger Sieger aus Österreich. Das ist schon... Das muss man erstmal bringen. Und 3 Jahre in Folge gewonnen, das muss man auch bringen, muss man ehrlich sagen. Ja, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Aber ich habe auch einen Amerikaner kennenlernen dürfen, der 20 Mal am Start war. Rob Kiesch. 20 Mal am Start zu sein.
Stell dir das vor, nein.
Und 20 Mal gefinisht?
Ja, dreimal gewonnen.
Ach.
War eine kleine Überraschung tatsächlich, weil ein ehemaliger Vereinskollege von mir, mit dem ich zweite Bundesliga gemacht habe, ist mit ihm befreundet. Und dann in meinem damaligen Fahrradladen in Hannover kamen die dann einfach rein. So, ja, Tür geht auf, wer kommt denn da rein? Ja, das ist Rob Kiesch, ich sag's nicht wahr. Also man hat ja irgendwo dann schon mal, jetzt nicht Idol, aber wo man sagt, krass. Und das sind natürlich auch ganz normale Typen. Also die trinken auch Wasser und essen Brot, das ist jetzt auch nichts. Aber wenn du überlegst, was du auf dem Kasten haben musst, um das Rennen zu gewinnen, du weißt das jetzt ja. Und 20 Mal am Start zu sein, ja, das hat mich mal persönlich so ein bisschen beeindruckt und auch ein paar Gespräche, die dann so hängen geblieben sind. Am Ende des Tages freue ich mich auf dieses Interview, weil es ja auch einfach so viele Leute trifft man nicht, die es gemacht haben. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist.
Ja, sehr gerne.
Ja, und vor allem mal so ausführlich drüber sprechen zu können, 5 Stunden lang.
Nach 4,5 sollten wir aufhören. Ja, ja.
Aber ein paar Quizfragen, die mich brennend interessieren, habe ich mir hier aufgeschrieben, die man vielleicht so nicht, aus erster Hand kann man sie halt mal hören, aber manchmal gar nicht so lesen und da kommen wir ja zu. Was sicherlich auch interessant ist, ist, so ein Podcast dient tatsächlich in der Vorbereitung für unsere Zuhörer, wenn die sowas überhaupt ansatzweise mal planen in der Zukunft. Ob das nächstes Jahr nicht, aber ob das in den nächsten 2, 3 Jahren ist oder erst in 10, 20 Jahren. Dann kann man ja mal sagen, auf was man sich gefasst machen kann. Und da kommen wir ja dann zu.
Ja, ja, das ist für mich auch schon der nächste Punkt, wo ich mal drauf raus will. Ihr seid das jetzt 2019 gefahren, ne?
Ja, es ist schon jetzt bald 2 Jahre her. Es ist unglaublich, aber es hängt immer noch sehr im Kopf. Also man kann es nicht vergessen.
Ziemlich genau 2 Jahre übrigens.
Ja.
Weil jetzt der Start,
genau,
nächste Woche geht's los.
2019, ihr habt aber die Idee entstanden, ist dann 2018 oder 2017 schon?
2017 sogar schon.
2 Jahre vorher, okay. Ja. Das heißt, da ging es dann los. Das war auch da, wo du schon dann involviert warst, ja, genau, als vierter Fahrer.
Ja, genau. 2017 ging das los. Was heißt, ging das los? Wir mussten ja auch einiges planen. nicht nur Training, auch finanzielles und alles Mögliche. Das ist Wahnsinn.
Das heißt, ihr habt 2017 angefangen, euch damit zu befassen. Das heißt, man muss ja wahrscheinlich erstmal recherchieren, was brauche ich überhaupt, ne? Was sind die Voraussetzungen? Und ich glaube, das ist auch alles schon, das Reglement an sich ist ja schon nicht so einfach, wenn ich gesehen habe, wie ihr eure Autos bekleben musstet und wie die junge oder ältere Dame da um euer Rad rumgegangen ist und genau abgehakt hat, dass auch ein Licht dran ist und noch ein zweites Licht oder was auch immer, was es auch immer da für Regeln gab. Wie recherchiert man da? Habt ihr da Leute gekannt, die das schon mal gemacht haben oder seid ihr so wirklich ins kalte Wasser gesprungen und musstet von null aus planen?
Ja, wir haben über irgendeine Beziehung einen gekannt, der mitgefahren ist. Ist, erwischte mich auf dem falschen Fuß, ist auch ein deutscher Fahrer. Er ist gestürzt bei einem Rennen. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen und er hat uns auch viel aus dem Nähkästchen erzählt, was er erlebt hat, was er gemacht hat. Dann haben wir Kontakt zu einem vorherigen Team, was die gemacht haben, wie es die gemacht haben. Das sind alles Anhaltspunkte, aber wie es im Endeffekt bei uns war, war es anders. Also man kann sich zwar Hilfe holen, wie habt ihr das gemacht, was habt ihr gemacht, was habt ihr für Autos, wie habt ihr geschlafen, was habt ihr gegessen, aber vieles kam ganz anders. Also wir haben eigentlich nicht bei null angefangen, aber bei fünf, sag ich mal.
Naja, ein paar Sachen, ich habe den Film ja gesehen, da habe ich schon gedacht, wow, ist das viel Planung gewesen. Also bis hin, dass ihr eure Westen beklebt habt mit Media-Team und Supporter und also was, wo ich denke, ja, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Also ihr habt schon wirklich viele Kleinigkeiten. Also in dem Film habe ich gemerkt, dass ihr auf viele, viele kleine Details geachtet habt. Also auch so gepackte Kisten und all sowas. Also naja, also.
Wie fängt man denn überhaupt an? Als erstes sich mal die Strecke angucken, wie navigiere ich da durch? Und irgendeiner muss die... Ja, irgendwie wird es ja wahrscheinlich irgendwo eine GPS-Datei geben, die ja letztendlich jeder wissen muss. Ihr vielleicht auf euren Fahrradcomputern und der nächste, die Begleitfahrzeuge müssen ja auch den richtigen Weg finden. Dann glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, gibt es Wege, wo nur die Radfahrer fahren dürfen und die Wohnmobile nicht und dann wieder die Begleitfahrzeuge dürfen aber wieder. Also das muss man ja bei 5000 Kilometern, das ist dann vielleicht genauso kompliziert wie ein Orbit im Deister zu planen. Ne?
Da hole ich gerne weit aus. Das interessiert bestimmt den einen oder anderen. Ja. Also, die Strecke besteht, ich glaube, 4 bis 5 Wochen vorher steht die endgültige Strecke erst fest.
Oh, okay.
Das ist viel zu spät. Also ich habe mich darum gekümmert, um die Strecke, wie, was machen, was wir machen und warum wir es machen. Und die Strecke kriegst du grundsätzlich offiziell in Papierform. Da ist dann jede Seite, was weiß ich, 3 Kreuzungen drauf und da kannst du dann immer weiter blättern.
So ein richtiges Roadbook.
So ein richtiges Roadbook, genau. Und zusätzlich gibt es ein GPS-Track natürlich, der natürlich nicht das offizielle Medium ist. Sie sagen, offiziell ist das, was ihr in Papierform kriegt. So, das ist natürlich unbefriedigend. Erstens, wie wollen wir unsere Autos navigieren? Das war unser erstes Problem. Wie kriegen wir das hin, dass die den richtigen Weg finden? Denn, jetzt hole ich noch weiter aus, wir haben es ja auch vorher simuliert. Das heißt, längere Strecken gefahren, das Race Across Germany gefahren. Und da haben wir uns was überlegt, wie kriegen wir es überhaupt hin, dass der Fahrer weiß, wo er hin muss und das Auto weiß, wo es hin muss. Mhm. Wir haben es in Deutschland geübt. In Deutschland haben wir 10 Millionen Kreuzungen geführt. Und alle 100 Meter muss man sagen, hier links, hier rechts, hier links. Also hatten wir eine Funkverbindung von dem Auto, was hinter dem Fahrradfahrer ist, zum Fahrradfahrer. Dann heißt es hier links, hier rechts, da geradeaus. Und das müssen wir das Problem, wie kriegt das Auto die Karte mit dem GPX-Track? Jedes normale Autonavi akzeptiert keine GPX-Tracks, geht nicht. Straßennavigation funktioniert nicht, die fahren überall daher, wo es Sinn macht, aber nicht da, wo die Rennstrecke hergeht. Also gibt es eine App, die ist sehr interessant, die nenne ich jetzt einfach, die heißt Pocket Earth. Da kannst du dir die Karten offline herunterladen und GPX-Tracks importieren und dann kannst du der Ameisenspur hinterherfahren.
Habe ich noch nie von gehört, Pocket Earth.
Ja, das musste auch noch Android oder iOS tauglich sein und dann mit iPads. Nächstes Problem, nicht jedes iPad hat das GPS, was wir haben, auch Murks. Also wir haben es hinterher.
Wir haben nur die neueren, ne?
Genau, wir haben es nur mit iPads gemacht. Also die Autos haben jedes ein iPad gekriegt mit der Pocket Earth App drauf, mit dem Streckenverlauf, wo sie herfahren müssen. Auch bei den Simulationen schon. Und die Fahrradfahrer brauchten eigentlich keine Karte auf ihrem Gerät haben. Sie wurden komplett per Funk angewiesen, wo sie herzufahren haben.
Was habt ihr da verwendet als Funktechnik? Kurze Zwischenfrage.
Oh, das war was in Anführungsstrichen Professionelles, also nichts, was Angemietetes. Also Reichweite war noch größer 1 Kilometer. Also es war schon ganz ordentlich. Mit dem Knopf im Ohr dann jeder.
Mhm. Und dann in der Trikottasche den...
Trikottasche und dann Knopf im Ohr. Mhm. Und so haben wir es gemacht. Ja.
Das gerne, wenn ihr da den Namen wisst, welcher Hersteller das war.
Raus.
Mal schreiben wir in die Shownotes rein, denn auch wir sind da ja immer sehr, sehr Ross und Reiter nennen. Was war das für eine Technik? Was hat man da benutzt? Okay, weiter geht's.
Ja, also wir hatten die mit iPads und die Fahrradfahrer hätten die Karte auf dem Fahrrad haben können, aber das hat nicht viel gebracht, weil es einfach alles zu schnell geht. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Also Deutschland-Tour hatten wir, da hatten wir es auch mit der Navigation. Jetzt zu USA. Jetzt hatten wir den GPX-Track von einem offiziellen Veranstalter. Den kann man zwar laden in Garmin Basecamp meinetwegen oder wo auch immer. Mhm. Dann haben wir die 5000 Kilometer in einem Stück da drin stehen.
Ein bisschen viel
für den Garmin. Ist ein bisschen viel. Und auch unübersichtlich. Und noch viel schlimmer, ohne Höhenangaben. Mhm. Das heißt, aus diesem Track können wir nicht erkennen, wo geht's bergauf, wo geht's bergab. Mhm. Jetzt habe ich den ganzen Track unterteilt in Abschnitte, wo wir dachten, dass wir die in 6 Stunden fahren können.
Mhm. Ach so,
weil das der Rhythmus war, den ihr euch eingeteilt habt.
In unsere Teams, unser Plan war, das muss ich da auch vorhergreifen, der Plan war, dass jedes Zweierteam 6 Stunden auf der Strecke ist. Das heißt immer nur ein Fahrer gleichzeitig, aber die beiden wechseln sich dann innerhalb von 6 Stunden so oft ab, wie sie möchten. Und diese Strecke muss bewältigt werden. Jetzt haben wir am Anfang, gerade ganz am Anfang vom Rennen Berge, bis man in die Wüste kommt. Jetzt kannst du ausrechnen, lässt du die 150 fahren, 160, 170, 180. Mhm. Gut, dann ist man sich einig, okay, den und den Schnitt, bei den und den Höhenmeter könnte man sich vorstellen. Mhm. Ja, kann man da halten? Ist ja eine Haltebucht? Kriegt man da was zu essen? Kann man da tanken? Nein, okay, umplanen. Früher oder später. Mhm. Dieses Spektakel muss ich für die ganzen 5000 Kilometer machen. Mhm. Und wo kriege ich jetzt die Höhenmeter her? Ja, habe ich immer noch nicht. Habe ich Komoot zu Hilfe genommen und mir die Kilometerabschnitte in Komoot geladen. Der erzeugt daraus Höhenmeterangaben und danach nochmal neu geplant, das ganze Spektakel.
Ja, 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 ich bin dabei. Ich verstehe das.
Wie gesagt, es hilft uns ja nichts, wenn wir einen Teamwechsel haben und man kann da nicht anhalten. Also einfach am Wegesrand anhalten geht nicht. Mhm. Das Wohnmobil darf nicht auf der Straße stehen bleiben, es muss auf dem Parkplatz stehen. Ah. Nicht an der Straße, einfach irgendwo, ja hier rechts Seitenstreifen eben kurz anhalten.
Also diese Shoulder, nicht. Das geht nicht?
Das geht nicht, ne. Muss immer komplette Fahrzeugbreite neben der Shoulder stehen.
Ach, und die Haltebuchten, wurden die denn vom Veranstalter gezeigt oder musstest du dir die selber
bearbeiten? Nein, gar nicht, do it yourself.
Krass.
Sucht euch was aus. Also ich habe es dann hinterher so gemacht, immer versucht, Geschäfte zu suchen, dass man wenigstens was kaufen kann oder auch tanken. Weil wir haben sonst keine Möglichkeiten. Wir können nicht von der Route abfahren. Oh, hier ist ein schöner Supermarkt. Das geht nicht. Mhm. Und das Wohnmobil, das ist ja nicht in dem Fahrer hinterhergefahren, das ist ja vorausgefahren. Das heißt, das musst du wissen, wo der Wechsel ist. Kann ich einfach vorausfahren und dann sagen die Fahrer, ja, jetzt müssen wir wechseln. Ja, das tut uns leid. Das Wohnmobil steht noch 50 Kilometer weiter vorne.
Mhm. Okay.
Deswegen war die Planung so wichtig, dass wir vorher wissen, wo steht das Wohnmobil? Wo wechseln wir? Das war also vorher, stand das fest. Mhm.
Und dann waren es vielleicht mal nicht 6 Stunden, sondern 7 Stunden.
Absolut. Es war schwierig, zwischendurch das überhaupt vorher zu planen. Wo können wir anhalten und wo nicht?
Ja gut, aber ihr musstet ja nicht 6 Stunden einhalten. Das heißt, da habt ihr immer eine Karenz gehabt.
Ja klar, ne? Wir haben es aber so erstmal so angenommen.
Ja, ja.
Auch für den schlechtesten Fall. Meistens waren wir schneller als 6 Stunden. Mhm. Was nicht immer gut war, weil die Pause dann kürzer wird für alle. Mhm. Ist auch ein zweischneidiges Schwert. Mhm.
Was in der Planung jetzt noch einen Schritt mir vorweg fehlt als Information, bei den Einzelfahrern, da kann man nicht einfach sagen, mein Name ist Max Moritz, ich möchte hier gerne starten beim Race Across America und ich melde mich an, ich zahle das und starte da. Da gibt es Qualifier, die man fahren muss, damit sie halt nicht jeden Hans Dampf dazulassen bei dem Rennen. Wie sieht das bei den Teams aus? Gibt es bei den Teams auch Qualifier oder ist das bei den Teams kein Problem, weil sie ja 4 oder 8 Leute haben? Gibt es auch einen Qualifier?
Ja, die Teams müssen sich nicht qualifizieren. Sie könnten es tun, brauchen es aber nicht. Wir haben es gemacht beim Race Across Germany. Da hat jeder seine Urkunde gekriegt. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt zugelassen fürs RAM. Aber wir brauchten es nicht.
Mhm. Okay. Ja, war nur so eine organisatorische Frage. Ne? Denn ich hätte, glaube ich, auch gar keinen Bock, so einen Qualifier zu fahren. Ich würde auch einfach mich anmelden.
Also der Qualifier, dieses Race Across Germany, das hat schon Spaß gemacht. Das ging ja von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen runter. Das war auch schon, das waren aber nur 1000 Kilometer. Das ist ein Fünftel.
Ja,
ob das jetzt hilft als Bewerbung, dass ich 5000 fahren kann, nur weil ich 1000 fahren kann, das ist auch fragwürdig. Ja?
Also ich glaube, für den Einzelfahrer ist das wichtig. Deswegen machen sie es ja auch, dass das ja eine Mindestvoraussetzung ist, dass du das fahren kannst. Wenn du 1000 nicht als Einzelfahrer fahren kannst, brauchst du dich ja wohl nicht anmelden. Ne?
Genau, das ist
also deswegen.
Ja.
Okay.
Das heißt,
also kein Qualifier, einfach anmelden.
Genau, einfach anmelden, genau. Das ist einfach anmelden und einen kleinen Betrag X überweisen.
Da kommen wir zu dem Betrag X. Das ist ein großer Punkt hier auf unserer Liste.
Aber das heißt, dieses Navigieren und Streckenplanen und wann, wo, wie gewechselt werden muss, ist schon extrem kompliziert und zeitaufwendig und man muss da wahrscheinlich auch schon einen Kopf für haben, dass man sich mit Karten auskennt und so weiter und Programmen, ne? Sonst hat man ja keine Chance.
Ja, vor allem auch die Tücke. Du weißt zwar, wo gewechselt wirst, aber wann weiß das Auto, dass es da ist? Hm. Auf der Karte ist es schwierig. Manchmal ist der GPS-Punkt ein bisschen verschwommen, dann ist das Signal nicht da. Also mit Odometer arbeiten vom Auto. Ne? Wir haben den also nicht zurückgesetzt, den Tageskilometerstand, und da habe ich auch in der Liste geschrieben, bei Kilometer 194 ist der Wechsel. Und was ist da bei Kilometer 194? Wie viele Höhenmeter waren bis dahin da? Mhm. Wie viele Gesamtkilometer haben wir bis dahin schon? Und das war eine riesen Excel-Tabelle, wo alles daraus ersichtlich war, wann kommt welcher Wechsel, welches Begleitfahrzeug mit welchen Betreuern ist hinter dem Fahrrad, welches Begleitfahrzeug ist mit dem Ersatzfahrer unterwegs, welches Betreuermitglied fährt das Wohnmobil, welches Bett wird von welcher Person benutzt?
Ja.
Da stand alles vorher fest.
Autotechnisch hattet ihr das Follow-Car, was hinter dem Fahrer, glaube ich, auch laut Regelwerk auch fahren muss. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, muss ein Auto dahinter sein oder nein?
Am Anfang darf es nicht. Zwischendurch muss es und in der Nacht muss es immer. Ja, das ist, okay. Also am Anfang gar nicht, weil es viel zu voll wäre auf der Strecke und auch teilweise Radweg ist ganz am Anfang, da darf es gar nicht. In gewissen Gebieten darf es nachts, muss es nachts immer dahinter sein und tagsüber.
Sicherheit, oder?
Absolut. Also nachts muss es immer dahinter sein und tagsüber dürfte es theoretisch auch so ein bisschen hin und her springen.
Okay. Aber ihr hattet dafür ein Fahrzeug also ein normalen Van habe ich jetzt gesehen. Dann hattet ihr dieses Wohnmobil und dann hattet ihr noch für den Film, den er erstellt hat, für das Media-Team ein Auto. Also diese drei Fahrzeuge, oder hattet ihr noch mehr?
Das Wohnmobil ist richtig ein großes Wohnmobil, zwei Vans, diese Begleitfahrzeuge darstellen und das Medienauto.
Okay, also vier.
Vier Autos, genau. Also ein Auto fährt hinter Fahrradfahrer A hinterher, Auto B fährt gefühlte Wechseldistanz von den Fahrern vor, stellt den Ersatzfahrer an die Strecke. Die wechseln und das Begleitfahrzeug hinter dem Fahrrad fährt hinter dem nächsten Fahrrad hinterher. Ja. Und die anderen laden das Fahrrad auf und fahren wieder ein Stück vor und wechseln wieder.
Und so habt ihr das auch bei der Deutschlandtour geübt? Genauso?
Genau, genau so haben wir es bei der Deutschlandtour geübt. Ohne wo, ja doch, ja, weiß ich gar nicht mehr. Ob wir das mit so einem Wohnmobil hatten. Ich meine, es war ein Sprinter, wo wir dann geschlafen haben, mehr oder weniger gar nicht im Sitzen.
Was die Anmietung der Fahrzeuge ja spannend macht in den USA, weil du fährst ja dann die ganzen Karren von A nach B und einmal durch Amerika. Und heißt das nicht so schön Einwegmiete? Ich glaube, das kostet nochmal einen Euro mehr, ne?
Also genau richtig. Wir wollten eigentlich ein Wohnmobil in Oceanside anmieten und das in Annapolis, also am Ziel, wieder abgeben. Das hat man uns untersagt. Wir müssen das da wieder abgeben, wo wir es geholt haben. Da haben wir gefragt, was ist, wenn wir es nicht tun? Ja, dann kostet das, ich meine, das waren $2,000 Strafe. Dann haben wir gesagt, ja, okay, dann zahlen wir die. Das hat man uns aber auch verneint, das wäre nicht okay, das dürften wir nicht machen.
Ja.
Also das wäre okay gewesen, weil wenn man überlegt, wer soll die 5000 Kilometer denn fahren?
Wie habt ihr das jetzt dann gelöst?
Wir haben es anders gemacht. Einer unserer Hauptsponsoren hat ein Zweitwerk in den Staaten. Jetzt kommt der Hammer, ein Mitarbeiter von denen hat uns das Wohnmobil von Annapolis nach Oceanside gefahren mit seiner Freundin, hat das ganze Ding bis zum Flughafen nach Los Angeles gebracht und hat es uns am Flughafen in Los Angeles übergeben.
Und der ist dann in 2 Tagen einmal durch Amerika gebrettert.
Ja, ich glaube, er war etwas über eine Woche unterwegs, hat ein bisschen Urlaub gemacht dabei.
Okay, das ist ja dann auch eine clevere Variante.
Also das, und die Autos, die konnten wir einfach bei A mieten und bei B abgeben. Das war nicht das Problem. Das Wohnmobil wäre sonst ein Riesenproblem gewesen, das hinzukriegen.
Ja, aber das ist doch gerade, das sind doch Informationen hier im Podcast, wo man sagt, wenn man das mal wirklich vorhat, ja, oder noch nicht mal das Race Across America macht, angenommen, ich würde jetzt meine Familie schnappen und sagen, wir mieten das in Washington und geben es in San Francisco ab, das muss ja gehen.
Ja, das hatten wir uns auch gehofft, aber dem war nicht so. Keine Chance. Also wir haben viel probiert und nein, war nicht möglich.
Ja, gut, aber auch ein,
ja. Ja. Das war auf jeden Fall ein Augenöffner und ein Riesenproblem für uns, weil das auch kurz vorher erst klar war, dass wir es so hinkriegen. Das war also nicht jetzt schon monatelang klar. Da reden wir um Wochen vor dem Rennen, dass es geklappt hat. Sonst hätten wir irgendwelche Leute akquirieren müssen. Möchtest du nicht vielleicht 10 Tage durch die USA fahren mit dem Wohnmobil? Jeden Tag?
Ja, aber tatsächlich könnte man das ja auch so denken, wenn das jemand plant und sagt, pass mal auf, ich möchte das 2022 machen, dass man ja auch schon mal im Vorfeld sagt, da kannst du ja schon mal eine Instagram-Story oder bei Facebook sagen, ich brauche jemanden, der vorher das Wohnmobil rüberkam.
Ja.
Tatsächlich ist das ja ein Trick.
Ja.
Hier sieht man dieses große Wohnmobil. Das ist ja, RV heißen die ja da drüben. Die sind ziemlich riesig.
Ja, ja, sehr cool. Also das war so ein riesen Pluspunkt, dass wir da einen Fahrer hatten für das Wohnmobil, sonst wären wir da echt aufgeschmissen gewesen.
Wir haben hier so einen Riesenpunkt, ich weiß nicht, Ingo, wann du den nur einflechten willst. Wir haben wirklich uns wirklich viel Gedanken gemacht, was hat der ganze Kram wohl gekostet? Und du hast ja auch angedeutet.
Es war ein bisschen mehr.
Bei der Anmeldung wird auch schon ein großer Betrag.
Ja, das sind wir denn mit der Planung jetzt schon komplett durch, dass wir schon, Autos planen,
Streckenplan.
Streckenplan, aber bevor ich jetzt auf die Kosten kommen würde, würde ich ja eher sagen, man muss ja auch planen, wen man nimmt man mit. Wer schläft wann und wie, weil was ja einem auch bewusst sein muss, dass ja auch das Follow-Car muss ja, die müssen ja auch pennen. Also die können ja nicht 5 Tage.
Nein, die müssen auch schlafen. Nein,
doch. Ne? Also das ist ja dann der nächste Teil. Du hast schon gesagt, wer wann wie wo im Wohnmobil pennen darf und so weiter. Ja. Ich weiß, dass die Filmcrew, die haben ja in ihrem Auto und im Zelt gepennt und so weiter. Für die war es, glaube ich, das einfachste Problem, was das Schlafen angeht. Wie habt ihr das gemacht? Wer wann wo Pause machen muss und so weiter? Wie viele Leute ihr überhaupt braucht? Wie groß war das Team?
Ja, pass auf. Also wir waren insgesamt 15 Personen, davon 4 Fahrer, 9 Betreuer und 2x das Mediateam. Nee, 11 Betreuer, jetzt bin ich auch durcheinander. Nein, 9 Betreuer, 2x Mediateam, genau, 15 Personen. 3 Betreuer haben sich um das Wohnmobil gekümmert. Und insgesamt hatten wir...
Die auch die ganze Zeit im Wohnmobil waren, ne?
Genau.
Ja.
Und die Betreuer, die dann die Begleitfahrzeuge gefahren haben, waren 3 Teams. Ein Team hatte immer Pause. Pause heißt 6 Stunden nicht aktiv, können dann also schlafen. Und die anderen beiden Teams hatten jeweils eine 12-Stunden-Schicht. Das heißt, die fahren 6 Stunden aktiv dem Fahrrad hinterher. Wir haben das Direct Follow genannt. Und das andere Team hat dann 6 Stunden Leapfrog gemacht, also den Fahrer immer nach vorne gefahren für den Wechsel.
Also eins steht schon mal fest, wenn wir es machen, ich bin nicht im Betreuerteam. Ich bin im Fahrerteam,
das ist ja die Hölle. Also musst du vorstellen, die sind jetzt also über 6 Tage mit Warnblinker gefahren. Über 6 Tage mit Warnblinker. Und du sitzt 12 Stunden in dem Auto und fährst mit, wenn du Pech hast, mit 30 km/h dem Fahrrad hinterher. 12 Stunden lang.
Das ist auch mental
hart. Das ist auch Wahnsinn. Also das will ich nicht hinten anstellen. Das ist mindestens genauso anstrengend wie das Fahrradfahren, würde ich behaupten. Das
meinte ich mit meiner Aussage. Ja. Ne? Wenn ich was wählen dürfte, ich wäre freiwillig der Fahrer.
Absolut. Also wie gesagt, 6 Stunden.
Und 6 Stunden Schlafzeit bedeutet ja, 4 kriege ich vielleicht maximal, weil ich eine Stunde irgendwo hin muss. Schlafen die denn auch im Wohnmobil oder in ihrem Auto?
Alle im Wohnmobil, oder? Ja, alle im Wohnmobil geschlafen, genau. Außer im Mediateam, die waren abgekapselt. Die durften auch nicht uns helfen, die durften nur autark sein eigentlich.
Ja.
Also die dürfen auch dem Fahrradfahrer nicht helfen oder das war...
Laut Regelwerk oder
laut wie? Regelwerk waren die autark, ja.
Das heißt, im Wohnmobil sitzen dann 2 Fahrer, die schlafen müssen.
Korrekt, ja.
Und 2 Begleitfahrer, die schlafen müssen. Ja. Also 4 Betten sind belegt. Das Wohnmobil fährt währenddessen weiter oder bleibt da stehen? Oder beides?
Es fährt natürlich weiter.
Okay.
Es geht nicht anders. Wir hätten sonst anders nicht hingekriegt.
Und das darf man, weil man beim Race teilnimmt? Oder?
Das darf man natürlich nicht. Und das haben sie ja gar nicht gemacht.
Das haben wir auch gar nicht gemacht.
Nein. Das haben sie natürlich nicht gemacht. Da hat sich der Sven doch jetzt versprochen, Ingo. Das hast du doch gemerkt, dass er sich da verhaspelt. Er hat sich ja total verhaspelt.
Das macht man natürlich nicht.
Nee. Und
das Problem ist mit dem Wohnmobil, kann ich auch mal sagen, dann sitzt du hinten drin. Und das ist lang, das Wohnmobil. Wenn du weit hinter der Hinterachse deine Schlafkoje hast und das Wohnmobil fährt immer so einen kleinen Huppel, dann hast du hinten diesen kleinen Effekt, dass du abhebst und das Gefühl hast, dass du eine Parabel fliegst im Schlaf. Also das ist echt heftig. Die Kräfte, die sind enorm. Man kommt nicht zum Schlafen. Okay. Bis das Wohnmobil weit genug vorgefahren ist.
Und steht.
Und dann steht. Und dann kann man schlafen. Vorher liegt man vielleicht, aber mit Schlafen. Döst
vielleicht oder was auch immer. Ne?
Ja. Und dann sind die Fahrer auch noch schneller als 6 Stunden. Hast du nur 5 Stunden. Dann bleibt dann noch weniger zum Schlafen übrig.
Also was würdest du denn jetzt sagen? Die Crew, die 6 Stunden Pause gemacht hat, kam dann 2 Stunden zum Schlafen?
Ja, 3 bis 4 würde ich sagen. In schlechten Fällen vielleicht weniger, aber 3, 4 habe ich auch hingekriegt.
Mhm. Okay. Ja, die sahen auch, in dem Film sieht man das auch, die waren auch alle ziemlich müde am Ende.
Ja,
also
ja,
klar, das gesamte Team, ne? Das war
schon selbst, krass. Weil man weiß, jetzt habe ich meine Pause, es ist taghell.
Ja, ja.
Ja, prima, jetzt bist du noch mit schlafen, ja. Mhm. Geht jetzt nicht. Ja, ist schwierig.
Naja, und gejetlaggt seid ihr ja auch alle noch.
Ja, das geht,
das will ich sagen. Wie viel vorher seid ihr angereist? Okay.
Eine Woche vorher, grob.
Ja, doch, eine Woche ist
klar. Ja, das ging ganz gut.
Okay.
Ich meine, wir sind montags angereist oder dienstags und samstags ging das Rennen erst los. Das war ganz okay.
Ja, ich glaube, das ist auch eine schöne, spannende Zeit zur Vorbereitung, oder?
Das war also spannend und spaßig. Das war wenig Stress. Für mich als Fahrer war es wenig Stress. Für das Betreuerteam war es bestimmt noch einiges an Stress zu tun und zu machen.
Hätte ich jetzt
aber das gedacht. War schon okay. Wir waren auch am Pool und hatten auch noch Spaß in der Zeit. Also das kann man ruhig so sagen, ja.
Und wie habt ihr entschieden, wen ihr warum mitnehmt? Ist das jetzt wirklich alles Freunde und Bekannte, die gesagt haben, ja, hurra, ich mache das mit? Oder hat man auch gesagt, zum Beispiel im Film sieht man, dass auch ein Physiotherapeut dabei war. War der bewusst dabei oder war das zufällig Physiotherapeut, weil er Freund von euch war? Wie plant ihr, wen ihr da mitnehmt? Und es gab ja auch einen Teamchef, der sozusagen, ja, warum auch immer, der sich Teamchef genannt hat. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr sozusagen eine Person noch als Teamchef hattet?
Ja, Teamchef ist genau wie ich und alle anderen auch, war ein ganz normales Teammitglied und wir haben irgendwann gesagt, irgendeiner muss den Hut aufhaben, der hinterher auch das letzte Wort hat und die Sachen auch entscheidet und ein bisschen in gerade Linien bringt. Mhm. Und wen wir mitgenommen haben, ja, die Fahrer, weil sie halt Fahrrad fahren können und auch sich gut leiden können und auch befreundet sind. Mhm. Ja, und dann hat jeder irgendwo in seinem Bekanntenkreis, auch Sportler oder auch Nicht-Sportler, du bist doch hier Physiotherapeut, wäre das nicht für dich was, durch die USA zu fahren, könntest du das vorstellen? Und so ist eins zum anderen gekommen, wir hatten Physiotherapeuten dabei, einen Polizisten hatten wir dabei, Sanitäter, Anästhesistin, Orthopäde. Das waren aber vieles auch Zufälle, weil wir die Person einfach schon kannten. Das waren Win-Win-Situationen. Okay. Das waren Freunde mit Superfunktionen im Hintergrund. Mhm. Das Einzige, was wir wirklich aktiv gesucht haben, waren welche, die uns irgendwie dabei filmen, dass wir auch was davon haben im Nachgang. Mhm. Aber das waren auch über Kontakte und keine Fremden, die wir vorher gar nicht kannten, weil das war eigentlich alles familiär und man lebt ja da echt eine Woche auf engstem Raum zusammen.
Und die müssen ja mindestens 2 Wochen Urlaub machen können.
Auch das,
diese Zeit ja auch freischaufeln können.
Fast 3 Wochen waren wir jetzt, glaube ich, 19 Tage waren wir weg. Mhm. Das muss auch erstmal jeder zur selben Zeit eingestellt bekommen. Mhm. Darf man nicht vergessen.
Ja, das glaube ich wohl auch. Das ist sicherlich organisatorisch nicht easy.
Ja, würde ich auch denken.
Eine Woche vorher angereist, ihr seid 6 Tage gefahren. Und dann wart ihr wahrscheinlich im Ziel auch nochmal, oder habt ihr auch ihr müsst ja auch Reserve einplanen.
Genau.
Für den Rückflug.
Genau.
Na, sonst geht der Rückflug und du bist noch nicht im Ziel. Das geht auch nicht.
Also der Rückflug war so geplant, dass wir innerhalb des offiziellen Zeitlimits hätten ankommen dürfen und dann wären wir trotzdem noch nach Hause gekommen.
Offizielles Zeitlimit für Teams hatte ich mir notiert, hat Ingo nicht kopiert, aber hatte ich irgendwo hingeschrieben.
Habe ich nicht gesehen.
Ja. Das ist, glaube ich, 9 Tage.
Ne? Unter 9 Tage, genau.
Ja. Mhm. Ja. Also meine Notizen hast du natürlich nicht ausgedruckt. Habe ich ja.
Nee, die habe ich ja reinkopiert unter die Punkte, wo es hingehört habe. Ich habe es nicht gelesen.
Okay. Ja. Na, ich glaube jedenfalls ist es für Teams ist es 9 Tage und für Einzelfahrer, glaube ich, 12 oder 11. Ja.
Das habe ich aber nicht das mehr. Das ist Wahnsinn. Auch die 12 Tage.
Als Einzelfahrer?
Das ist Wahnsinn, ja.
Ja, das muss man sich ja überlegen. Das sind ja auch über 400 Kilometer, die du jeden Tag machen musst als Einzelfahrer. Also Einzelfahrer ist für mich völlig unverständlich.
Also ich kann euch sagen, ich habe die Einzelfahrer gesehen am Ende des Rennens. So möchte ich nicht aussehen. Die können nicht mal mehr sprechen.
Ja, das
die werden ist. Die werden aufs Rad gehoben, draufgesetzt, angeschoben, jetzt kannst du wieder trampeln. Das war nur noch Hülle.
Ja, ja,
das gut, hättest du sehen müssen, das hättest du. Wahnsinn.
Also die kommen ja auch mit tauben Händen nach Hause und so. Ne? Die haben dann monatelang taube Hände und so ein Kram.
Ja, viele von denen fahren mit Halskrause. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Oder du hast es wahrscheinlich gesehen. Ingo weiß es noch gar nicht. Weißt du, wenn du so einen Verkehrsunfall hast, da kriegst du doch manchmal so eine Manschette um den Hals. Die fahren damit der Kopf nicht hängt. Und einfach damit
oder auch noch Füße, habe ich Geschichten gehört. Am Anfang des Rennens hat die Person Schuhgröße 46, am Ende des Rennens 48.
Ja,
da musst du mehrere Schuhe mitnehmen, weil dir sonst die Schuhe nicht mehr passen.
Ja. Das passt ganz kurz mal, wenn flechte ich da mal ein, weil einer unserer vorherigen Podcasts ging ja auch um Schuhe. Tatsächlich muss ich da sagen, als ich den Rob Kieschen in Hannover kennengelernt hatte, hatte ich ihn auch mal gefragt, was ist eigentlich die Hölle für Race Across America, also das Thema Nummer eins. Und da hat er eben auch gesagt, Füße und Schuhe ist Thema Nummer eins. Ja. Und er hat an Custom-Made-Schuhen so viel Geld gelassen und rumexperimentiert, weil das ist das Thema Nummer eins. Und das kann ich natürlich auch bestätigen. Wenn ich lange fahre, 4-5 Stunden, macht er, also geschweige denn tagelang, ja? Also jetzt nur mal einen Tag. 4-5 Stunden komm ich gut klar. Aber auch hier bei unserer Tour, die wir gemacht haben, die längste Tour mit 500 Kilometern, die Kontaktpunkte sind das Problem. Der Popo, der Sattel und eben die Schuhe, die Füße.
Absolut.
Ja. Und wie bei euch ging es dann, weil ihr
ein, das zwei war Stunden... Es war besser, aber gut würde ich nicht sagen. Es wäre gelogen.
Okay.
Ja.
Okay. Ja, Planung.
Ja, okay. Dann können wir jetzt tatsächlich mal rübergehen zu den Kosten.
Wenn du das offen erzählen willst. Weil
das ist kein Problem für mich.
Das ist für mich unvorstellbar. Ich könnte keine Zahl schätzen, was die ganze Aktion kostet. Ich würde nichts schätzen.
Der wichtigste Funfact ist eigentlich, dass das Rennen für ein Viererteam, Achtung, festhalten, über den Daumen gepeilt, $10.000 kostet, die Startgebühr.
Ja, ich hatte das mal für ein Achterteam gesehen, da waren es, glaube ich, $16.000.
Ja. Jetzt ist das, was ist ein Preisgeld? Es ist auch exorbitant hoch, das Preisgeld. Es beträgt nämlich $0. Null. Es gibt also nichts zu gewinnen. Also nicht, dass einer meint, oh, $10.000, was können wir denn da gewinnen, wenn wir vorne
sind? Ruhm und Ehre.
Nichts. Mhm. Also das war schon heftig. Allein die Startgebühr, dann die Flüge, die Fahrräder. Man hat uns vorher gesagt, jedes Fahrrad $100, one way. Waren dann halt 400, gut, macht ja nichts.
400 one way?
Ja, 8 Fahrräder, vielen Dank. Also jeder hatte 2 Fahrräder, deswegen hatten wir 8 mit.
Ja, weiß ich.
Ja, und Gesamtkosten geplant hatten wir irgendwas zwischen 60.000 und 70.000 Euro. Aber das hatte auch einen guten Zweck. Wir haben gesagt vorher, wir möchten da, damit das auch ein bisschen schöneren Charakter hat, warum wir das überhaupt machen wollen, wir wollen jemandem helfen.
Charity.
Eine Charity machen. Und jetzt hole ich mir ein bisschen weiter aus. Es gab einen Triathlon-Kollegen in dem Verein, der erkrankte schwer und musste auf der Palliativstation behandelt werden. Das ist bestimmt nicht jedem im Begriff, was die Palliativmedizin macht. Ich kann es auch nur laienhaft erklären. Die beschäftigt sich und begleitet Menschen, die ihr Todesdatum leider wissen. Mhm. Wo es feststeht, die Menschen sind leider zu krank, sie werden es nicht überleben. Und auf diesem Weg begleitet diese Station die Menschen. Ob das ist, was passiert mit meinen Kindern, wer kümmert sich danach um mein Kind und. Und diese Station, die ist vom Budget im Krankenhaus bei uns vor Ort nicht so die Hauptabteilung. Das heißt, sie zehren immer ein bisschen am Geld. Und auf dieser Station ist unser Freund dann auch behandelt worden. Und der Station wollten wir etwas zurückgeben. Dann haben wir gesagt, von den Einnahmen, die wir haben, bei den ganzen Sponsorengeldern, die wir einsammeln werden, werden wir in etwa 10% an diese Abteilung übergeben. Und alles, was überbleibt, sollte etwas überbleiben. Und zum Glück ist auch etwas übergeblieben. Also wir konnten in Summe dieser Palliativabteilung, das möchte ich gerne sagen, rund 20.000 Euro spenden. Das hört sich viel an, aber für so eine Abteilung im Krankenhaus, die sonst wenig kriegt, ist das ein gutes Zubrot, aber das hilft denen auch nicht für immer. Mhm. Also Kosten ungefähr knapp über 60.000 Euro hat der Spaß gekostet. Und dabei haben wir nicht uns Material wie Fahrräder gekauft.
Das habt ihr
schon. Die haben wir privat gekauft. Ja. Also die Rennräder hat man vielleicht im Film gesehen oder wird man im Film sehen, wenn ihr euch den anguckt. Wir hatten alle dasselbe Rennrad und Zeiträder waren gemischt. Da hatten wir so das, was wir hatten oder uns dann angelegt haben. Mhm.
Das heißt, ihr hattet aber Räder gekauft extra für das Rennen, oder dass ihr jeder das gleiche fahrt?
Ja, alleine schon, um den Queraustausch machen zu können. Dem einen bricht das Schaltwerk ab. Ja, ich war SRAM, ich war Campagnolo, ich war Shimano.
Good point.
Also gar nicht so eine doofe Überlegung.
Auch Pedale, alle dasselbe Pedalsystem.
Sehr guter Punkt. Mhm. Gefällt mir. Hätte ich nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Also denkt man sicherlich dann drüber nach, wenn es soweit ist, aber jetzt hätte ich erstmal nicht drüber nachgedacht.
Die Teammitglieder, denen wurden die Flüge bezahlt oder haben da auch einige aus eigener Tasche einfach gesagt, ich fliege mit?
Es wurde komplett bezahlt, es hat keiner seinen Flug selber bezahlen müssen.
Das aber die so haben aber
toll, toll, toll. Das war die Prämisse, wenn wir nicht genug Geld zusammenkriegen, zahlt jeder seinen Flug selber, auch die Fahrer, die waren da nicht von voreingenommen.
Und die, aber da war es jetzt nichts, ihr war jetzt keiner dabei, den ihr bezahlen musstet.
Nein, wir haben niemanden bezahlt.
Ne? Ihr habt alle ehrenamtlich sozusagen geholfen.
Genau,
richtig. Und Flüge wurden bezahlt. Das ist ja schön für diejenigen, die mitgekommen sind. Ein Abenteuer ist es ja auf jeden Fall, was man damit macht. Und was war denn wie setzen sich die Kosten zusammen? Was muss man da alles rechnen? Das ist das Reisen. Miete der Autos, Wohnmobil, dieser ganze Kram, dann natürlich die Startgebühr. Haben wir da jetzt irgendwas vergessen? Natürlich Verpflegung.
Das Haus vor dem Rennen die Woche, wenn ein Haus für 15 Personen gemietet. Ne?
Das war aber das eine
Range. Ein Haus mit 15 Betten. Ist nicht so einfach. Ein Haus mit 15 Betten, das ist eigentlich ein Jugendheim, wenn man so will. Ne?
Einer
muss auf die Luftmatratze ausweichen.
Das ist glaube ich, auch
okay. Aber alleine die Kosten für die Hütte. Dann im Ziel das Hotel, da hat man natürlich für die restlichen Tage ein Hotel gebucht, für den Sprit unterwegs, für alle vier Fahrzeuge, die Ernährung.
Ja, so ein Wohnmobil braucht auch mehr als 10 Liter.
Hab ich gehört, ja.
Sind das denn Diesel oder sind das auch Benziner da drüben?
Ja, alles Benzin. Krass. Diesel gibt's nicht, gibt kein Diesel. Aber die Spritkosten sind ja bedeutend geringer als in Deutschland.
Es ist trotzdem ein Punkt.
5.000 Kilometer, vier Fahrzeuge sind also 20.000 Kilometer, die gefahren wurden. Das darf man nicht verdenken, das ist schon eine Menge Holz.
Ja. Und ihr hattet tatsächlich über Sponsoren, über verschiedene Sponsoren, du kannst das Trikot ja mal zeigen.
Ist runtergefahren.
Wer da drauf steht.
Ja. Ich verstecke mich mal.
Sponsoren gewinnen wäre auch eine Frage, wie man das denn angeht.
Genau.
Also das sind fast alles lokale Sponsoren oder Sponsoren, denen wir auch persönlichen Bezug zu haben. Also wir haben nicht erst irgendwelche Firmen XY angeschrieben oder angerufen, wollt ihr nicht, möchtet ihr nicht, könntet ihr nicht, sondern haben wir auch einen persönlichen Bezug zu.
Ja.
Und das war uns auch ganz wichtig, dass wir nicht irgendjemanden anrufen, hallo Coca-Cola Deutschland GmbH, wir möchten gerne. Also das haben wir nicht gemacht.
Aber in welchen, du kannst ja mal von bis sagen, welchen Höhen sponsern die denn? 1.000 Euro, 500 Euro, 5.000 Euro oder habt ihr da alles gehabt?
Also wir hatten alles gehabt und auch Privatleute, die gesagt haben, die haben Kilometer gekauft, kann ich mal erzählen.
Okay.
Also die Strecke hat ja 5.000 Kilometer, haben wir ganz am Anfang gesagt, wie wäre es denn, wenn wir die ganze Strecke in Kilometer aufteilen und die Kilometer verkaufen?
Okay.
Verkaufen wir jeden Kilometer für 6 Euro, 1 Euro kriegt die Palliativabteilung direkt und 5 Euro geht ums Projekt und sagen wir da, Dutzende oder hunderte Kilometer alleine schon an Privatpersonen verkauft. Und die Sponsoren, wie du schon sagst, von 500 Euro bis auch in den fünfstelligen Bereich war da alles vertreten.
Okay.
Aber gar nicht aktiv auf jemanden richtig zugegangen? Einfach
auf die Firmen schon, klar, aktiv zugegangen schon, aber auch viele, die wenn auch mindestens einer irgendeinen von dieser Firma oder dieser Geschäftsleitung kannte. Also, dass man
das
auch einen Bezug herstellen könnte. Genau. Sonst ist es schwierig, wenn irgendwo in der Apotheke reinlatscht, hallo, wir möchten gerne Geld sammeln für das und das, das wird nichts. Und das ist auch die Schwierigkeit, finde ich, für so ein Team, wenn man das nochmal machen wollte oder irgendein anderes. Es ist schwierig, da die Leute zu begeistern einfach. Warum soll man die begeistern? Für was?
Für die Sponsoren jetzt begeistern, meinst du? Das ist
viel Arbeit und da danke ich auch allen, die sich da am meisten beteiligt haben. Ohne die wären wir nicht dahin geflogen, egal wie fit wir gewesen wären.
Ja gut, die haben aber jetzt medial zumindest ja durch diesen Film und so zumindest ja auch ganz gut was zurückbekommen und werden ja jetzt ein halbes Jahr, zwei Jahre später auch nochmal in die Kamera gezeigt. Also von daher ist es ja dann gar nicht so doof, da mal mitzumachen
als
jemand, der das
möchte. Also wurde auch gut angenommen. Auch, wir haben uns dann auch getroffen mit den Hauptsponsoren und der Palliativabteilung, haben die Station besucht und Gespräche geführt. Das war also sehr angenehm für alle Beteiligten auch.
Das machen fast alle Teilnehmer von diesem Race Across America übrigens, dass die so ein Charity irgendwas zugutekommen lassen. Und das ist übrigens hier bei dem Ocean Rowing auch so. Ne? Dass also gerade diese, ich nenne das jetzt mal Langstrecken-Adventure-Sachen, auch oft was Gutes tun und sagen, hey, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt diese Leistung gebracht habe, sondern wir gucken, dass wir da auch noch ein anderes Projekt draus machen. Das ist super cool. Ja, also finde ich sehr, sehr gut.
Ja, Hut ab, dass er das auf die Beine gestellt bekommen hat. Und das Filmteam, das will ich hier auch nochmal sagen, die waren ja auch letztendlich nur dabei, ohne Geld zu verdienen. Die verdienen jetzt ein paar Euro über den Film, den sie jetzt bei Vimeo verkaufen, ne?
Ja, genau. Also die Filmeinnahmen, haben wir gesagt, das geht dem Hauptakteur, dem Yannick, zugute. Der ist Student, studiert das und hat es mehr als verdient und hat seine Arbeit, wie ich finde, sehr gut gemacht.
Ja,
wie gesagt, wir hatten kein Filmkonzept. Wir haben gesagt, begleite uns einfach bei der Aktion. Film uns, film uns, film uns. Das haben wir auch vorher bei den Simulationen schon gemacht. Da gibt es auch kleine Filmchen. Weil wir wollten eine Erinnerung haben und allen bekannten, beteiligten Sponsoren, Helfern einen Kinofilm bieten am Ende des Projektes.
Ja. Deswegen, sorry.
Nee, alles gut.
Also deswegen auf jeden Fall nochmal der Aufruf an euch. Klickt den. Ich glaube, es gibt sogar einen kleinen Couponcode, ne?
Ja, für alle Podcast-Hörer habe ich eine kleine Überraschung.
Okay.
Wenn ihr euch den Film auf Vimeo angucken wollt oder kaufen wollt, habe ich einen Gutscheincode für euch. Und zwar braucht ihr nur die drei Buchstaben EYB und dann die 15 dahinter. Dann bekommt ihr einen kleinen Rabatt auf dem Film.
Super.
Da könnt ihr euch den Film mal angucken.
Ja, der kostet
10 Euro, Ergebnis, ne? Wer das Ergebnis nicht wissen möchte, macht jetzt hier an dieser Stelle den Podcast aus.
Ja, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, dass ja dann Leute denken, sie hören den Podcast und müssen den Film nicht mehr gucken. Aber der Film ist, ich habe ihn jetzt auch zum zweiten Mal nochmal gesehen, weil so lange Zeit vergangen war, als wir damals gesprochen hatten. Oder zumindest Teile zum zweiten Mal jetzt nochmal geguckt. Selbst wenn man weiß, was passiert und wie die Platzierung am Ende aussieht, ist das völlig egal, weil der Film, der lebt davon, von den Erlebnissen, von den Situationen, wo ihr miteinander sprecht, wo die Kamera drauf hält, ohne dass ihr es wisst. Aber auch, finde ich, hat der Yannick das gut gemacht, wo auch mal so kleine Interviewpassagen drinstehen, ja, wie geht's denn dir jetzt und wie geht's weiter, und auch der Teamchef und so weiter wurde ja interviewt, ihr wurde zwischendurch mal interviewt, also es ist so eine schöne Mischung aus, naja, jetzt sieht man mal wieder morgens einer müde am Frühstückstisch sitzt, ich glaube, das warst du, zu einer gestellten Interviewsituation und wieder schöne Landschaftsbilder und so, also wirklich. Und finde ich auch gut, dass er den nicht auf eine Stunde runtergekürzt hat, sondern 2 Stunden draus gemacht hat, dass man wirklich viel, viel Emotionen damit kriegt. Also sehr, sehr sehenswert. Und das ist, glaube ich, ja, wie du schon sagst, das ist ja für euch eine schöne Erinnerung. So machen wir es ja bei YouTube auch. Wir fahren tolle Sachen und machen einen schönen Vlog auf La Palma und sonst wie. Und ich gucke mir den 2 Jahre später an, ist immer noch schön. Und gleichzeitig ist es aber auch wirklich, ja, Entertainment oder gerade für Radsportbegeisterte schön anzusehen. Und ich habe viele Race Across America Dokus schon gesehen und dann sieht man halt immer den Strasser, der gewinnt und wo alles perfekt inszeniert ist. Und bei euch ist es halt so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen aus dem Leben raus. Das fand ich ganz cool.
Wo du sagst es, ich habe da im Schlabbertuch morgens am Tisch gesessen, guck so ein bisschen müde rein, kann ich mal erzählen. Das war der Tag vom Rennen,
ja,
was du gesehen hast. Und am Abend zuvor gab es eine Routenänderung. Da habe ich natürlich, ja, prima, jetzt habe ich alle Routen in Deutschland fertig gemacht für unser Rennen. Jetzt müssen wir umleiten. Ja, ich hatte die Route an alle iPads verteilt, wo sie fahren müssen. Jetzt hat sich das geändert.
Das ist wegen
Waldbränden, ja, was mache ich jetzt?
Ach, wegen Waldbränden.
Wegen Beispiel. Waldbränden zum Beispiel, ne? Mhm. Ja, Problem. Habe ich da abends an dem MacBook von dem Yannick gesessen und habe da gefriemelt und den Schränken umgebaut. Das hat leider alles etwas länger gedauert, als ich das wollte. Dass ich, glaube ich, nach 0 Uhr noch da und dementsprechend sah ich dann morgens auch aus. Und das sieht man halt im Film, warum ich da gesessen habe.
Ja, ja.
Kann ich nochmal mit den Routen, haben wir vorhin vergessen. Am Start fährt der Fahrradfahrer alleine los über einen Radweg, ungefähr 30 Kilometer. Ab da darf das Begleitfahrzeug hinter ihm herfahren. Und das Wohnmobil muss eine ganz andere Strecke fahren, die ersten 120 Kilometer. Also gar keine Chance, auf die Rennstrecke zu kommen.
Weil da kein Platz für ein Wohnmobil,
genau,
ist.
Genau, zu kleine Straßen, zu eng. Und wenn da hinter 20 Teams unterwegs sind, alle mit dem Wohnmobil, alle fahren mit 30 km/h da ein Fahrrad hinterher, das geht nicht. Deswegen, also Wohnmobil hatte eine andere Route als die Autos und als die Fahrradfahrer die ersten 120 Kilometer. Und das war auch das Problem, deswegen sich da einer verfahren hat.
Ja, ja, da kommen wir später noch zu, wenn wir aufs Rennen kommen. Dann gehe ich jetzt mal, bevor wir dazu gehen, wie ihr trainiert habt davor und so weiter, nochmal auf das Thema Material ein. Also ihr habt, haben wir schon kurz erwähnt, 2 Fahrräder dabei gehabt. Also jeder 2. Einmal eure Rennräder. wenn möglich, alles gespiegelt, nur verschiedene. Habt ihr verschiedene, seid ihr auch körpergrößenmäßig ähnlich? Ja, oder?
Also wir haben zwei größere und zwei kleinere. Das hätte, es hätte zur Not gepasst, dass die Fahrräder getauscht werden.
Okay.
Es hätte
okay.
gepasst.
Im Notfall hätte man einfach Sattel und so. Hätte
Stütze
man,
raus, Stütze rein.
Okay. Okay, und mussten die besonders leicht sein? Besonders, habt ihr da irgendwelche Besonderheiten gehabt, laufradmäßig, laufrädermäßig oder auch irgendwelche Sachen? Oder muss es so kosteneffizient wie möglich sein? Wie habt ihr das entschieden, welches Rennrad ihr nehmt?
Also Rennrad, möglichst leichtes Rennrad für die bergigen Passagen, auch wenn man denkt, USA ist relativ flach, das kann ich sagen, ist nicht so. Mhm. Also brauchten wir ein relativ leichtes Rennrad, wo man auch mal lange am Berg mit hochfahren kann. Aber dann für die Abfahrt nicht zu langsam müssen. Wir wollten auch nicht jedes Mal wechseln mit dem Fahrrad. Also wir haben uns meistens für die 6 Stunden festgelegt, Rennrad oder Siderad. Mhm. Und meistens sind wir dann die 6 Stunden in dem Rad gefahren. Und Rennrad, ja, eine 6 cm Profilfelge, also ist auch nichts Gigantisches, aber auch nicht alle einheitlich. Man sieht es im Film, der Markus, der fährt vorne, hinten 80, während ich vorne, hinten 60 fahre. Mhm. Also eigentlich jeder, wie er wollte.
Aber schon Aero. Mehr Aero war schon
mehr
wichtig.
Mehr Aero als Kletter. Ja, genau. Ja.
Zu den Bergen ganz kurz. Die Daten kann ich ja noch beisteuern. Du korrigierst mich, wenn ich die falschen Daten habe. Streckenlänge knapp 5000 Kilometer, Höhenmeter knapp 50.000, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. So.
50.000
Höhenmeter. 50.000 Höhenmeter.
Siehst du hier? So mal eben in einer Woche.
Ja.
Ja. Also, wie gesagt, Geschenk kriegst du es mal nicht.
Ja, ja. Ja gut, wenn man es allein, das waren dann wenigstens 12,5, also jeder von euch 12,5 wahrscheinlich, wird wahrscheinlich so nicht hinkommen, ne? Aber krass.
Eine Alpenüberquerung in einer Woche hat das auch. Also das ist ein gutes Verhältnis, also wollte damit unterstreichen, eine flache Etappe ist es mal nicht.
Also es ist eigentlich fies, es ist am Anfang bergig und am Ende und in der Mitte ist es topfeben.
Ja, Wetter kommen wir noch zu.
Die Zeitfahrräder... Macht man das so mit den Zeitfahrrädern oder wäre es auch alles auf dem Rennrad gegangen?
Man könnte es auch auf dem Mountainbike fahren, wer das möchte. Aber
oder ein BMX.
Also man muss echt das Zeitrad nehmen. Man fährt ja nur geradeaus und sieht die nächsten 100 Kilometer nicht mal eine Kreuzung.
Ja.
Es geht nur geradeaus, Topf eben und dann ist einfach der Geschwindigkeitsvorteil vom Zeitrad einfach so groß, dass man es nicht anders machen möchte.
Und dann kann man ja auch den Kopf runternehmen, braucht man ja nicht nach vorne gucken eigentlich.
Ne? Kann man machen, aber besser nicht.
Habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht, ich selber.
Also Zeitfahrrad und so weiter, habt ihr denn auch noch, ist ja ein riesen Ersatzteilkoffer, Werkstatt, nochmal neue Laufräder und sowas auch alles dabei gehabt?
Wir hatten einen einzigen Laufersatz als Ersatz mit, weil wir gesagt haben, wir haben 8 Fahrräder.
Das sind
die Ersatzlaufräder zur Not.
Also die wären auch tauschbar gewesen, okay.
Ja. Also, ihr habt ja euch schaltungsmäßig auf eine Sache eingestellt.
Also zumindest bei den Rennrädern. Wenn das Zeitrad dann nicht mehr geht, dann ist es so. Aber zur Not hat jeder mindestens ein Fahrrad, wo er hin und her tauschen kann.
Das stimmt, das ist auch gut für die Planung.
Beim Zeitrad hätte es Probleme gegeben, klar, aber dann ist man halt 3 km/h langsamer. Das wäre auch egal gewesen, denke ich.
Nee, das sehe ich jetzt ein, habe ich gar nicht dran gedacht, dass ihr ja auch untereinander noch die Laufräder wechseln könnt.
Ansonsten Ersatzmaterial, Reifen, klar, Reifen. Und wir haben das mit Tubeless gefahren komplett. Tubeless. Aus den Erfahrungen von anderen Teilnehmern, dass der Straßenbelag so heiß ist, dass die Schläuche platzen. Von der Straßentemperatur her.
Das war nämlich meine Frage. In dem Video habe ich aber gesehen, dass ihr Schläuche gewechselt habt.
Klar, bei einer Panne, also ich hatte ja eine Panne, so heftiges Schlagloch, so groß, dass man Fußball hätte reinstecken können. Kompletter Mantel aufgerissen, also dann hilft mir auch kein Tubeless mehr, wenn da ein Riss drin ist, so groß wie ein 2-Euro-Stück, dann haben wir einen Schlauch reingezogen. Das haben wir also nicht wieder neu Tubeless gemacht, sondern einen Schlauch rein, weiterfahren.
Ja. Aber das ist gut, dass du es sagst, das wäre ja auch noch meine Frage gewesen.
Also wir hatten dann
alles Tubeless.
3 Platten, oder also dreimal mussten wir lufttechnisch was ändern am Fahrrad auf den 5000 Kilometern. Und die Straßenverhältnisse sind nicht perfekt gewesen, sag ich mal vorsichtig.
Aber du hast natürlich die kleinen Pannen oft dann gar nicht mitgekriegt, die so ein Mini-Loch sind, weil die Tubeless-Milch das ja automatisch wieder verschlossen hat. Und von daher, gute Info, ne?
Habt ihr unentdeckte Pannen gesehen hinterher? Habt ihr die Reifen mal angeguckt oder so?
Gesehen nicht, aber die Milch war nicht mehr überall da. Also einige Reifen waren leer, da war keine Milch mehr drin am Ende.
Okay.
Ob alles verdunstet ist, es war wirklich heiß, sehr, sehr heiß.
Ja, Wetter haben wir, glaube ich, irgendwo als extra.
Ne, deswegen hatten wir also wirklich Tubeless gefahren, obwohl der Druck relativ hoch war, was ihr eigentlich ungern empfehlt, würde ich auch im Nachhinein es ist nichts für die langfristige Sache. Das ist ziemlich schnell anfällig. Es dichtet sich, wenn es einmal gedichtet hat und der Druck dann wieder hochgeht, geht diese Stelle meistens wieder auf. Das ist das Problem. Man kann dann zwar mit 5 Bar fahren, aber auf dem Rennrad 5 Bar ist auf Dauer auch irgendwie Murks.
Naja, kommt auf die Reifenbreite, ne? Wenn jetzt ja, 25, auf heute jetzt mit
Scheibenbremsen. Ihr seid 25er gefahren? Okay. Ja, auch guter Hinweis noch, dass ihr da nicht.
Wie viel Bar knallst du bei den 25er? 7 wahrscheinlich.
Ja, 7. Ne? In etwa 7. Das sind Barme nicht so päpstlich. Ja.
Okay.
Kann ich auch noch eine Anekdote sagen?
Auch raus.
Im Film sieht man ziemlich gut, wo ich anfange zu fahren mit dem weißen Zeitfahrrad, dass ich direkt, nachdem ich losfahre, direkt wieder anhalte. Und wieder losfahre und wieder anhalte. Problem, der Reifen klemmt. Ja, ich habe hinten 28er Reifen drauf gehabt auf dem Side-Fahrrad. Und wenn das Rad richtig in einem Ausfallende drin steckte, kam der Reifen an den Rahmen. Mhm. Ja, das hatte ich in Deutschland nie das Problem gehabt.
Weil?
Das Rad nicht komplett am Ende von einem Ausfallende drin gesteckt hat. Das ist variabel. Also es war variabel.
Okay. Ach so, okay.
Und in den Staaten ist es immer wieder verrutscht. Das heißt, fährst 300 Watt und fährst nur 20 km/h. Irgendwas stimmt hier nicht.
Da klemmt der Reifen.
Oh, bist gerade losgefahren, 100 Meter und dann dieses Problem da.
Ja, ja, stimmt, du hast irgendwie am Hinterrad rumgeschraubt. Das habe ich, die Szene ist mir auch
im Kopf. Der erste Kilometer war ein Graus. Danach für den Rest des Rennens ging es dann. Aber dieser erste Kilometer war ein Graus.
Ja, ja. Mhm. Und dann habe ich ja gesehen, ihr müsst Licht und so ein Kram alles am Rad dran haben. Bleibt das dran oder müsst ihr es nur nachts anbauen? Und was sind so überhaupt die Besonderheiten, die so ein Race Across America Rad haben muss?
Ja, Beleuchtung, Frontlicht, Hecklicht, 24 Stunden lang an.
Also auch tagsüber leuchtet.
Auch tagsüber. Okay. Dann mussten die Kurbeln und die Laufräder mit so Reflektorkleber abgeklebt werden, dass man die immer von der Seite sieht. Mhm. Das war so die Grundbedingung an die Fahrräder. Immer Licht dran, vorne, hinten und die Reflektorbänder dran.
Licht bedeutet aber auch, dann müsst ihr ja eigentlich doppeltes Licht mit haben, weil das muss ja immer wieder geladen werden und solche Sachen. Oder habt ihr das denn in den Pausen einfach gemacht?
In den Pausen, das muss ja auch nicht hell sein tagsüber, das Licht.
Okay.
Und nachts hat das Licht eigentlich auch nicht viel gemacht, weil immer ein Auto hinter einem war, das Licht war eh heller. Mhm. Also das war der Riesenvorteil. Wenn man da ohne ein Auto hinter einem ist, ist schon blöd.
Da musst du die Lupine haben mit den
Dingen. Das wäre dann besser gewesen, ja.
Ja, aber das ist doch klar, wenn du ein Auto hinter dir hast, dann macht das ja...
Das war nicht das Problem, genau.
Aber nochmal, dass ich es nicht falsch aufgenommen habe, es ist Reglement. Du musst,
das Reglement.
Du musst vorne Licht tagsüber haben.
Ja, genau, das Reglement. Genau wie das Auto durchgehend mit Warnblinker fahren muss, Tag und Nacht.
Kann man da nicht die Sicherung rausnehmen von dem Klick-Klack-Geräusch?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, unsere Betreuer träumen heute noch von dem Geräusch.
Ja. Krass.
Ja, das glaube ich. Klack, 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 klack.
Gut, das Thema Material haben wir. Ja, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja eigentlich relativ unspektakulär. Man braucht ein Rennrad. Interessant ist die Variante, dass man zwei Räder mitnimmt. Kann ich komplett nachvollziehen.
Ist ja eine reine Kostensache wieder, ne?
Alternative wäre natürlich Auflieger. Aber wahrscheinlich dadurch, dass ihr aus dem Triathlon kommt, habt ihr ja. Ich kann sein, dass andere Teams wahrscheinlich einfach sagen, sie bauen sich einen Auflieger drauf aufs Rennrad.
Könnte man machen, ja.
Alle vier im Team haben ein Zeitfahrrad schon gehabt vorher oder jetzt extra dafür angeschafft?
Ich meine, zwei haben extra eins angeschafft, zwei hatten bereits eins.
Mhm. Krass. Ja, kostet, da geht's Geld bei drauf. Ja, ne?
Absolut.
Ja,
das Training. Simulation Deutschland-Tour, wie heißt das? Race Across Deutschland. Germany haben wir ja schon gehört, dass ihr da viel, viel getestet habt. Wie sah die Vorbereitung überhaupt so im Einzelnen aus? Wie habt ihr trainiert? Was habt ihr trainiert und so weiter?
Ja, wir hatten im Team auch den Andi, der auch in der Wohnmobil-Crew war. Er ist Sportwissenschaftler in dem örtlichen Krankenhaus. Der hat uns natürlich dann auch trainingstechnisch betreut, die Trainingspläne geschrieben und Empfehlungen gegeben, was wir trainieren sollen, wann, wo und wie.
Okay, also richtig schon mit Trainingsplan. Nicht einfach so, wir fahren mal viel, sondern...
Nee. Okay. Also schon gezielt. Zumindest das letzte Jahr war sehr gezielt. Davor die Zeit war trainieren, trainieren, fahren. Klar, wir haben ja eh alle Fahrrad gefahren. Das war nicht so, dass wir jetzt vom Bürostuhl aufgestanden sind. Ja, wir würden gerne das Ram fahren. Also, ja, wir haben getrainiert. Meistens, ich sagte ja schon, ich habe einen kleinen Sohn gehabt. Ich habe meistens trainiert, wenn er im Bett war, im Keller.
Auf der Rolle.
Okay. Damals schon auf Zwift oder?
Ja, auch auf Zwift. Also ich bin jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren Zwift-Mitglied, wenn das einer nachgucken möchte. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ich habe 30.000 Kilometer auf Zwift gefahren.
Wie viel Jahreskilometer hast du das Jahr vorher gefahren?
Ja, 15.000.
Halleluja.
das muss jetzt nicht unbedingt alles Qualität gewesen sein, aber das Fahren an sich braucht man ja einfach da. Sitzfleisch und ausdauernd fahren.
Das würde ich nie hinkriegen. Zeitlich. Keine, das würde ich, da würde ich, man muss einen Halbtagsjob haben. Also unglaublich, ja, ja. Aber das ist das, was mich persönlich sehr interessiert. Ne? Wie viel Investment hat man da nicht nur finanziell gemacht, sondern auch zeitlich in diese Vorbereitung? Ja?
Man müsste bestimmt nicht 5 Cent fahren, aber ich sag mal, so alles unter 10. Ich glaube, das wird dann auch irgendwie schwierig, das hinzukriegen.
Der Begriff Simulationen ist mir nicht ganz klar, auch wenn ich da vielleicht nochmal nachfragen muss. Was meint ihr mit Simulationen fahren?
Ja, Simulationen fahren. Was haben wir gemacht? Wir haben versucht, das Rennen zu simulieren. 6 Stunden wechseln, auf der Straße wechseln, das Wechseln einfach vom Fahrer. Wie macht man das? Wo müssen wir anhalten? Wie kriegen wir das hin?
Also jetzt so, das habt ihr in Deutschland praktisch auf der Straße auch mal durchexerziert.
Komplett. Also ich habe so eine Route geplant. Wir wollten eine Deutschland-Rundfahrt machen, die habe ich geplant mit Komoot. Von unserem Wohnort aus einmal in jedes Bundesland und wieder nach Hause.
Ja.
Also eine Runde. Gegen den Uhrzeigersinn. Und da haben wir das dann einfach erprobt. Wie würde es aussehen? Da haben wir uns ein kleines Wohnmobil gemietet, was wir auch gesponsert bekommen haben dann zum Glück. Und dann 2 Autos und dann haben wir das so getan, als wenn es so wäre.
Ah,
so sahen unsere Simulationen aus. Also nicht das Training oder irgendwie, sondern wirklich möglichst das vollständige Team, was auch nicht immer einfach ist, weil nur Simulation alle Teammitglieder zusammenzukriegen. Aber da haben wir halt probiert, wie funktioniert das? Auch das nachts. Wer kommt mit Schlafentzug, wie zurecht, wie reagiert er, wie muss man wen nehmen, was muss man ihm zu essen geben, damit er wieder ruhig ist. Warum ist da keine Cola da? Ja, dann ist Holland in Not. Also dann ist Holland in Not.
Das habe ich noch nie gehört. Also Schlafentzug und keine Cola ist da, habe ich noch nie
gehört. Wo sind meine Gummibärchen? Ich brauche jetzt Gummibärchen. Ja,
ja. Und das war der auch ein paar Tage unterwegs wahrscheinlich.
Ja, genau. Dann waren wir auch, das waren geplante 1700 Kilometer, also das wären auch mehrere Tage gewesen. Wir hatten einen kleinen Zwischenfall mit einem Unfall. Da haben wir dann kurz hinter Hamburg gesagt, also wo wir noch 500 Kilometer hatten, wir brechen das hier an der Stelle ab. Gab es einen Unfall mit auch leider Personenschaden. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir hier nicht weiter.
Okay.
Radfahrer oder mit dem Auto?
Mit dem Radfahrer.
Bei euch auch aus dem Team?
Uns, ja, okay. Und dann haben wir gesagt, wir haben aber trotzdem genug Erfahrung gesammelt. Es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie noch nach Hause zu kommen mit irgendwelchen krummen Ideen. Wir brechen jetzt hier ab, schlafen alle ein bisschen und fahren dann alle zusammen ordentlich nach Hause.
Okay. Aber jetzt habe ich das verstanden mit der Simulation. Ja. Also ist mir nur der Begriff, dachte ich, ja, was habt ihr da simuliert? Ich hatte schon gedacht, ob ihr irgendwo auf der Rolle eine Simulation der Strecke fahrt. Und das ist ja, glaube ich, nicht notwendig.
Und das waren auch schon Crewmitglieder, die dann auch später mitgefahren sind?
Ja, genau. Und das waren die hinteren
Zukunft. Das heißt, die Wohnmobilleute und die wussten dann auch schon, wer was wie will. Ich weiß, du hast auch irgendwer, wollte dir auch irgendwas zu essen geben, hast auch gesagt, nee, ich will jetzt ein Croissant oder ein Baguette oder irgendwas. Ne?
Ja, also, dann wollte man mir einen Eiweißshake unterjubeln, aber ich hatte Hunger. Ich wollte keinen Eiweißshake, ich wollte was essen.
Das gibt es auch eine Szene im Film. Ich will jetzt so ein Baguette und dann so 2 Szenen später sieht man, wie du dann ganz glücklich in deinen Baguette da reinbeißt.
Ja. Naja, von Rennnahrung hat man doch irgendwann die Faxendicke, oder?
Ja, kann dir mal sagen, wie ich das in Deutschland mache. Wenn ich lange Fahrradtouren fahre, ich fahre meistens mit Wasser und Maltodextrin und Salz. Mehr trinke ich nicht. Also ich fahre auch den Ötztaler Radmarathon mit Wasser und Maltodextrin und nehme nichts anderes zu mir.
Okay.
Das hatte ich in den USA auch vor. Aber ich wollte das Pulver nicht mit ins Flugzeug nehmen, weil es gibt irgendwie immer komische Nachfragen, warum ich da ein Kilo weißes Pulver mit mir rumschleppe.
Ich würde es also.
Ich habe es zu Hause gelassen, weil ich denke, was, das kannst du in den USA auch kaufen, ist doch völlig wurscht. Ja, Pustekuchen kann
gibt's
ich nicht.
Gibt es in Amerika kein Maltodextrin? Gibt es auch in jeder Apotheke?
Ich habe es in der Apotheke nachgefragt.
Gibt es doch nicht.
Nein, ich habe es nicht bekommen. Ich habe es nicht bekommen.
Das ist doch.
Im Walmart nicht, an der Apotheke nicht.
Das gibt es doch gar nicht.
Aber der Tipp für einen Flieger ist natürlich, das so in Alufolie und so weiß, so einpacken in Alufolie in so Würfeln.
Ja.
Dann hättest du es, glaube ich, mitgekriegt.
Also dann haben wir natürlich.
Und ins Handgepäck.
Haben wir die Walmarts geplündert mit Cliff Bars und allen möglichen Gates. Da hatten wir hinterher auf dem Tisch, ich weiß nicht, wie viele 100 Gates da lagen oder
Riegel. Lass mich raten, und die Hälfte war noch über von den Gates.
Danke, wir haben fast keine davon gegessen.
Ich kenne das. Ich habe eine Alpenüberquerung mit 30 Gels gemacht und 20 nicht gegessen.
Ja, also wir hatten es alles da. Wir haben dann hinterher so für die Getränkeflaschen ein bisschen was mit Geschmack und Energie. Ja, das gibt es schon fertig da. Aber wir haben dann das gegessen, wo man Hunger drauf hatte und was überhaupt greifbar war. Das war schon überhaupt was ordentliches zu kriegen, konnte man sich so abschminken, dass das geht nicht. Wir konnten dann nicht Nudeln kochen und Reis kochen unterwegs, auch wenn wir es hätten gekonnt, aber das haut nicht hin. Das haut nicht, die Zeit ist nicht da.
Das Kochen im Wohnmobil ist nicht dir, dafür ist keine Zeit.
Wir haben es mal probiert, das ist Katastrophe. Dann,
also anhalten und was es da gibt,
kaufst du. Ja, genau. Supermarkt, kalte Nahrung, vielleicht irgendwo eine Pizza, Hamburger, da wurde alles verspaßt.
Naja, und Amerika ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass man überall einen Bioladen hat, wo man ein schönes, vollwertiges Essen kriegt. Ne?
Dafür gibt es immer irgendwo ein Denny's oder ein Waffelhaus.
Ja, aber krass, das Maltodextrin benutzen die doch da überall in ihrem Zeug drin.
Das kriegst du im Supermarkt nicht zu kriegen. Ich habe auch hinter mein Handy gesagt, hier, sowas hätte ich gerne. Weil ich dachte, sie verstehen mich nicht, was ich will. Ich spreche nicht das beste Englisch, aber keine Chance zu kriegen.
Krass.
Das gibt's, also das hätte ich jetzt nicht, aber gut.
Ja. Aber interessant, dass interessiert mich ja trotzdem, du machst in deine Wasserflaschen einen Löffel Maltodextrin und eine Prise Salz und das war's. Ja, und damit kommst du über einen Ötztaler ohne ein Gel zu essen oder irgendwas.
Ein bisschen spezieller, also schon, ich mache pro Kilogramm Körpergewicht mache ich 1 Gramm Maltodextrin in die Flasche. Das heißt ungefähr 80 Gramm in eine Flasche und eine Messerspitze Salz, um die Portion mache ich mir vorher fertig in so Zipperbeuteln, dass ich die Flaschen auch wieder auffüllen kann und die Mischung neu habe, die habe ich dann in der Trikottasche dabei.
Und da musst du keinen, so einen ganzen Ötztaler, keinen Riegel essen?
Nee.
Krass.
Gar nicht. Das reicht, das ist genauso viel Energie, wie man braucht. Und das ist geschmacksneutral. Das
wollte ich gerade sagen, Maltodextrin kannst du dir auch in eine Apfelschorle reinmachen, merkst du ja gar nicht. Schmeckt nach wie vor eine Apfelschorle.
Beim Ötztaler fährst du am Anfang nur bergab, du kennst das ja, ne?
Ja.
Das heißt, man braucht nur eine Flasche, bis man Kühtai oben ist. Also für Kühtai, für den ersten Berg eine Flasche. Und die zweite Flasche ist das Pulver schon drin, aber leer, kein Wasser, weil das will ich ja nicht hochschleppen, den Kilo oder das Kilo.
Na ja, gut, okay.
Und dann oben, die Betreuer, die füllen dann das Wasser rein, ich mache meinen Pulver rein und fahre weiter. Und das habe ich in Amerika auch vorgehabt, aber das hat nicht funktioniert.
Ja, wenn man da so sein Konzept hat, ist natürlich.
Ja. Ja. Aber auch das ist ja eine Info von dem Podcast jetzt zumindest. Wenn ihr irgendwo hinfliegt, wo ihr eure Ernährung erwartet, ja, vielleicht im Vorfeld auch mal checken, kann ich das da auch wirklich kaufen? Wäre ich auch im Leben nicht drauf gekommen, Maltodextrin, das muss es doch in jeder Häuserecke geben. Kriegst du in Deutschland in jeder Apotheke, in jeder Drogerie.
Ja, habe ich auch noch einen Tipp. Also, wenn ihr das irgendwann machen wollt, die meisten Ferienhäuser haben so eine Art Postbox vor dem Haus stehen. Und dann lässt man sich vorher schon, bestellt man das einfach auf einem großen Online-Händler und lässt sich das dahin liefern in die Kiste und dann hat man es vor Ort. Das hätte ich besser getan. Ich habe es nicht getan und hatte es deshalb nicht. Da braucht man das nicht mit dem Flugzeug nehmen, man lässt es sich einfach dahin schicken.
Ja, und sicherlich hättest du das online bestimmt bestellen können.
Ja, klar. Absolut, aber wir hätten es ja noch machen können. Ja, 4 Tage Lieferzeit, das hat nicht mehr hingehauen.
Das hätte ich getan, aber das ist ja auch ein super Tipp
ans
Hotel. Du kannst, wenn du nicht ein Ferienhaus hast, dann lässt es an die Hotelrezeption schicken, wenn du jetzt einen Wettkampf irgendwo hast oder so.
Ja, würde ich absolut empfehlen.
Ja, jetzt möchte ich mal wissen, wie viele unserer Hörer, inklusive mir, das mal ausprobieren mit diesem Maltodextrin-Zeug.
Ja, da kann ich dir ja sagen, das ist ja gerade im Langstrecken-Triathlon, das macht ja, ich würde mal sagen, die Hälfte der Triathleten hat Maltodextrin in der Pulle.
Aber wenn du jetzt wirklich einen Japp auf Wasser hast, dann ist das aber immer ja eine Plörre. Du hast ja immer Wasser mit Kohlenhydrat. Du hast ja kein echtes Wasser, mal wo du sagst, ich mache jetzt mal bei einer Hitze irgendwie mal einen Liter, ex ich mal einen halben Liter Wasser weg. Nur ohne das Maltodextrin. Das heißt, es ist immer eine Mischung, ne?
Ja, es ist immer eine Mischung, ja.
Ja. Ist interessant.
Ist geschmacksneutral, aber könnt ihr einfach googeln. Warte mal, wie hieß das? In einem Triathlon-Forum habe ich das ja her mit dem Maltodextrin. Road to Hawaii oder so ähnlich. Ich suche das raus, schicke dir den Link. Der hat das beschrieben, wie er das macht mit dem Maltodextrin. Da gibt es eigentlich noch und Traubensaft dabei und Honig. Der macht sich so ein Gel, so ein Quali-Gel für Hawaii sollte das sein. Aber dann hast du halt eine Pulle voll mit einer Gel-Konsistenz. Das war mir nichts. Das ist hinterher nur noch ein Gesiffe.
Auch sehr kostengünstig, muss man auch wirklich sagen. Maltodextrin ist jetzt nicht.
Nee, mit so einem Pulver, mit so einem Kilo Pulver kommst du wahrscheinlich ein paar Monate hin.
Ja, ich kaufe dir den 5-Kilo-Sack für 20 Euro und der hält ein Jahr. Dann
ist das also, ist, weil der Ingo jetzt gar nicht weiß, wovon wir reden. Das ist wirklich nicht teuer.
Das doch, ich kenne das. Das Pulver habe ich auch schon mal benutzt, um mir selber Gel zusammenzunutzen.
Das Entscheidende an der Sache ist, dass es eben relativ, also nicht relativ, sondern wie gesagt, machst das in so eine Apfelschorle rein, du merkst den Unterschied gar nicht, dass es drin ist.
Absolut,
schmeckst es halt vorher genauso wie nachher.
Und es ist absolut verträglich, also bei mir. Ich habe gar keine Probleme mehr mit dem Magen, da kann ich 10 ja, Liter von trinken.
Jetzt will ich das hier nicht so laut sagen. Wenn man davon zu viel zuführt, gibt es auch den einen oder anderen, der da mal ein bisschen Verdauungsprobleme kriegt. Aber das ist jetzt völlig egal. Bei dem Kalorienverbrauch, den du hast, das ist alles. Da gibt es andere Probleme, die ihr wahrscheinlich hatte, zu denen wir dann kommen.
Ja.
Ja. Aber ich liebe ja solche kleinen Infos. Ne? Ich gehe davon aus, Maltodextrin gibt es an jeder Ecke.
Ja, Pustekuchen,
ne? Pustekuchen, ne?
Ja. Chips in 12 Varianten hätte ich mitbringen können, aber Maltodextrin, nein, keine Chance.
Ja. Oh, gut.
Gut, dann würde ich jetzt die Strategie, die ihr auch simuliert habt, und die kommt tatsächlich, und so sind wir auch dann weiter im Kontakt gekommen, wo eigentlich auch dieser Podcast-Termin hier entstanden ist, wo ich gesagt habe, im Film war mir nicht klar, was das bedeutet, alle 6 Stunden fährt ein anderes Team.
Ja.
Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, wenn die jetzt 6 Stunden fahren, aber die sind ja zu zweit, wieso fährt denn das andere Team, wenn jetzt einer 6 Stunden gefahren ist?
Ja.
Also so war ich als erstes, wo ich dachte, wie 6 Stunden am Stück. Bis mir dann irgendwie aufgefallen ist, diese Zweierteams mit den 6 Stunden wechseln sich wahrscheinlich permanent irgendwie ab. Alle halbe Stunde, alle Stunde. Wie ist das im Detail genau mit dieser Wechselstrategie gelaufen?
Ja, wie du schon richtig gesagt, wir hatten immer 6 Stunden Schichten, sagen wir einfach mal vorsichtig.
Mhm.
Das heißt, 2 Fahrer sind ein Team, also ich und der Micky, wir waren ein Team. Und sag mal, wir haben angefangen meinetwegen, 6 Stunden war unsere Schicht. Das heißt für uns, in diesen 6 Stunden müssen wir beide uns abwechseln, bis die 6 Stunden um sind, beziehungsweise die Strecke für die geplante Schicht um ist. Wie oft wir dann wechseln, war grundsätzlich uns überlassen. Und unserer Form, also grundsätzlich waren das in etwa 20 bis 40 Minuten, die jeder gefahren ist.
Mehr nicht,
dann haben wir gewechselt. Wir haben es vorher ganz am Anfang bei den Simulationen in der Stunde probiert. Das zieht sich, die erste halbe Stunde hat man gut Druck und dann lässt es stark nach. Und es lässt zu stark nach, dass man da noch gut vorankommt. Und es wird irgendwann auch langweilig leider. Das hört sich blöd an, aber irgendwann wird es langweilig. Und die halbe Stunde, die geht immer gut um und bleibt kurzweilig. Man bleibt im Flow und es ist viel einfacher. Das heißt also, die 2 Leute wechseln sich immer ab, 6 Stunden lang, und dann kommt das andere Zweierteam, jetzt mit Markus und Julian, und die wechseln sich 6 Stunden lang intern ab. Und in diesen 6 Stunden, wo die anderen gefahren sind, können wir uns halt komplett 6 Stunden, in Anführungsstrichen 6 Stunden ausruhen oder schlafen.
Und diese Idee habt ihr von anderen als Tipp bekommen oder seid ihr selber auf diese Idee gekommen?
Also, dass man die Schichten macht, das kann man an mehreren Stellen lesen, dass das viele so machen. Und mit der halben Stunde haben wir uns für uns entschieden, dass das auch aus sportwissenschaftlicher Hinsicht am meisten Sinn macht, das so zu tun und nicht länger.
Also da geht es aber auch darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen.
Ja.
Also das heißt, im Grunde so, du fährst 20, 30 Minuten bergauf und dann hast du dann deine Abfahrt, ruhst dich aus und dann fährst du wieder 20, 30 Minuten bergauf. Das kriegt man ja immer wieder hin, wo genau. Man sagt, man hat sich ein bisschen ausgeruht, nur dass ihr bergab nicht ausruht, sondern im Auto sitzt und durchausruht.
Ja, genau.
Und dadurch habt ihr immer eine hohe Intensität auftreten können und wenn ihr nicht mehr konntet, hat der Nächste die hohe Intensität und dann wart ihr wieder so fit, dass ihr wieder eine hohe Intensität treten konntet.
Ja, genau so. Und an steilen Bergen, also gerade an einem größten Berg, da waren wir schon über 3000 Meter Höhe. Das war so anstrengend von der Vorbelastung und von der Sauerstoffmangel, dass wir da gesagt haben, ey, wir können nicht hier 20 Minuten fahren, das geht gar nicht. Mhm. Dann haben wir in Meilen irgendwann gesagt, ja, lass uns nur eine Meile fahren. Hinterher waren wir, lass uns nur noch eine halbe Meile fahren und dann wechseln. Wir haben es nicht mehr hingekriegt sonst. Es war so anstrengend, die Luft fehlte. Mhm. Wir haben uns hinterher jede halbe Meile abgewechselt im Berg hoch, aber sonst nicht hingekriegt hätten. Krass. Aber einfach schon so im Eimer waren zu dem Punkt.
Das ist aus, ja kein Kilometer bergauf.
Ja.
Hm. Und ihr habt auch wattgesteuert trainiert. Ihr wusstet, wie viel Watt ihr treten dürft, um das Rennen durchzuhalten, oder?
Ja, ich glaube, es wurde nicht genau definiert, wie viel wir dürfen, aber also, was wir können, das stand vorher fest, was wir können.
Hatte jeder Wattmessung am Fahrrad?
Ja, wenn an allen Fahrrädern ein Wattmesser dran, ja.
Ja. In welchen Wattbereichen habt ihr euch da immer so bewegt?
Ja, um 300 würde ich schon sagen, ne?
In jeder Schicht, also in jeder 20-Minuten-Schicht habt ihr richtig Gas gegeben. Also ja, 300 ist ja schon richtig schnell.
Ist auch meistens so oberer GR2-Bereich, wenn wir das so definieren wollen. Das wird am Ende natürlich immer weniger bei jedem, ist auch völlig klar.
Hm. Aber ich habe gesehen, der Schnitt, waren 32, den ihr auf die 5000 Kilometer gemacht habt. Das ist so der Schnitt durch allem, aber ja, klar, bergauf brauchen wir jetzt nicht besprechen. Ja. Da ist der Schnitt dann 12.
Aber das bedeutet ja, ihr seid schon mehr als jetzt so ein normaler Hobbysportler, der vielleicht so seine 250 Watt maximal treten kann auf eine längere Dauer, seid ihr ja schon darüber hinaus. Ihr seid dann ja schon ein ambitioniertes Team, was richtig was auf die Pedale bringen wollte oder konnte dann auch am Ende, ne?
Ja, kann man schon so sagen. Also, ja, sag mal hier so, die Durchschnittsleistung wird vielleicht weniger sein, aber das ist ja völlig wurscht, die Durchschnittsleistung. Mhm. Da ist das Leertreten, das Runterrollen, ja, da will ich ja nichts, das ist mir egal, ob da 0 Watt steht. Wenn ich bergab rolle, rolle ich. Mhm. Mich interessieren die Wattwerte dann eigentlich gar nicht. Nur am Berg will ich mich nicht abschießen, wenn ich da durchgehend über meiner Schwelle fahre, dann weiß ich auch, dass ziemlich schnell der Ofen aus ist. Mhm. Ja, ja. Und der kommt auch nicht zurück, wenn er einmal richtig aus war, weil ich muss ja dann spätestens 6 Stunden wieder das Gleiche machen können.
Genau. Und dann, ja. Aber das ist ja egal. Ihr bewegt euch da jetzt wahrscheinlich schon in einer guten Leistungsklasse, wo ihr schon auch relativ weit vorne mitfahren könnt. Egal, wer sowas plant, da ist es natürlich wahrscheinlich wirklich nicht blöd, mal so ein Programm oder einen Trainer herzunehmen, der einen sagt, naja, dann fahr mal in dem Bereich, damit du dich nicht überpacest. Und seid ihr auch wirklich sehr strukturiert rangegangen, wie du schon jedes Gramm Maltodextrin misst und so. Das heißt, da seid ihr schon relativ nerdig auch, was das angeht, ne? Ja. Und relativ diszipliniert wahrscheinlich auch.
Ja, absolut. Also richtig deutsch, ne? Wenn man das so sagen möchte. Also alles bis ins kleinste Detail ausklamüsert und über eine Tabelle für alles eine Berechnung.
Ja.
Diese Entwicklung erlebe ich bei vielen Athleten, die relativ spät zu dieser Sache gekommen sind. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das will ich auch nicht positiv oder negativ bewerten. Ich stelle nur fest, dass viele Leute, die zu einem späteren Zeitpunkt zum Triathlon, zum Marathonlaufen, zu solchen Sachen kommen, dann akribischer sind als die Leute, die dort schon 40 Jahre machen. So, Junge, bleib, lass mal 5 gerade sein. Die
fahren einfach. Ne?
Die fahren einfach und denken über viele Sachen nicht nach. Was mich zu der Frage bringt, habt ihr auch richtig Leistungsdiagnostik gemacht?
Ja, haben wir auch gemacht. Also hier sagte ich ja, unser Sportwissenschaftler, der arbeitet im örtlichen Krankenhaus auch in der Sportklinik.
Da hat er richtig Analyse gemacht,
genau,
Laktatwerte ermittelt,
ganz die ganzen genau. Sachen. Mhm. Spirometrie mit dabei gemacht, also das volle Programm.
Volles Programm, ich bin.
Ja.
Ich habe nichts anderes erwartet.
Ja.
Die Strategie musstet ihr jetzt aber einmal ändern, ne? Weil ein Fahrer, das können wir jetzt ja trotzdem hier in dem Podcast liegen,
ja,
relativ früh gestürzt ist, was auch eine ganz blöde Sache war, habe ich ja durch diese Grenzpoller oder was da war. Ja. Ne?
Also in meiner ersten Schicht, wirklich die allererste Schicht, das war nachts, es war gerade dunkel.
War nach 12 Stunden oder was
ja,
war
das? Ja, nach 12 Stunden Gesamtrennzeit. Und meine Schicht, ich mit Micky, wir fahren und dann hieß es nur, ja, ihr müsst zurückkommen. Micky ist gestürzt. Da war so ein Grenzübergang, muss man sich vorstellen, das ist wie ein Bürgersteig, der mitten aus dem Asphalt gepflastert wurde, dass man langsam fährt mit dem Auto, weil da halt höchstwahrscheinlich Fotos gemacht werden beim Grenzübergang von den Fahrzeugen. Ja, ja.
Ach so.
Ja, ja, Grenzübergang, Fahrzeug, das war ja eine Straße.
Ja, ja.
Und Grenzübergang aber nach innerhalb Amerikas.
Innerhalb Amerika, genau, von Staat nach Staat.
Mhm. Trotzdem
wird also
Bundesstaat überschritten.
Im Auflieger überrascht worden von der Bodenwelle, gefangen gekriegt, aber dann kam 2 Meter später direkt noch eine, also so eine Doppelschwelle, wenn man so will. Und die hat ihm dann abgeworfen, hat sich dann das Schlüsselbein mehrfach gebrochen. Ja, und dann war es erstmal die Stimmung erstmal im Eimer, ne?
Ja, und die Strategie.
Ja, was machen wir? Ja, tolle Wurst. Nur noch 3 Fahrer. Aber ich sagte ja bereits, wir sind da ziemlich nerdig. Wir hatten den Plan für 3 Fahrer auch im Gepäck. Das ist kein Spaß. Also,
und für 2 Fahrer auch?
Nein, für 2 Fahrer nicht, nur für einen Ausfall, weil mal durchfallen, Bagen, Schmerzen, das war gar nicht so weit weg.
Mhm.
Das haben wir geplant. Was machen wir denn, wenn einem schlecht geht? Ja. Wenn er nur Durchfall hat, kann er nicht fahren, das wird nichts.
Mhm.
Also haben wir uns für diesen Fall überlegt, dann fahren wir 12 Stunden. Heißt also, Person A, also Sven fährt 12 Stunden am Stück, muss sich ja mit irgendjemandem abwechseln, weil kann er nicht durchfahren. Das heißt, die ersten 6 Stunden wechselt er sich mit Julian ab und die zweiten 6 Stunden wechselt er sich mit Markus ab.
Mhm.
Und jeder bleibt 12 Stunden draußen. Das heißt, also immer 12 Stunden mit 6 Stunden Versatz.
Mhm. Verstehe.
Ja. Mhm. Und so haben wir dann die ganze Zeit weitergemacht, bis es flach wurde im Rennen. Und dann ist der Micky trotz gebrochenem Schlüsselbein auf dem Zeitrad wieder mitgefahren.
Krass.
Also wurde ein bisschen getaped und verbannt drum und erlaubtes Schmerzmittel dabei und dann ist er weitergefahren. Sobald es natürlich wieder bergig wurde, war es sofort vorbei, weil Rennradfahren ging nicht.
Wegen dem Abstützen.
Wegen dem Abstützen, das ging natürlich gar nicht. Ja.
Hat er sich da durchgebissen und war auch wahrscheinlich eine Hilfe für euch, weil ihr regenerieren wollte. Ja. Konnte er denn da seine Leistung auch bringen oder ist er ein bisschen langsamer gefahren?
Er konnte schon seine Leistung bringen, aber wir nicht mehr, weil das war einfach extrem schlauchend.
Ja,
die 12 Stunden dann unvorbereitet, der fehlende Schlaf und dann die Gedanken, was machen wir, kriegen wir das hin? Nicht, dass einer von den dreien jetzt sich auch überschätzt und dann sind es nur noch zwei.
Das wäre meine Frage gewesen. Was wäre gewesen, wenn ihr nur noch zu zweit gewesen wärt? Ja. Hättet ihr dann eingepackt und hättet gesagt, wir brechen es ab oder hättet ihr gesagt, das boxen wir trotzdem noch?
Also die Gedanken hatte ich natürlich, wo ich wusste, er ist gestürzt, dann hatte ich seine Schicht komplett gefahren, dann bin ich, 40 Kilometer alleine gefahren, ohne wechseln. Und die Gedanken, genau die du gerade sagst, die hatte ich auch im Kopf. Was machen wir jetzt, wenn einer ausfällt? Noch, das sind nur noch zwei. Da habe ich mir geschworen, egal was passiert, und wenn ich mit dem 20er Schnitt fahre, ich werde das Ziel erreichen. Und wenn ich hinter alleine da stehe, toi toi toi, wir sind zu dritt angekommen oder zu viert in Teilen, aber ich hätte es egal wie finishen wollen. Und wenn wir es auf dem letzten Drücker hingekriegt hätten.
Ja gut, das Zeitlimit wäre hart gewesen, glaube ich dann.
Es wäre eng geworden, absolut. Ich hätte es probiert, ich hätte nicht aufgegeben, auf keinen Fall.
Ja, und notfalls kommt man nach dem Zeitlimit rein, aber du bist trotzdem ins Ziel gekommen.
Ja.
Das hätte ich mir, also die Einstellung kann ich nachvollziehen, das ist auch möglich, aber das, ich glaube, anders kann man auch nicht rangehen.
Ja, 2 Jahre Vorbereitung und das ist schon so bitter, was man dann alles hinwirft sonst. Auch für den Micke extrem schade. 2 Jahre Vorbereitung.
Ja. Na gut, aber er war jetzt ja noch dabei.
Ja, er kann zugucken aus dem Wohnmobil, das ist schon
tritt ins Gesicht. Er ist ja gefahren. Ja,
aber wenig, aber wirklich. Vielleicht ist er 500 Kilometer in Summe gefahren. Das war natürlich nicht das, was man sich auch selber vorstellt. Das ist schon,
er sprüht,
du guckst deinem Traum zu.
Er sprüht auch nicht vor guter Laune. Das hat man im Video auch dann leider sehen können. Ne? Der war schon wirklich bedrückt. Und
das kann man schon verstehen.
Ja.
Und wir hatten am Anfang die Idee, sind drauf gekommen, jetzt hast du diese lange Vorbereitung, ihr habt das in 2019 gemacht. Und stell dir vor, ihr hättet die Planung für 2020 gemacht und vielleicht hört der ein oder andere zu, der mit seinem Team oder alleine die Planung für 2020 hatte und jetzt hast du diese Pandemie und es fällt aus. Katastrophe.
Absolute Katastrophe.
Der Weltuntergang.
Das ist alles, ist ja alles vorher schon gebucht gewesen, unabhängig vom Geld, aber das ist auch alles nicht, was man jetzt an jeder Ecke kriegt, was wir da gebucht haben. Häuser, Flüge, Rückflüge, Hotels, etc. und das ganze Training, die Motivation von den Leuten, auch von den Betreuern. Ja, das haben wir 2 Jahre auch viel Zeit geopfert alle. Auch die Familien von den ganzen Mitgliedern, auch meine Familie, herzlichen Dank an meine ganze Familie. Ohne die geht das gar nicht. Wie soll man die noch ein Jahr hinhalten?
Es ist eine Teamleistung im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und die Familie ist auch Team und das Begleiterteam sowieso.
Ja. Letztes Jahr ist ausgefallen, aber dieses Jahr findet statt, aber nur für Amerikaner oder wie?
Nee, ist jetzt Stand heute. Am 12. oder 13. glaube ich, ist jetzt der Start, Juni. Also Stand heute findet statt.
Okay.
Und fairerweise muss ich ja auch sagen, wo ist das Problem? Also da seh ich die Olympiaspiele in Japan gefährlicher als Race Across Amerika, wo du mit dem Fahrrad durch Amerika fährst, bei aller Liebe, jetzt muss ich auch sagen.
Das ist halt zuschauerfrei, und die Teams, die da unterwegs sind, bleiben unter sich mehr oder weniger. Ihr habt ja mit den anderen Teams nichts zu tun gehabt.
Man sieht sich und man grüßt sich, da waren auch deutsche Teams noch dabei, das war natürlich nett. Kannten wir natürlich sogar noch welche von, war natürlich noch cooler irgendwie. Ja, aber sonst hat man mit denen gar nichts zu tun.
Darf man denn Windschatten fahren, wenn man ein anderes Team auf der Strecke fährt? Oder ist das eher so gedacht, dass man so wie beim Triathlon alleine fahren muss?
Ja, triathlonmäßig. Ja,
also darfst nicht irgendwie sagen, drei Teams, die sich immer abwechseln, Windschatten geht nicht.
Das ist verboten, ja. Auch Windschatten fahren beim Auto, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber es ist natürlich auch verboten, klar.
Und selbst wenn ich jetzt auf der Radstrecke irgendeinen anderen wilden Radfahrer, der da einfach nur so lang fährt, nicht in Windschatten rein und so weiter.
Okay. Ich meine, es ist klar, dass das nicht jeder kontrollieren kann, aber da ist jedoch der eigene Anreiz, man sollte ja schon fair fahren.
Es geht um 0 US-Dollar Preisgeld, da braucht man sich auch nicht selber zu betrügen. Es geht
vielleicht um viel Ruhm, garantiert bestimmt bei den Teams oder bei den Einzelfahrern.
Bei den Profis vielleicht,
bei den Einzelfahrern glaube ich, das kann ich verstehen.
Aber kann man auch sagen, für alle, die das fahren wollen, da fahren genug Begleitfahrzeuge von einem offiziellen Veranstalter und kontrollieren auch, was man unterwegs da tut. Ob man das Warnblinklicht anhat, ob man richtig steht, ob die Fahrräder richtig fahren. Also wird schon kontrolliert.
Ich sehe das Foto hier im Hintergrund, was da auf dem Monitor ist. Da sind auf den Begleitfahrzeugen von euch ja oben Thema Warnblinker, diese Sachen drauf. Das habt ihr alles von Deutschland aus mitgebracht?
Ja, das haben wir in Deutschland. Die sind auch extra die oben drauf. Die Flashers haben die sie genannt. Die mussten on top oben drauf noch aufs Auto, mussten auch immer leuchten.
Ja, ich wollte nur sagen, so, das kannst du ja bei
die
der
Auto. Die habt ihr mitgebracht.
Die haben wir auch mitgebracht,
ja. Ja, das war so die Quizfrage. Ja. An sowas würde ich auch nicht denken.
Ich hätte ja ein Blaulicht dran gemacht, statt so ein oranges.
Ja, also auch an so einen Kram musst du denken, ne?
Ja. Das heißt, für die, die jetzt nur zuhören, das Fahrzeug ist halt, wie gesagt, sind zwei orangene Blinklichter, wie man es von Baustellenfahrzeugen vielleicht auch kennt. Und was ich auch, das habe ich auch gesehen in der Vorbereitung, es muss halt, ja, das Media muss drauf für das Medienfahrzeug, es müssen diese gelben, fetten,
weißen Fahrradfahrer vor euch,
euch und so weiter. Interessant.
Sponsoren, das ist euch überlassen, ob ihr die Sponsoren draufklebt oder nicht, aber das macht man natürlich.
Ja, habe ich auf dem Wohnmobil auch schon gesehen. Ihr habt natürlich netterweise überall die Sponsoren auch auf Fahrzeuge noch geklebt. Ja.
Und auch nochmal zu den Simulationen zurückzukommen. Wir haben natürlich unsere Autos bei den Simulationen auch so beklebt. Mit Achtung, Fahrradfahrer voraus, mit den Blinklichtern oben drauf, Sponsoren drauf, das haben wir schon gemacht.
Und dann gab es aber Stress.
Nee. Fragen schon. Also wir wurden da schon angehalten. Was macht ihr denn hier?
Von der Polizei, oder?
Ja.
Okay.
Okay. Also es war kein Problem, auch in den Staaten.
Und dann habt ihr der Polizei in Deutschland erzählt, wir trainieren fürs Race. Habt ihr die ganze Story so erzählt?
Ja, jetzt nicht so ganz ausführlich, aber grundsätzlich wollten die wissen, was wir tun und ob alles in Ordnung wäre, weil es ja schon komisch, ne? Mitten in der Nacht irgendwo in der Prärie in Sachsen-Anhalt mit Warnblinker und einem Fahrrad voraus wäre, du merkst dir noch was. Ja.
Und meine Quizfrage wäre, ich will das hier mal so in die Runde werfen, vielleicht denke mal auch nicht, dass es ihr beide jetzt wisst. Ich glaube, du darfst nicht einfach so mit Blinklicht einfach hinterm Fahrradfahrer durch Deutschland rumfahren.
Nee, ist auch nicht so. Und nach vorne musste noch abgeklebt sein, das durfte nur nach hinten blinken. Jetzt das war auch schon.
In
auch
USA?
Da, ja.
Okay.
Aber auch in Deutschland war das also kein Problem. Es ist vielleicht nicht erlaubt, aber es war kein Problem.
Ja, du darfst halt nicht so einen miesepetrigen Polizisten erwischen, absolut, der denkt, er muss das Gesetz nochmal genau durchlesen. Ja,
also wir haben schon wirklich versucht, das möglichst gut zu machen. Und wenn man, ist auch so eine Regel in den Staaten, wenn du dann eine Autoschlange hinter dir hast, ist verpflichtet anzuhalten und die Schlange vorbeizulassen. Es dürfen sich also keine Staus hinter einem bilden.
Ja, das ist aber auch selbstverständlich.
Ja, das sagst du, das sehen andere Teams anders.
Okay.
Ja, die fahren dann einfach dahinterher und haben dann eine Riesenschlange von LKWs hinter sich und da ist ja kein Vorbeikommen, wenn dann ein Auto mit 30 fährt und die Straße ist nicht breit genug.
Ja, das war auch bei unserem, wir haben jetzt ja nur so eine Kleinigkeit im Verhältnis gemacht, mit Trondheim Oslo, wo Ingo und ich gefahren sind, da war auch Regeländerung. Die Jahre vorher durften auch Autos hinter den Fahrern sein, auch abgeschafft. Kein Begleitfahrzeug beim Fahrer. Das Begleitfahrzeug kann 80 Kilometer vorausfahren und da parken. Also auch da ist klar, da kann ja keine Sau überholen. Das geht ja gar nicht.
Ja.
Ja. Ja, und in Europa natürlich noch anders. Wir haben ja doch eine höhere Verkehrsdichte ganz oft. Ihr seid ja wahrscheinlich auch auf vielen einsamen Strecken unterwegs gewesen.
Das ist auch cool. Einsame Wege, ja. Da waren viele einsame Straßen. Aber ich kann mich an eine Schicht erinnern mit Micky, wo er wieder fahren konnte, wo es flach war. 6-Stunden-Schicht, auf dem Papier standen 180 Kilometer. Das ist so, jetzt wenn man das auf der deutschen Autobahn sieht, wo ich wohne, das ist jetzt so knapp südlich von Hagen, das ist doch vielleicht noch jemandem Begriff, von Hagen bis Frankfurt die Strecke, so ungefähr, auf der Autobahn. Ja, wir sind auch auf dem Highway gefahren, 180 Kilometer lang.
Aber es kam keiner.
Auf dem Highway, die war befahren, die war nicht gesperrt. Wir sind also 180 Kilometer auf der Autobahn gefahren. Stell dir das bitte in Deutschland vor.
Und das war erlaubt?
Das war die offizielle Rennstrecke.
Und da war auch Verkehr?
Ja, da war auch Verkehr, na klar. Dann waren wir zum Glück nachts da. Hm. Ich möchte nicht wissen, wie das tagsüber da ausgesehen hat.
Das kann nicht sein, das kann doch nicht sein, dass das erlaubt ist. Also natürlich ist es so gewesen, aber...
Da lagen Kadaver am Wegesrand ohne Ende, alte LKW-Reifen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was man da erlebt hat auf der Autobahn. unfassbar.
Aber ist aber wahrscheinlich auch mal eine geile Aktion, überhaupt sozusagen können, ich bin mal Autobahn gefahren.
Ja, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, das kann nicht richtig sein. Sechsspurige Autobahn. Was machen wir hier?
Ich bin zweimal in meinem Leben mit dem Fahrrad auf der Autobahn gefahren, da war sie aber gesperrt.
Also das war schon ein Erlebnis.
Du warst der immer durchgesagt wird, dir Verkehrsfunk,
ein Fahrer auf der Autobahn. Nein.
Also das war schon enorm, das kann ich mir in Deutschland nicht vorstellen. Nee, dass man das
kann ich mir gar
A,
nicht vorstellen.
A, genehmigt riecht, B, dass man da nicht sofort runtergezogen wird, ja.
Ja, ja.
Das gibt's überhaupt nicht.
Ja gut, das war die offizielle Unfassbar. Strecke, die werden, ja. Sich jetzt schon, also die werden ja das nicht reinnehmen in die Strecke, wenn das nicht freigegeben ist.
Aber sonst habt ihr schon recht, das meiste war jetzt auf einsamen Straßen durch die Provinz. Da waren wenig große Städte dabei, wo man sagen kann, ja, hier viel Verkehr, war gar nicht kein Verkehr. Mhm. Ich glaube, auf den 5000 Kilometern gab es keine 200 Abbiegungen.
Nein, ehrlich?
Mein Ernst, ja.
Das ist
da kriegst du die Ansage am Funk, Sven, in ungefähr 160 Kilometern müsstest du ja bitte links abbiegen. Also das ist ja unfassbar. Das kann man sich nicht vorstellen.
Die Wette hätte ich heute auch verloren.
In Deutschland musst du schon auf 10 Kilometern 300 Mal abbiegen. Ja. Da war das komplett das Gegenteil. Viel, viel Land.
Ihr hättet aber auch nur das Funk im Ohr. Ihr habt ja nicht mal Musik oder sowas reingemacht, wenn es langweilig wurde. Oder habt ihr das auch mal gemacht? Ich habe nicht einmal gesehen mit weißen Kopfhörern oder war das das Funkgerät?
Es war das Funkgerät. Und wir haben aber das Funkgerät dann einfach auf Dauersenden gemacht und im Auto dann Musik an. Das ging also schon.
Ach,
so okay. Motivation, ja. Werden auch so Brülltüten auf dem Auto drauf.
Das habe ich gesehen
bei euch. Wenn es bergauf geht, geht das. Und wenn es geradeaus geht und man fährt zu schnell, das kommt nicht an. Mhm. Man hört es nicht.
Windgeräusche dann, ne? Im Ohr. Ja, ja.
Aber so bei den Bergaufpassagen, wo man es eigentlich auch am meisten braucht, eigentlich, da ging das ganz gut. Das ging richtig gut.
So mit Helene Fischer den Berg hoch.
Ja, genau. Er nicht.
Er nicht?
Er elektronisch.
Alles elektronisch gut. Hört sich gut an. Ja, dann, wir sind ja so ein bisschen, haben wir ja schon erzählt, was wo schiefgelaufen ist oder beziehungsweise wie, was im Rennen so passiert ist. Ja, was mich interessiert, ja, jetzt kommen wir mal zum wirklichen Rennen. Ne? Es ging los, ich habe hier auch irgendwo ein Bild, hier sieht man euch, wie ihr an der Startlinie steht, alle vier. Das heißt, ihr dürft zu viert parallel losfahren. Nach wie viel 100 Metern darf denn nur noch einer fahren?
Nach 500 Metern.
Okay.
Also es ist wirklich nur die Parade hier. Hallo, hier sind wir starten hier, wie man eben vorgestellt.
Ja, Oceanside heißt der Startpunkt.
Da. Genau, es ist in Oceanside, Kalifornien, genau. Da ist der Start direkt am Meer. Ist eine super schöne Gegend da. Gibt es auch einen halben Ironman, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Ist es schön, schöne Gegend. Hm. Fährt man 500 Meter zusammen, dann fahren die, fährt das Team, was nicht dran ist, zum Wohnmobilplatz, steigt ein und fährt weg. Und ein Fahrer der beiden fährt halt erstmal knapp 30 Kilometer auf dem Radweg ganz alleine. Mhm. Muss also auch sich selbst helfen können im Fall einer Panne. Da kommt niemand hin. Und dann geht's los.
Ist ein Rolling Start sozusagen. Ja, jedes Team startet also für sich.
In so, was weiß ich, 5 Minuten Abständen, Team für Team. Mhm.
Man sieht ja hinten die anderen Autos
ja genau. Auch schon. Die müssen alle positioniert sein und dann, wenn sie dran sind, geht's los. Genau. Das ist eigentlich ziemlich unspektakulär, aber dann...
Ja, für die, die nur zuhören, ich habe jetzt hier mal das Startfoto genommen, wo dann alle losfahren. Gar nicht so viele Zuschauer, sieht man noch im Video. Ich hätte jetzt gedacht, also es ist gar nicht so crowded.
Nein,
und das war schon vor Corona da, doch.
Ja. Also zuschauermäßig unterwegs an der Strecke immer mal passieren, dass welche da standen und auch mit der Kuhglocke da standen oder so. Es war schon bekannt, aber jetzt nicht so, dass man sagt, das ist hier Tour de France, hier Alpe d'Huez oder was. Nein, gar nicht.
Ihr seid auch durch Hannover gekommen.
Wir sind auch durch Hannover gekommen, aber amerikanische.
Hannover mit einem N.
Ja. Ja.
Na, da war doch Holger Krey auch letztens schon.
Ja, und da ist auch das Ziel. Also wo wir jetzt gerade über den Start reden, ne? Hier, Oceanside, Annapolis, Maryland ist das Ziel.
Ja.
Aber das war nicht so, kommen wir nachher zu, das ist nicht so spektakulär wie der Start. Und der Start ist natürlich deswegen auch vielleicht gar nicht so übermäßig gebucht. Du hattest das gesagt, weil das war mir auch nicht klar, die Einzelstarter starten vor euch.
Ja, die standen mehrere Tage vorher schon,
also
sind dann also weg.
Mehrere Tage tatsächlich.
Mehrere Tage schon weg, ja.
Genau. Also das wusste ich nicht, deswegen, das ist ja auch mal eine Information, dass man da, dass sich also auch das über viele Tage der Startprozess dahin zieht. Ja. Ne? Aber die Viererteams starten alle ungefähr.
Die starten alle hintereinander weg, ja. Auch die Zweierteams und die Achterteams, die es auch gibt, die starten eigentlich alle hintereinander weg, genau.
Und weil sich das so hinzieht, ihr habt jetzt mal ein, zwei Teams unterwegs gesehen oder fast gar nicht?
Ja, am Anfang viel schon, da hat man schon gesehen, aha, da sind noch welche. Auf dem Radweg, diese ersten 30 Kilometer, durfte nicht überholt werden, egal wie schnell man war.
Darfst du noch nicht mal überholen.
Also eigentlich nur rumgeeiert, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und danach zieht sich das aber sehr schnell auseinander in Verhältnissen. Also auch auf meiner Schicht habe ich noch ein anderes Team gesehen, aber im zweiten Einsatz sieht man keinen mehr. Außer vielleicht andere Achterteams, aber echt selten. Dass man freut sich, wenn man ein anderes Fahrrad mal wieder sieht, weil es ist wenig.
Einmal gibt es so eine Stelle im Film, wo sich, glaube ich, am Berg, wo einer eurer Fahrer, ich weiß gar nicht, wer das war, der sich total gefreut hat, warst du es vielleicht sogar, dass er einen Fahrer gesehen hat, wo er gesagt hat, wenn ich da einen sehe, dann hole ich den auch ein.
Ja.
Und dann hat man auch in dem Video gesehen, dass mal der eine den anderen wieder überholt hat und so. Ich glaube, das ist dann schon eine ganz schöne Abwechslung mal. Ja,
das macht Spaß, du bist stundenlang allein und dann siehst du, da ist einer am Berg hoch.
Ja.
Die Herangehensweise war aber jetzt nicht, wir sind das Viererteam und wir wollen da unter irgendeiner Top-Platzierung ins Ziel kommen oder da wollen wir richtig zeigen, wo die Hake ist. Oder korrigier mich, ich hätte gedacht, der Weg ist das Ziel, das Erlebnis ist das Ziel oder was war eure Erwartungshaltung daran?
Ich glaube, es war so ein Zwischending. Wir wollten schon sehr sportlich, sehr schnell da antreten. Vielleicht nicht direkt das Ziel zu gewinnen, das hatten wir nicht das Ziel.
Mhm.
Wobei es natürlich nicht abgelehnt hätten. Ja, ist ja klar, aber das war es nicht. Wir wollen da hin und wir wollen dann allen zeigen, wo der Hammer hängt, das haben wir nicht vorgehabt. Und wir wussten auch, dass auch keine Leute hinkommen, die gerade ein Fahrrad gekauft haben. Das sind alles Leute, die wissen schon, was sie da tun.
Ja.
Sonst wären sie gar nicht erst da.
Ja, ich habe hier gesehen, ihr habt 6 Stunden und 9 Minuten gebraucht und das Team,
was am Schild... 6 Tage.
Entschuldigung, ich habe... Entschuldigung, hab mich total verhaspelt. Ja, 6 Tage, 9 Stunden und das Siegerteam hat dann 5 Tage und 15 Stunden gebraucht. Das ist ziemlich nah beieinander in meiner Verständniswelt. Das ist jetzt ja nicht Lichtjahre davon entfernt, unabhängig davon, dass ich sowieso nicht glauben kann, dass man im Schnitt 800-900 Kilometer am Tag fährt. Also das ist ja euer Schnitt dann gewesen. Ja, krass. Ja.
Und
habe ich mich richtig verhaspelt hier.
Und ihr habt tatsächlich am Anfang gleich schon, und das ist im Film, eigentlich fand ich so auch ganz, ganz witzig, dass ihr da nicht komplett ausgerastet seid, seid ihr ja schon gleich 15 Kilometer falsch gefahren. Und das war auch noch, das war ja Markus, glaube ich, ne?
Ja.
Und der zumindest kommt er mir im Film so vor, dass er sehr emotional werden kann und auch mal sauer werden kann oder sagt, was er will. Und der war noch relativ entspannt dafür, dass er 15 Kilometer auf einmal berghoch gefahren ist, die er so nicht erwartet hatte. Ja, er dachte, es geht gerade.
Ja. Ja, das musst du vorstellen, das ist ein Kreisverkehr. Nicht so, wie man sich das normal vorstellt. Kreisverkehr, so mit dem Durchmesser, ich würde sagen, 120 Meter im Durchmesser der Kreisverkehr. Und innen drin mit Parkplätzen, also riesig. Und da kam auch die Wohnmobilstrecke das erste Mal wieder auf die Rennstrecke. Und diese Strecke war auch eingezeichnet in den Navigationsgeräten. Dass man leider rückwärts die Fahrstrecke von dem Wohnmobil zurückgefahren.
Mhm.
Und da ging es berghoch. Bis man das registriert hatte, dass man zwar auf der Strecke ist, aber auf der falschen Strecke eigentlich.
Mhm.
Das hat leider ein paar Kilometer gedauert. Es war alles, man sah, man war mit dem Punkt auf der Navigationsstrecke, die auf dem Gerät eingezeichnet war. Im Nachgang nicht die Navigationsstrecke einzeichnen für die Autos, die nicht herfahren müssen.
Ja.
Aber
jetzt ach so, weil das Begleitfahrzeug hatte die Wohnmobilstrecke mit drauf.
Auch mit drauf, genau.
Wenn sie die nicht gehabt hätte, hätten sie gesehen, da hätte ich ja gar nicht langfahren dürfen.
Ja, und
sie wären ja auch nicht die gleiche Strecke, die sie hingefahren wären, wieder zurückgefahren.
Genau.
Sie sind ja eine neue Strecke gefahren, weil sie die Wohnmobilstrecke ja nie gefahren sind. Okay.
Es war andere Farben, aber es war vielleicht nicht,
verstanden.
nicht perfekt ausgedacht. Das ist nicht zu Ende gedacht, sag ich mal.
Ja gut, aber das ist ja ganz klar. Es kann ja nicht alles hundertprozentig.
Das wäre ja noch was.
Ja, also. Wenn so ein Ding mal hundertprozentig durchläuft, wäre es ja auch langweilig. So war es ja erstens für einen Film super, wenn ich es aber richtig verstehe. Ja, weil es eine schöne Szene war.
Ja, auf jeden Fall.
Den Markus sehen wir im Hintergrund, das war aber jetzt nicht die Szene. Wenn ich es aber richtig verstehe, kann der sich ja ins Auto setzen, zurückfahren lassen und wieder starten. Er muss ja nicht wieder zurückfahren.
Bergab. Ja, genau.
Du musst er verliert ja nichts an Strecke.
Das weiß
oder
ich nicht.
Oder wie ist das vom Reglement?
Da wäre ich mal nicht so sicher.
Eigentlich muss die Strecke zurückfahren, und zwar mit dem Fahrrad.
Ach, okay.
und auch erst da wieder auf die Rennstrecke einsteigen, wo du sie verlassen hast.
Jetzt muss man doch auch wirklich sagen.
Wenn er sich aber da hingesetzt hätte und geschlafen hätte, wäre erlaubt gewesen. Aber wenn er woanders hinfährt, muss er wieder zurückfahren, um an der Stelle, also wenn ich es jetzt richtig verstehe, er steigt ja, er ist sozusagen von der Strecke einen Strich abgewichen, ja, und den muss den gleichen Strich wieder zurück. Rein vom Menschenverstand ist es ja so, wenn er jetzt im Auto zurückfahren würde, könnte man ja sagen, fährt er ja, er hat ja nichts gewonnen oder verloren, er hat ja auch nicht geschummelt.
Ja doch, er hat den Fehler gemacht, du musst aber komplett eingestehen, den Fehler.
Ach so, okay. Ach,
so würde ich das schon sehen. Mhm. Ne?
Verstanden. Ich wäre auch bei dir, ja, hätte ich auch so gedacht. Weil ansonsten würde ja der davon profitieren, der das schnellere Auto hat.
Sag mal, wenn das drei Leute falsch machen und einer fährt mit dem Fahrrad zurück und zwei mit dem Auto, wäre schon...
Ja, 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 okay. Und dann fährt er, aber der Kollege kann ja, er kann ja wechseln mit dem Kollegen und der fährt dann zurück, ne? Ja. Ja, ja. Also mit dem... Mit
jetzt muss man ja sagen, das war die einzigste...
Der einzige...
Einzige. Der einzige Fehler. Da ist er wieder. Aber die 15 Kilometer bei 5000 Kilometer falsch zu fahren, das ist ja Peanuts.
Ist Peanuts, ja.
Vor allem, aber
das ist doch im Nachgang, ist das doch
wurscht. Wobei, ja, das ist, wenn du das Endergebnis hinterher siehst, das sind Minuten, die wir vor dem Platz sind, der hinter uns ist.
Okay.
Minuten.
Also hätte schon auch schief gehen können. Ihr hättet sonst
20 Minuten Vorsprung oder eine halbe Stunde gehabt. Ne?
Vielleicht, genau. Der Vorsprung wäre theoretisch etwas größer gewesen. Also es war im Endeffekt schon eine Minutensache.
Nach vorne hättet ihr jetzt nichts gewonnen.
Nach vorne war es eigentlich erledigt.
Okay, also aber dann habt ihr nichts verloren. Nein. Und einmal verfahren ist eh klar, dass man das macht. Das ist uns, das passiert auch selbst beim Ötztaler, egal wo du unterwegs bist. Oder beim Alp-Extrem ist es mir passiert, vor 2 Jahren oder 3 Jahren, als ich da mitgefahren bin. Wenn man das schon mal abgehakt hat, gleich am Anfang, ist ja auch gut.
Ist
ne?
auch gut, ja.
Jetzt haben wir das Verfahren abgehakt, jetzt aber nicht nochmal.
Ja. Dann waren alle wach, dass man ein bisschen besser, vielleicht war es besser, war ja kein Fehler, es war einfach nur die falsche Strecke nachgefahren.
Ja, ja. Aber Fehler passieren?
Technischer Fehler, wenn du so willst eigentlich.
Ja, aber ja, das ist doch eine Grundvoraussetzung, die ich, also wo ich schon an den Start gehe und sage, irgendwas wird schieflaufen, da muss ich ja einfach schon im Vorfeld wissen, Contenance, das, was soll's? Ja. Was willst du machen?
Und wenn du sonst Geschichten hörst, von was es für Pannen gibt auf dem Strecken, auf der ganzen Rennstrecke.
Von den anderen Teams jetzt, habt ihr da was gehört?
Nee, ja, doch, festgefahren, im Sand stecken geblieben, also zu weit von dem befestigten Standstreifen weggefahren. Und wir fahren auch durch die Wüste.
Dass sich das Wohnmobil festfährt oder
ja,
so.
Ja, Wohnmobil festgefahren und geht nicht mehr voran, ja.
Toll. Das ist auch geil.
Ja, sowas hatten wir gar nicht. Toi, toi, toi. Wir hatten da überhaupt keine Panne, mit keinem Auto, mit keinem Wohnmobil.
Ja, die Autos können ja auch liegen bleiben.
Die haben absolut.
Und gut, dass die Autos auch tubeless hatten. Also diese 15 Kilometer war die Panne und letztendlich würde ich sagen, der Sturz war noch die Panne, ansonsten war nichts. Keine gerissenen Ketten, keine verdrehten Lenker.
Nee. Diese Stelle wird aber auch nicht gewarnt in den Begleitpapieren, wo gesagt wird, hier Grenzübergang, da stürzt man mal, weil wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr ja nicht die Einzigen gewesen da, die da gestürzt sind. Da sind ja auch andere Teams, sind ja auch in die Falle reingelaufen.
Ja, also wir haben es hinterher angemerkt, dass man das noch am Festbankett, haben wir es bei dem Veranstalter angemerkt, dass das irgendwie mal markiert werden sollte. Sonst ist alles Mögliche markiert, was fast belanglos ist und das war echt blöd. Es war einfach, das muss nicht sein, sowas einfach.
Ja, schon hört sich zumindest erstmal dramatisch gefährlich an, wenn da so ein Querbalken liegt und du nagelst da drauf. Ja, kann ich verstehen.
Aber wenn man überhaupt nicht mitrechnet, dass mitten auf einer Straße sowas liegt, ne? Jemand, der aus den USA kommt, weiß das vielleicht, dass bei solchen Grenzübergängen sowas ist, aber
Na gut.
Ja, wir haben hier noch so einen Punkt Gefahren aufgeschraubt, aber ich glaube, den machen wir gleich erst, ne?
Das Wetter würde mich noch interessieren, weil es natürlich ultra krass ist, was ihr für Hitzegeschichten da habt, ab und zu auch mal Regen. Wie war es mit dem Wind? Was waren so die Wettereindrücke? Was war so das Krasseste? Wahrscheinlich die Hitze, ne?
Ja, also am Anfang, am Start im Westen in Kalifornien, also direkt in Oceanside, waren es so 25 bis 30 Grad Lufttemperatur. War ganz angenehm. Wenn man ein bisschen ins Inland kam, da auch, wo wir unser Haus hatten in Ramona.
Wie weit ist das entfernt?
10 Kilometer.
Okay.
10 Kilometer.
Also nicht weit im Inland.
Waren dann 15 Grad wärmer. 15 Grad. Selbe Uhrzeit. Also wie gesagt, unten an der Küste 25 bis 30 und da, wo unser Wohnhaus war, hatten wir dann meistens 40. Ja, und dann fährt man also vom Westen aus erstmal ein bisschen berghoch und fährt dann den Glass Elevator, so nennt sich dieser Berg. Dann fährt man bergab und das ist der Hughline ist den gefahren und da gibt es auch im Film viele Beschreibungen von diesem Berg. Es wird immer heißer und heißer und heißer und heißer, bis man unten in der Wüste angekommen ist.
Also fährst runter und es wird heißer.
Genau, du fährst bergab und es wird immer heißer, als wenn einer wirklich einen Heißluftföhn anmacht. Mhm. Also unangenehm, heißt, dass es atmen wehtut. Und unten in der Wüste war der erste Wechsel, da standen wir mit unserem Wohnmobil. 40 Grad Außentemperatur bis 45 Grad Asphalttemperatur jenseits von Gut und Böse und kein Schatten. Mhm. Nicht mal ein Baum, nichts.
Und das meintest du mit geplatzten Reifen, ne?
Ja.
Wenn du auf dem heißen Strecke Asphalt das Rad einfach
konntest den Asphalt nicht mit der Hände anpacken, keine Chance, viel zu heiß.
Krass.
Und wurde halt,
da sieht man im Video ja auch, dass dann die Wohnmobil-Crew langsam mal geguckt hat, wie das mit der Klimaanlage funktioniert. Ja,
das war auch damals, das darfst du auch keinem erzählen. Ne?
Also das ist doch das Erste, wenn ich die Karre miete.
Ich denke, dann denkst du auch, was ist denn los mit dem Wagen? Überhaupt keine Klimaanlage, alles, ich schwitze wie ein Schwein hier drin, ne? Über 30 Grad im Wohnmobil, dann mache ich während der Fahrt das Fenster auf, viel heißer draußen, dann mach wieder, das ist ja noch heißer draußen. Ja. Ja, die war an, aber sie hat es nicht mehr hingekriegt.
Ach so, die hat es nicht mehr geschafft.
Ja, das, und im Stand dann gar nicht mehr, aber hinterher hatten wir sie an, das war dann erträglich, aber es ist unfassbar, wie warm das war.
Wie lange wart ihr denn in dieser Gegend? Weil ich habe das beim Alpextrem, habe ich mal ähnliche, sieht man auch in meinem Video, als was ich da mal gemacht habe, hatte ich ja mal ähnliche Erfahrungen gemacht, dass ich bergunter gefahren bin und dann waren das ja immer nur so 300-400 Meter, aber dann ist genau dieses eine Grad gekommen, ich glaube, das geht bei 36, 37 Grad los, in so einen Ort rein, wo die Luft auch stand, wo du auf einmal merkst, du fährst in die warme Luft rein und die Abfahrt kühlt nicht mehr. Bei euch war es ja dann permanent wahrscheinlich so.
Das waren die ersten Tage so, außer Tage nachts, ne? Da war es dann in der Wüste, milde 31 Grad noch, war auch komisch, mitten in der Nacht 31 Grad zu haben. Aber es war durch den Fahrtwind, das kennt ihr auch beide beim Fahrradfahren, wenn es 30 Grad ist und man hat Fahrtwind, das ist alles ertragbar. Nur dieses Stehen oder Warten auf den anderen Fahrer oder das ist das.
Oder die 40 Hölle. Grad. Aber ihr habt ja dadurch, dass ihr da gewohnt habt, hattet ihr zumindest ein bisschen Hitzeadaption.
Ja,
die ist wahrscheinlich absolut. Auch wichtig. Ne? Das heißt, da am letzten Tag anreisen und in die Hitze rein, ich glaube, dann kollabierst du wahrscheinlich auch, als wenn du aus Deutschland mit einem schlechten Frühling wie dieses Jahr kommst.
Ja.
Wir haben ja noch keine Hitzeadaption dieses Jahr.
Das Einzige, was man da vielleicht noch, um sich das zu gewöhnen, dass man viel schwitzt und es extrem warm ist, wenn man viel auf der Rolle fährt, kriegt man das Gefühl auch irgendwann ziemlich gut hin, dass es einfach nur warm ist und man die Leistung gar nicht mehr hinkriegt. Weil man einfach nur noch in seiner eigenen Hitze steht.
Man könnte ja statt so einem normalen Ventilator einfach einen Heizlüfter nehmen.
Ja. du sagst, da gibt es ein Team, die haben das in der Sauna geübt vorher mit dem Rollentrainer.
Ich wollte den Scherz jetzt nicht machen, weil ich den zu platt fand.
Haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. Quatsch. Nein.
Ja,
und Wetter sonst war es eigentlich mild, wo wir aus der Wüste raus waren, war eigentlich wirklich angenehm.
Mhm.
Ja. Regen, Markus und Julian hatten mal Regen, eine ganze Schicht eigentlich. Ich bin verschont geblieben, habe mir das nicht ausgesucht. Aber sonst war es eigentlich super Wetter. Wir sind immer so eine riesen Gewitterfront hinterhergefahren, wo es wirklich schon heftig aussah in weiter Ferne, aber die hat abgedreht. Sonst hatten wir wettermäßig eigentlich, es kann glaube ich nicht besser sein.
Also war das Glück, weil man vielleicht auch andere Sachen gelesen hat vorher?
Ja, also die Einzelstarter, die sind ja früher gestartet. Die mussten Umleitungen fahren, weil die Straßen nicht mehr da waren, weil die überspült waren komplett.
Okay.
Das ist doch das die Hölle, wenn du dann so eine Umplanung hast.
Ja, so apropos Umplanung, kann ich auch mal was sagen. Zwischendurch kriegst du während des Rennens eine SMS auf dein Rennhandy, was man da anmelden muss. Da und die Straße bei Kilometer 33 irgendwas, Straße gesperrt, bitte da und daher umleiten. Ja, dann bist du während der Fahrt die Betreuer irgendwie in diesem Kartenmaterial das finden erstmal und eine Umleitung bauen. Also on live, nicht irgendwie schön mit Vorlauf. Und das war schon eine Herausforderung, weil waren alle müde, alle überfordert und es war schon heftig.
Ihr habt dann praktisch auch mit kompletten Mobilfunkkarten in den USA dann, als ihr angekommen seid, eingedeckt dann praktisch.
Das ist auch ein guter Hinweis, habe ich auch anders gemacht. Wir haben Karten vorher gekauft. Beim großen Online-Händler.
Also Prepaid USA-Karten.
Ja, ich habe mir so eine unendliche Prepaid-Karte gekauft für einen Monat Internet unendlich.
Ja.
Und telefoniert halt mit WhatsApp-Telefonie. Das hat perfekt funktioniert.
Okay.
Das heißt, jeder hatte eigentlich eine amerikanische Nummer und darüber hatten wir dann halt Kontakt.
Gut. Einmal standen hier die Jungs auch im Schnee. Zumindest die hatten Spaß und eine kleine Schneeballschlag gemacht. Das muss irgendwo oben auf dem Berg gewesen sein,
schätze ich. Das muss ziemlich genau am höchsten Berg gewesen sein, dem Wolf's Creek Pass, ja, den wir im Film ja auch zweimal passiert haben.
Das fand ich auch ganz okay im Film, ja, dass man denkt, den hat man gefahren, aber man ist ihn gar nicht,
ja,
gefahren.
Man dachte,
wie kann man das nicht auf den Schirm kriegen?
Ja, das war das Schild zum Wolf's Creek Pass höchstwahrscheinlich oder der Hinweis, dass es jetzt in die Richtung dahin geht, aber das war nicht das Schild, dass man da ist.
Und einer hat es verpennt.
Ja.
Und das waren 3000 Meter, der höchste Punkt?
Über 3000 Meter. Es waren 10.000 noch was Fuß.
Durch drei,
also 3300 irgendwas.
Das ist krass, hätte ich nicht gedacht.
Was noch krasser ist, da stehen Bäume.
Ja, das, also normalerweise ist das ja nicht jenseits der Baumgrenze.
Also das war für mich echt komisch. Warum stehen hier Bäume?
Die sind bestimmt aus Plastik gewesen.
Würde zu Amerika passen.
Das war schon komisch, da will ich. Interessant.
Echt. Ich hätte nicht gedacht, dass bei der Durchquerung man auf 3000 Höhenmeter kommt, weil ich hätte das jetzt so voll, in die Rockies geschoben, aber dann vorwiegend natürlich irgendwie ganz in den Norden reingehauen.
Ja, das waren die Rocky Mountains. Also,
aber es war ja relativ mittig und relativ weit unten von den Rockies. Die gehen ja bis hoch nach Kanada. Ja. Mhm. Krass, trotzdem hätte ich das nicht gedacht, dass man diese Höhe erreicht.
Ja, auch cool. Dann fährt man die Abfahrt von dem höchsten Berg runter. Das ist ungefähr eine Stunde in die Abfahrt, ne? Dann ist man unten. So, wie definieren wir denn unten? Ja, also du siehst nur noch plattes Land, so wie hier in Norddeutschland, alles flach, was du sehen kannst. Aber der Höhenmeter sagt, ja, mein Freund, du bist noch auf 2500 Meter Höhe.
Ehrlich?
Ja, das ist ja verrückt, oder?
Das heißt, du fährst auf 2500 Meter trotzdem noch ewig flach.
Ja, genau. Das war total kurios.
Ja, würde man dann so Plateau wahrscheinlich dann
nennen. Ja, wie so ein Hochplateau, aber denkst, wir sind immer noch weit oben.
Merkst du das denn mit der Atmung?
Ja, da wollte ich noch. Also man merkt es, die Leistung ist nicht so, wie man das eigentlich irgendwie gewohnt ist. Es ist verrückt, wenn man denkt, man ist unten und man ist eigentlich gar nicht unten.
Habt ihr noch schönes Höhentrainingslager zwischendurch gemacht für die.
Ja, und Niedrigtrainingslager. Ich war so einmal auch minus 64. Das war der tiefste Punkt vom Rennen.
Ja, das ist aber ein Fehler vom Garmin, oder?
Nö, unter Meeresspiegel.
Kann sein.
Ja, echt? In Holland gibt es das auch. In Holland bist du auch einige Gegenden unter Meeresspiegel.
Aber 64 ist auch ganz schön viel. Ein schönes Loch.
Dass es nicht voll läuft, ne? Da sind dann Berge drumherum, sodass da nichts passiert.
Sodass der Pazifik da nicht reinlaufen kann.
Ja, genau. Lustig, wusste ich auch noch nicht, dass man so tief
Ich hätte auch nicht gedacht,
Keller, dass es 64 Meter
sind. Ja. Also, na gut.
Ja.
Also kann man echt zusammenfassend sagen, wettermäßig waren wir da echt gesegnet.
Kann also viel schlimmer sein natürlich. Ja. Und das ist natürlich auch dann bitter mit Kleidung und sowas.
Oder auch Waldbrände, wenn es einfach zu warm ist, dass die ganzen Gebiete dann abgesperrt sind, weil die am Löschen sind.
Ja. Es ist voll
im Sommer. Wir haben nur noch die Reste gesehen, ne? Die verbrannten Bäume, qualmt alles noch ein bisschen, aber...
Ja, Dan und ich sind ja mal von wo war das? Wie hieß
von
dieser?
Von San Francisco nach Remo sind wir gefahren. Ja, und da war Waldbrand, aber direkt neben dem Auto.
Ja, wir sind, glaube ich, die Gegenspur war schon gesperrt und wir sind Richtung San Francisco gefahren.
Zurück sind wir gekommen,
Richtung San Francisco, und dann haben wir gesehen, wie da Waldbrand ist und haben schon gesagt, oh krass, da ist ja ein Waldbrand. Und siehst ja, als Europäer noch nie einen Waldbrand gesehen, ne? Ist ja auch eigentlich ganz spannend. Ja. Und
ich erzähle die Story noch anders, glaube ich.
Und dann sind wir da tatsächlich mit dem Auto immer näher ran an diesen Waldbrand, und dann ging diese Straße fast durch diesen Waldbrand. Und tatsächlich war der auf der linken Seite, die Autos haben schon alle gestanden. Und rechts waren nur so ein paar kleine Flammen, und wir da schnell durchgebrettert, weil wir, erstens haben es alle gemacht, die durchgefahren sind, dachte, kann man jetzt hier durchfahren? Ja, kann man wohl. Und rechts und links am Straßenrand waren halt Flammen. Schon. Rechts nur ganz wenig, wo wir waren, links schon ein bisschen mehr. Also eine ganz kuriose Situation. Und du denkst, wenn die da durchfahren, fährst du jetzt auch schnell durch. Und ich glaube, das hat uns auch den Arsch gerettet, weil sonst hätten wir wahrscheinlich du hast ja nicht so wie hier, dass du sagst, du fährst mal die nächste Ausfahrt runter und nimmst eine Umleitung, sondern die Umleitung ist halt mal 500 Kilometer lang. Und ich glaube, wir haben Glück gehabt, dass wir gerade noch so durchgekommen sind.
Aber merkst du da nicht die Hitze enorm, wenn du direkt da...
Ja, wir sind so
schnell. Wir sind mit dem Quendler-Mobil unterwegs gewesen, mit diesem fliegenden Cadillac. Da ist Ingo wirklich schon schnell gefahren. Aber ich kriege den Originalkommentar natürlich jetzt nicht mehr auf die Kette. Deswegen muss ich das kurz sagen. Aber Ingo ist natürlich dann total euphorisch gewesen. Wir sind gerade beim Waldbrand vorbeigenagelt. Und Ingo sagt, das ist ja geil, das erlebt man ja auch nicht jeden Tag. Also so, wo ich auch denke, okay, können wir jetzt mal nochmal zurückkommen, dass wir echt Glück gehabt haben? Und Ingo dann völlig
euphorisch. So habe ich es bestimmt nicht gesagt, aber, also, ich find's, aber es war trotzdem
guck mal, das ist ein Tornado.
Juhu. Ja, also Ingo war ziemlich begeistert, dass man das ja nicht jeden Tag erlebt.
Ja, aber nicht jetzt positiv begeistert in dem Sinne, dass ich es gesagt habe.
So, nein, so, so. Nicht positiv, dass da jetzt was gebrannt hat, aber nee, das Erlebnis
aber
positiv.
Das, aber so im Nachhinein, sowas bleibt natürlich kleben. Ne? Ja. Und dann ist aber auch krass, wir sind dann ja kilometerweit, 50, 100 Kilometer weit gefahren und es kam ein Feuerwehrauto nach dem anderen uns entgegen, auf der Gegenspur. Und hast du nur die Feuerwehrautos gesehen. Die müssen aus allen Herren Ländern, werden die dann da angezogen zu diese, oder abgezogen zu diesem Feuer. Und es war nur ein ganz kleiner, es muss ein kleiner Brand gewesen sein. Es war jetzt wirklich nur so ein kleiner Fleck, wo Wolken aufstiegen. Was wir natürlich nicht, ich habe es auch nicht rausfinden können hinterher im Hotel oder so, wo wir nochmal geguckt haben, naja, wo hat es denn da jetzt genau gebrannt und ist das jetzt mehr geworden oder weniger? Und für die ist das ja wahrscheinlich Routine da unten. Kalifornien ist ja, und ich glaube, im letzten Jahr hat es die ja, glaube ich, nochmal richtig schlimm erwischt. Also ist krass. Also für jemanden, der noch nie einen Waldbrand gesehen hat, war es natürlich trotzdem irgendwie spannend, aber natürlich nicht so, dass man jetzt Bock hat, unbedingt einen Waldbrand zu sehen. Das will ich damit jetzt nicht vermitteln.
Nein, das war ja nicht so.
Aber die
trotzdem
Flammen,
warst du ziemlich...
Es war halt ein kleiner Flammenabstecher, war auf unserer rechten Seite, war so ein, loderte so ein kleines Feuer. Ne? Und man ist ja in so einem Tunnel und sagt, ja gut, die fahren jetzt da alle durch, fährst du auch weiter. Und ich fand Durchfahren auch sicherer, als jetzt stehen zu bleiben, und nicht zu wissen, ob das Feuer vielleicht näher auf einen zukommt und man dann steht man da in diesen Wolken. Also durchfahren fand ich das eigentlich keine schlechte Idee.
Bei eurer Strecke war es dann so, dass die Einzelfahrer nicht fahren konnten, weil es da gebrannt hat. Und ihr konntet schon wieder fahren.
Ja, ich glaube, die hatten mehr das Problem mit Wasser, also Überflutungen.
Überflutung war das,
genau. Und das mit dem Waldbrand, das war auch, wir hatten auch noch die SMS gekriegt, Achtung Waldbrand da und da. Also nicht, dass es gesperrt war, sondern Achtung, aber was wir hinterher gesehen haben, das war kilometerlang schwarz.
Krass.
Da lagen noch die Schläuche rum und vereinzelt noch Feuerwehrleute, die der Brandwache hielten. Also es war schon wirklich großem Ausmaßes.
Das ist aber wahrscheinlich auch, erlebt man auch nur einmal im Jahr.
Das sieht auch völlig fremd aus, wenn dann nur noch diese abgebrannten Stümmel da rumstehen. Krass. Das ist schon heftig.
Ja, ich möchte nicht wissen, wie das als Fahrradfahrer ist, wenn du da irgendwie, da kannst du ja einpacken. Ja. Also das von der Hitze und natürlich auch vom Qualm wahrscheinlich gar nicht aushaltbar. Mhm. Also da kannst du ja, was ist denn dann die Konsequenz? Umdrehen und ne, also das.
Also Naturkatastrophen ist auch geregelt, wenn es sowas gibt. Also sag mal, Tornado ist ja nicht ganz weit hergeholt da in den Staaten. Rennen wird angehalten, alle gehen in die Autos und warten, bis es vorbei ist.
Gut, aber die Tornado-Saison, ist die nicht erst nach dem Herbst?
Wir hatten da schon so, die ein oder andere Warnung war schon da.
Okay, ja, okay. Weil ich hätte gedacht, das ist klassischerweise so Herbst oder so. Ah, okay. Aber auch das steht im Reglementwerk.
Ja, genau.
Mhm. Ja, gut.
Na, was mir sonst noch in dem Film auch aufgefallen ist, da würde ich jetzt mal eine ehrliche Meinung hören, ob das in echt auch so war. Weil hier sieht man jetzt mal einen nicht so gut gelaufen, zumindest wahrscheinlich ist das, aber er sieht halt ein bisschen kaputt aus, der Markus hier im Hintergrund auf dem Foto. Was ich im Film erstaunlich fand, wie lustig alle waren, also dass es doch viel gute Laune gab und auch, auch bei euch Fahrern und so, dass da trotz, na, selbst der Gestürzte, er war jetzt nicht der Glücklichste in die Kamera, aber es war halt irgendwie, hatte ich ein Gefühl, dass ihr einen ganz guten Team-Spirit hattet und auch wenn mal was war, das eigentlich ganz gut wegstecken konntet. Ne? War das wirklich so oder gab es auch mal Situationen, wo ihr euch komplett gegenseitig angeschrien habt?
Also kann man echt sagen, da wir echt befreundet waren und das lange zusammen durchgeplant haben, kannten wir uns einander schon sehr gut. Jeder hat irgendwo eine kleine Macke. Aber es war wirklich so, wie es im Film zu sehen ist, harmonisch. Die einzigen Zwischenfälle, die es dann gab, verbal, das waren wirklich, wenn es dann essenstechnisch oder getränketechnisch irgendwas im Argen war, aber das war alles nichts Nennenswertes. Also eigentlich war es ja nicht, dass es irgendwie Stunk untereinander gab. Das war wirklich wie ein Familienausflug oder ein Freundeausflug, wenn man das so möchte. Das war wirklich toll. Deswegen kann man das auch.
Außer man gibt dir einen Milchshake statt
das geht gar Baguette, nicht, ne? Was
aber
zu essen brauche.
Da kommt dann der Urtrieb raus, ich brauche mein Futter.
Ich muss dir vorstellen, du kommst von einer 12-Stunden-Schicht nach Hause, sag ich mal in Anführungsstrichen, und möchtest was essen, wirklich was essen, weil du Hunger hast und dann reicht dir einer einen Eiweißshake. Nein, ich möchte
was essen. Der meinte das noch gut.
Ja, das habe ich mir auch entschuldigt,
aber der
so
Witz
angerannt
ist, aber selbst das sieht man, die Szene ist ja im Video auch zu sehen, wo ich sage, naja, Das sind aber auch kein in dem Sinne bösartiges Anranzen. Das war auch schon, hast du sehr freundlich formuliert, fand ich.
Ja.
Aber den Umständen entsprechend.
Aber das war wirklich so, wie es im Film zu sehen ist. Das war so, es war nichts zu nennen, was nicht funktioniert hat untereinander.
Ja, hier sieht man mal, im Hintergrund habe ich mal das hingestellt. Das
ist eigentlich auch ganz niedlich.
Die Kuh war ja auch eigentlich den ganzen Tag nur faul und hat am Streckenrand rumgesessen. Ne?
Das war auch das Schöne daran, ne? Das Wohnmobil fährt ja vor, wartet darauf, dass das Rennen quasi näher kommt mit den Fahrern und den Begleitfahrzeugen und hatte dann, wenn das Wohnmobil zügig war, auch entsprechend auch Freizeit, bis sie dann da waren. Und man hatte seine Sachen, die man vorbereitet und dann
konnte man zumindest mal so wie hier ein Stündchen sitzen. Ich glaube, die beiden Fahrer, das ist das zweite Team wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ne? Das, was gerade Schichtpause hatte. Ja. Ihr müsstet wahrscheinlich relativ nah dran gewesen sein, sonst hätten die ja noch gepennt wahrscheinlich.
Genau.
Man sieht, wie das Essen hier aufgereiht ist, wie die wahrscheinlich so Verpflegungsbeutel noch mit neuen Klamotten, was auch immer. Und ansonsten sitzen die da jetzt und warten, dass ihr kommt. Ne?
Ja, was man auf dem Bild jetzt sieht, das versuche ich mal zu erklären. Also jedes Betreuermitglied hatte eine kleine Kunststoffbox, sag mal so DIN A3 Größe ungefähr von der Fläche, wo das Essen drin war, persönliche Dinge und ähnliches. Und dass sie immer nur ihre eigene Kiste mitnehmen mussten, vom Wohnmobil ins Auto und wieder zurück. Dass man immer seine Sachen beisammen hat. Und der Fahrer hatte auch eine Kiste, etwas größer, wo dann dem seine Sachen drin waren. Die Getränkeflaschen, der Helm, das Navi, das Essen, die Ersatzkleidung, die Regenkleidung und. So hatte eigentlich jeder seine Kiste, die er immer hin und her geschleppt hat. So hatten wir nie das Problem, dass die Autos immer voll gemüllt werden und überall was rumliegt. Und B, hat immer jeder seine Sachen bei sich gehabt.
Ja, also das heißt, weil man ja im Wohnmobil wieder, man geht ins Wohnmobil, pennt da als Begleitfahrer, weil man jetzt das andere Begleitfahrzeug dran ist und dann geht man wieder raus ins Begleitfahrzeug, hat seine Kiste und hat immer alles drin. Okay, so, das ist natürlich auch.
Oder auch die Endgeräte wieder laden, Navis laden, Lampen wieder laden, das musste sich jeder halt selber drum kümmern.
Ja, ja.
Dass das alles wieder läuft.
Und diese Schichtwechsel. Und auch überhaupt zwischendurch im Video sieht man einmal, ja, ist fliegender Wechsel wieder erlaubt oder nicht. Wie war da, wie wechselt man da? Fliegender Wechsel, warum war der nicht immer erlaubt und so weiter? Wie läuft das? Wie wechselt man unter den Schichten? Ist das auch ein fliegender Wechsel?
Ja, wie wechselt man? Also sagen wir mal, der normalen Wechsel ist der fliegende Wechsel. Das heißt, der Fahrradfahrer Sven kommt angefahren. Und überschneidet sich mit dem Fahrradfahrer Micky, der schon anfängt loszufahren, aber ich muss einmal vor seinem Vorderrad gewesen sein.
Okay.
So dass man einen fliegenden Wechsel hat, dann fährt er los, ich halte an und ich muss absteigen und mein Fahrrad zurückschieben zum Auto, dort wird es dann eingeladen. Das war nur tagsüber erlaubt, nicht in der Nacht.
Okay.
In der Nacht musste man anhalten und einen stehenden Wechsel vollziehen.
Also das heißt, abklatschen oder so.
Genau, abklatschen und das andere durfte nicht schon vorher losfahren.
Aus Sicherheitsgründen.
Aus Sicherheitsgründen, genau. Und ein ganzes Teamwechsel ist eigentlich genau gleich. Der fertige Fahrer, der nicht mehr dran ist, ist ja schon im Auto, wird zum Wohnmobil gebracht. Und das zweite Team steht der erste Fahrer schon bereit und macht dann den Wechsel, dass das wirklich flüssig läuft.
Sieht man natürlich auch ganz, ganz viele Szenen in dem Film. Ganz viele Wechselszenen, wie das läuft. Einmal wird einer der Helfer umgefahren, weil er im Weg stand.
Er stand nicht im Weg, er hat sich bewegt.
Ja, ja, genau. Nee, genau. Warst du das nicht sogar? Oder? Ja. Aber auch da war es so. Naja, da hat man auch mal ein bisschen rumgerüffelt, aber auch noch, finde ich, auf eine spaßige Art und Weise.
Das wäre bei uns viel schlimmer ausgegangen, das kann ich dir sagen.
Ja gut, du hast gedacht, er bleibt stehen und er ist nach rechts und genau. Aber es sind auch Dinge, wenn es Gott sei Dank nichts passiert, die natürlich passieren können. Ne? Das ist ja ganz klar, muss man auch mitrechnen, dass da irgendwie mal was schief läuft. Also das ist hochinteressant, wie das mit dem Wechseln läuft. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir vielleicht nicht gefragt haben während des Rennens, was erwähnenswert ist jetzt so rein technisch oder auch reglementmäßig, wo man drauf achten muss?
Ja, können wir gerne machen. Und zwar ist das ganze Rennen in Time Stations unterteilt. Das heißt, es sind eigentlich so virtuelle Durchgangsbögen, wenn du so nennen möchtest. Da gibt es 49 Stück oder knapp über 50.
Ich krieg genau, es waren jetzt in meiner Auswertung gesehen 55 Stationen.
Ja, und da muss man dann jeder Time Station eine Nachricht schicken oder besser anrufen am Rennbüro. Hallo, hier ist Team 407. Wir sind jetzt am Time Station XY angekommen und dann wird das notiert, dass sie auch wissen, wo die Teams sind, auch wenn sie GPS getrackt sind. Da muss man sich dann melden. Das ist so eine Besonderheit und an diesen Time Stations.
Das macht aber der Begleiter.
Das Wohnmobil oder das Betreuerauto, genau. Das hält auch nicht, ist nicht auf einen Kilometer genau. Mhm. Meistens sind die besetzt, sag ich mal, die Time Stations. Ja,
das habe ich mich auch schon gedacht. Da anzurufen ist auch kein Spaß.
Also, ach, nee, nicht besetzt. Nee, nicht falsch verstanden. Das Telefon war nicht besetzt, sondern da saßen Menschen an diesem Ort.
Manchmal ach so, war das eine Tankstelle. Ich dachte, das Telefon war besetzt, da anzurufen. Okay.
Nein, das ging.
Und du hast noch ein anderes besetzt gemeint, ne?
Auf jeden Fall, da stand an einem Time Station ein Pool, hatten den Pool aufgebaut, dass der Fahrer sich abkühlen konnte.
War es doch gut.
Es ist astrein. Oder manche standen da, welche Kinder und applaudierten und klatschten.
Cool, okay.
Und hatten was zu essen. Irgendwo gab es Donuts und das war schon ganz nett.
Das also, ist das nicht so, dass die lokalen Leute da irgendwas organisieren, die da wohnen oder so?
Nein.
Nee?
Ja doch, also diese da warten, die wohnten dann da. Doch,
genau.
Ja, genau.
Die Anwohner machen irgendwas draus. Ne?
Genau.
So hätte ich es jetzt gedacht.
Die gucken dann auf ihren PC, wann kommt mal wieder einer und dann gehen sie höchstwahrscheinlich raus, weil das dauert ja manchmal Stunden, bis überhaupt mal irgendeiner kommt.
Stimmt, aber durch das GPS-Tracking weiß man ja, wann ungefähr einer kommt. Okay.
Genau.
Cool.
Das war so.
Das habe ich mich auch gefragt vorhin, als du gesagt hast, ab und zu steht mal einer mit einer Kuhglocke da, habe ich gesagt, der kann ja lange da stehen. Bis mal einer kommt. Aber wenn man das natürlich dann live verfolgen kann, ist wahrscheinlich auch für die daheimgebliebenen zu Hause, können die auch live per GPS gucken, wo ist. Ne?
Genau.
Und nach jeder Time Station gibt es ein Ranking, eine Auswertung.
Ja, genau. Und wir haben meistens an diesen Time Stations dann so DIN A4-Blätter hochgehalten mit unseren Sponsoren. Die wurden dann mal alle live veröffentlicht auf Facebook oder Instagram. Hier, Time Station 13 erreicht. Wir danken Firma XY für ihre Unterstützung.
Okay.
Das war dann so unsere Botschaft hier. Jede Time Station haben uns halt gemeldet.
Habt ihr so ein bisschen Social Media draus gemacht? Facebook, Instagram und so.
Genau. Cool.
Aber der Fahrer fährt in der Regel, wenn er jetzt nicht Bedürfnis hat nach dem Swimmingpool-Besuch, fährt er natürlich weiter.
Der aktive Fahrer fährt nicht in den Swimmingpool. Das waren immer nur die
Zeit ist nicht da.
Die haben uns nicht genommen, die Zeit, genau.
Ja. Weil da wird der Schnitt mal richtig in den Keller gerissen. Das geht nicht.
Und die Essensversorgung, habt ihr das vorab schon geplant, was wo eingekauft werden muss? Oder ist das dann, wie du vorhin schon gesagt hast, tatsächlich im Flow passiert, je nachdem, was man gekriegt hat?
Also Wohnmobil hatte so eine Startausrüstung von Sachen, wo wir denken, dass wir sie essen werden.
Ja.
Das war auch nicht verkehrt, aber hinterher zeigt sich, was am meisten gebraucht wird. Und wir haben da kiloweise Nüsse und Gummibärchen gegessen, einfach weil es die Energie auch bringt irgendwann, die man irgendwie nur reinkriegen willst.
Okay.
Hunger ist eigentlich nicht das Problem gewesen, eher so, dass du dich fast zwingen musst, was zu essen, weil du weißt ja, die Bilanz ist rot und du musst sie irgendwie wieder Richtung Null kriegen, dass du genug drin hast.
Mhm. Und gab es irgendwelche Sonderwünsche, die hier vegan oder sonst wie, oder war das da bei euch
easy? Da waren wir vegetarisch schon einige, aber sonst war es eigentlich ziemlich einfach.
Und tatsächlich, die Verpflegung vom Team ist ja auch wichtig, ne? Also es geht ja nicht nur um die Fahrer, die müssen ja auch irgendwie was zu essen kriegen, ne?
Ja.
Nee, gut. Also dann als nächstes habe ich hier noch so diesen Punkt. Ein paar Sachen haben wir jetzt schon mitbekommen mit dem Verfahren und dem Sturz. Was ist noch so komplett schiefgelaufen? Welche Gefahren lauern noch auf der Strecke? Gibt es da noch irgendwas, was man vielleicht auch im Video nicht jetzt gesehen hat oder irgendwie irgendwelche Gefahrenpunkte oder Sachen, die man Leuten mit auf den Weg geben kann, die das vielleicht auch mal machen?
Ja, Gefahrenpunkte gibt es. Und zwar sind das die LKWs in den Staaten.
Ja.
Die fahren 80 Meilen, die LKWs.
Das ist 120.
120 in etwa. Und die fahren auch auf der Landstraße, die 80 Meilen.
Mhm.
Wenn die einem entgegenkommen, kann man bis 2 zählen und dann muss man den Lenker ganz festhalten. Also wirklich ganz festhalten. Der Windstoß ist brachial.
Kannst du das mit dem Zeitfahrrad überhaupt noch? Da wird es ja dann noch kritischer.
Aber im Oberlenker gehen, da würde ich aus den Auflieger rausgehen. Ja. Weil es war von hinten, wenn die von hinten kommen, ist alles easy. Das ist nicht das Problem, weil die einem entgegenkommen, es war brachial.
Weil die wie so eine Windwolke.
Eine Wand. Eine richtige Wand kommt dann auf dich zu.
Mhm.
Man kann das handeln, aber wenn man nicht dran denkt, das kann den Leichenfahrer garantiert in den Straßengraben drücken.
Naja, und je mehr Wind auf der Strecke ist, desto mehr Verwirbelung gibt es ja auch noch. Ja. Das kenne ich ja hier in Deutschland auch. Du hast komische, windige Verhältnisse und dann kommt noch ein Auto von vorne und auf einmal erschreckst du dich. Ne?
Ja, also das war die größte Gefahr, würde ich sagen. Die LKWs mit dem Wind.
Mhm.
Mit Abstand. Sonst die Autos, die haben echt guten Abstand gehalten. Vielleicht auch, weil wir immer ein Auto hinter uns hatten.
Mhm.
Aber das war echt angenehm. Also dann macht das Fahrradfahren da auch Spaß.
Okay.
Ob das auch Spaß macht, wenn man kein Auto hinter sich hat?
Ich glaube mal nicht. Ich glaube mal
nicht. Ich glaube auch nicht, nein.
Ja, ja. Ja. Und aber wenn dich so ein LKW überholt hat, dann ist auch gleich mal 5 km/h mehr auf dem Tacho wahrscheinlich. Ja,
auf jeden Fall. Wenn du das ist wirklich so. Das ist also krass. Du hast auf einmal 0 Watt da stehen, weil du einfach so einen Sog kriegst.
Ja, ja.
Ja.
Was war denn so wohl die Strecke, wenn du jetzt Ostküste bis zur Westküste siehst, welcher Teil der Strecke wäre dir denn so in der, oder vielleicht auch von den anderen, wo dir sagt, Mensch, das hat mir am besten gefallen, da würde ich ja vielleicht nochmal freiwillig gerne hinkommen, oder waren alle gut oder alle schlecht?
Also für mich war es auf jeden Fall die Westküste, Kalifornien und die Wüstenlandschaft, das war atemberaubend für mich. Also da zu fahren, da würde ich sofort nochmal hin. Trotz Hitze, ja, ich mag Hitze. Also das ist gerne, aber so die Ostküste bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, will man fast sagen. Dieses Vorland von Washington, das war so wie bei mir zu Hause, wie im Sauerland. Nein, rein optisch, da gibt es Bilder, da weißt du nicht, war das in den USA oder war das in Deutschland, im Sauerland, das sieht ähnlich aus einfach. Das hat mich nicht so geflasht.
Weil es keine so große, ja,
das war kein Riesenunterschied.
Kontrast nicht so ist.
Ja, und so die langweilig so ein auch richtig schäbige Gegend, auch ohne, dass ich da einem was möchte, ist so Kansas City und Kansas. Flaches Land, nur Silos, nur stinkende Landwirtschaft und Massenbetriebhaltung, das ist grausam. Auch vom Geruch grausam. Das
dürfen wir Holger Krei nicht erzählen, ne?
So Kansas, da wohnt
Kansas
er noch
nicht.
Nee, aber ist er nicht...
Maryland ist ja Ostküste.
Aber fährt er da nicht auch manchmal hin mit dem Rad?
Kansas doch.
Das ist
dann hab ich das falsch
größere erinnert. Tour. Also wie das im Westen fand ich das beeindruckend. Das ist schon Hammer. Und die Rocky Mountains auch, das sieht einfach so verrückt anders aus.
Dass es da auch bis 3000 Meter hoch geht, krass.
Ja.
Mhm. Also da würdest du auch zum Urlaub fahren.
Ja, da sind da so, da sieht man, wenn fährt man bergab, so eine Schlucht mit richtigem reißendem Fluss und dann stehen da riesige Bäume und zwischen den Bäumen ist so ein Campingplatz, aber nicht gepflasterte Wege, einfach so naturgelassen, da stehen die Wohnwagen dazwischen. Hm. Oh, könnte ich schon wochenlang bleiben, wenn man sowas
könnte sieht. Man vielleicht mal eine Bikepacking-Tour machen.
Ja, herrlich.
Und nicht im Rennen.
Ja. Ja.
Warst du vorher schon mal in den USA?
Noch nie.
War auch deine erste USA-Reise, auch gut irgendwie. Ja. Finde ich auch gut.
Und sowas so schade war, der Monument Valley, das ist ja vielleicht so ein Begriff, diese roten großen Steine, die da so im Weg sind. Im Film sieht man sie ganz gut. Das Filmteam war bei Tag da.
Mit Drohne.
Ich bin da auch hergefahren. Das war richtig beeindruckend. Ich habe nichts gesehen. Es war 2:30 morgens.
Ach so,
okay.
Die Silhouetten konnte man sehen, aber mehr nicht. Das war das Einzige, wo ich sage, das war echt bitter.
Mhm. Das hätte vielleicht auch nochmal einen Flash geben können, ne?
Richtig. Mhm. Und sonst am Ende so die Appalachen, dieses Gebirge. Nicht richtig hoch, aber wie so ein Dschungel. Saftgrün.
Bin ich gewandert vor 2 Jahren.
Und, ja, unglaublich schön. Ja, unglaublich schön.
Ja, und da wird sich der Holger freuen.
Ja, ja, okay.
Da wohnt er dran.
Ach so, da wohnt er, okay. Genau. Dann habe ich das völlig falsch. Geografie in Amerika ist bei mir, da hätte ich eine 6.
Ja, bei mir ist das auch, das verschwimmt alles. Was ich, wenn ich irgendwo Bilder sehe, ich weiß das manchmal gar nicht, wo das war. Mhm. Das war in so kurzem Zeitraum, so viel gesehen.
Ja, 6 Tage voll gepumpt, die Strecke da, ne?
Du bist einmal durch die USA gefahren, ja, was hast du gesehen? Ja, nicht viel.
Das ist auch ein Fazit.
Ja.
Also, klar, es ist ein Rennen, es ist eben nicht ein Bikepacking-Adventure, es ist ein Rennen.
Genau.
Ja. Naja, ich habe jetzt nochmal das Bild aufgemacht, ihr seid tatsächlich im Ziel angekommen. Im Film sieht man aber, dass die Zeitnahme letztendlich nicht der Ziel, der Torbogen ist, wo man durchfährt, sondern irgendwo an so einer Tankstelle oder sowas war.
Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, das musst du mal erklären.
Das Rennen ist offiziell an einer Tankstelle zu Ende.
Ja.
Und ab dort, es hört sich blöd an, das sind so 5 Kilometer vom Hafen von Annapolis ist das Rennen zu Ende. Und dann muss man bei der Rennleitung anrufen und dann wird man mit einem Auto in die Innenstadt zum Hafen eskortiert. Und zwar das ganze Team. Da fahren dann alle Fahrer dem Auto hinterher und werden dann zum Ziel eskortiert. Ich denke mal, hat auch was damit zu tun, dass auch einer im Ziel steht, der ihn auch in Empfang nimmt.
Mhm.
Und an der Tankstelle ist es vorbei. Da steht niemand. Also da bist du ganz allein an der Tankstelle.
Da jubelt keiner, gar nicht. Keine Kuhglocke.
Nein. Da ist das Rennen.
Also man hat euch jubeln gesehen an der Tankstelle.
Ja, genau.
Wo ich auch denke, okay.
Das heißt, eine Tankstelle. Ihr habt da auf dem Handy sehen können, welchen Platz ihr gemacht habt. Was? alle, die den Film jetzt noch sehen wollen und das nicht wissen wollen, müssen jetzt ganz kurz die Ohren zuhalten.
Ja, wir waren immer auf dem vierten Platz die ganze Zeit in dem ganzen Rennen. Wir hatten nie eine Chance, nach vorne zu kommen. Das stand fest, weil es mehrere Stunden Differenz waren. Mhm. Dann stehen wir an dieser besagten Tankstelle, alle drei Fahrer schon da. Wir haben nur noch auf Markus gewartet, der noch die letzten Kilometer fährt. Mhm. Und dann sehe ich, dass Platz 1 und 2 im Ziel sind mit einer offiziellen Zeitwertung. Und Platz 3 stand auch eine Endzeit, aber da stand nicht offiziell, die ganze Zeit nicht. Es hat gedauert und gedauert. Und irgendwann stand da offiziell. Und dann steht da in irgendeinem Vermerk Zeitstrafe. Wir haben eine Zeitstrafe gekriegt von ein paar Stunden. Ich denke mal, weil sie irgendwo unabsichtlich die Strecke abgekürzt haben und das aber gemeldet haben. Mhm. Haben die eine Zeitstrafe gekriegt. Und dann habe ich ausgerechnet, wenn wir gleich ins Ziel kommen, das könnte klappen. Okay. Dass das offiziell ist, dass wir vor denen sind. Im Endeffekt waren es, glaube ich, muss man im Film gucken, das sage ich, das waren keine 5 Minuten.
Okay. Dann würden natürlich trotzdem diese 15 Kilometer deshalb interessant,
und das, genau, wie man das sich richtig verfahren hat. An dem letzten Tag vom Rennen haben wir gesagt, wir können zwar nach vorne und nach hinten nichts mehr holen, aber wir geben jetzt trotzdem nochmal richtig alles, was wir können. Mhm. Hätten wir das nicht getan, hätten wir es nicht geschafft. Mhm. Wenn jeder da ein bisschen rausgenommen hätte, hätte es nicht gereicht.
Also einfach nur nach Hause gefahren, hätte nicht gereicht. Und
das war die Belohnung für noch bis zum Ende gekämpft, nicht vorher aufgeben, bevor es zu Ende ist.
Ja, und damit wart ihr auf dem Podium.
Somit waren wir auf dem Podium, genau.
Und habt das Preisgeld für den dritten Platz abgesagt. Genau,
auch 0 Euro.
Auch 0 Euro.
Also ihr könnt jetzt wieder zuhören, einschalten.
Die haben jetzt noch die Ohren zu.
Mal gucken, nee, also da, ja, das ist ja natürlich ein schöner Erfolg, ne? Auch da unter die Top 3 zu fahren. Und krass ist, da müssen aber ja zwei Teams vorne gewesen sein, die noch mehr Vorsprung hatten, die noch mehr als diese 300 Watt treten können, ne? Also das muss ja, das ist ja dann doch schon hoch, habt ihr ja schon hochklassige Gegner da gehabt, ja, auch, ne?
Ein Name kann ich ja mal nennen, der dabei war in dem Team Gentleman for Speed, da war ein Herr Karl Platt dabei. Ich meine, gerade die Mountainbike-Szene wird ihn kennen, er ist mehrfacher deutscher Meister gewesen. Er wusste schon, was er tut, aber auch da sieht man, dass sie nicht gewonnen haben, obwohl sie einen Profi eigentlich im Team hatten, was auch nicht verboten ist, ist auch alles legitim, ist ja gut.
Wir waren jetzt 8 Stunden vor euch, sehe ich.
Ja. Aber da war das Team aus Österreich, genauso Amateure wie wir alle auch. Die haben das Ding aber deutlich gewonnen vor dem eigentlich ein Semi-Profi-Team aus Deutschland. Schon beachtlich.
Also 5 Tage, 15 Stunden haben die als Siegerteam gebraucht. Das ist dann schon, das ist schon mal ein Unterschied. Schon
eine Hausnummer, ja.
Ja, aber ihr müsst euch auch nicht verstecken. Ihr seid viel zu dritt gefahren. Das ist eine Sache, ne, wenn einer ausfällt zum Teil. Wie viele Teams waren insgesamt am Start? Hast du das noch im Schirm? Oh,
knapp 20, würde ich jetzt sagen.
Okay. Ja. Gar nicht so viele, okay.
Das ist gar nicht so viel, genau.
Und so die langsamen weiß man jetzt gar nicht, ne? Kann auch sein, dass die dann ein paar Tage mehr unterwegs sind, ne?
Ja, absolut. Warum auch wir das ausgereizt haben, die komplette Zeit.
Ja, wollte ich gerade sagen, es gibt gibt ja eine Maximalzeit, die musst du.
Ja.
Und das ist natürlich auch bitter, wenn du dann wenn du da rausgenommen wirst, so einen Tag vorm Ziel. Das möchte ich nicht erleben, wie bitter das ist.
Da gibt es auch Teams, wenn man das mal erzählen kann, ein 8er-Team. Die hatten da welche bei, die waren im Rollstuhl gefesselt, die haben dann auch Behinderte auch mitgemacht, dass die Behinderten auch das Fahren oder dieses extrem alte Team, die Golden Girls, keiner unter 70.
Krass, oder?
Da fragt man sich, wir sind im Eimer, keiner über 50, was ist denn los?
ja.
Unfassbar. Also was da für Kreaturen sind und Leute sind, ist unglaublich.
Ja, ich habe mir auch nochmal die allerschnellsten Zeiten da rausgesucht. Und Christoph Strasser mit knapp über 7 Stunden als Rekordzeit, die er da gefahren ist. Das kann man gar nicht, also 7 Stunden, 7 Tage und ein paar Stunden, das sage ich immer falsch, aber 7 Tage und ein paar Stunden als Einzelfahrer, wie soll das gehen? Da musst du ja komplett, also musst du ja komplett abschalten. Und also das ist mir ein Rätsel, aber möchte das nicht verheimlichen. Auch schnellste Frau jeweils, also schnellste Zeit ever, 11 Tage.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Wie soll das gehen? Ich meine, es sind immer noch 5000 Kilometer. Jetzt kannst du dir vorstellen, 5000 Kilometer in 11 Tagen abzureißen. Das ist ja...
Die schnellste Frau ist 4 Tage langsamer als der Mann?
Ja, aber trotzdem ist das ja eine Leistung.
Also aber hätte ich jetzt gar nicht gedacht, machen wahrscheinlich nicht so viele mit, aber eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass das relativ oder so viel langsamer sind doch die Damen gar nicht, oder?
Also ich fand das ja schon beeindruckend.
Ich glaube, es hängt auch, dass es wirklich kaum einer macht.
Das ja, ist, ja, weil da sind
extreme, wirklich.
Also ich meine, im Ultralaufen ist es so, dass ab 100 Kilometer die Frauen ungefähr gleich stark sind wie die Männer. Mhm. Also da ist es nicht mehr so, dass dieser Geschlechtervorteil der Männer so groß dann ist. Das heißt, da gibt es teilweise Frauen, die aufs Treppchen laufen, obwohl das Feld auch voll mit Männern ist, also auch Profimännern. Und das müsste ja beim Radfahren ähnlich sein, weil es eine ähnliche Langzeitbelastung ist.
Wir haben ja auch Einzelfahrer getroffen unterwegs, ne? Also wir sind ja später gestartet als die Einzelfahrer. Mhm. Irgendwann am Ende des Rennens läuft man dann auf die ersten Solofahrer noch auf, die auch ins Ziel fahren.
Auf die letzten
Solofahrer. Auf die letzten Solofahrer läufst du auf. Wenn du die siehst, dann denkst du, das ist nicht wahr.
Zombies.
Ich bin dann auf die aufgefahren, bin da freundlich, da bin ich daneben gefahren und mal eben zwei, drei Worte wenigstens wechseln, ne? Du kriegst keine Antwort. Die registrieren dich gar nicht.
Die sind im Tunnel.
Die sind weg. Dann siehst du an der nächsten Station, wo du wartest, da wird einer aufs Fahrrad gesetzt, die kann gar nicht selber aufsteigen. Die kann gar nicht mehr gehen. Die wird da drauf gesetzt, tritt in den Hintern und fahr. Die kann gar nichts mehr.
Ja, ist ja eigentlich auch. Ja. Hat man das Gefühl, das ist schon fast fahrlässig, ne, dass die da mal in den Graben
landen. Da kriegst du auch Geschichten erzählt, die denken, sie wollten den veräppeln. Dann wird immer nur eine Halfpipe hoch und runter fahren. Dann würde es gar nicht vorangehen und wird lila Wolken sehen und richtig Halluzinationen kriegen. Ja, ja. Also, es wäre schon.
Das muss man auch wollen.
Das ist, glaube ich, auch, ob das was noch mit Sport zu tun hat oder eher mit Quälen, also das ist für mich nicht vorstellbar. Ja. Wenn er sagt, den ersten Tag wird gar nicht geschlafen, Herr Christoph Strasser, und nach zwei Tagen da mal eine Stunde schlafen, kann ich mir nicht vorstellen.
Also Schlafmangel ist für mich der absolute Untergang, das kann ich mir gar nicht, auch nicht vorstellen, aber es muss Leute geben, die das ertragen können.
Ja. Also für mich war das so im Viererteam, Sport nicht genug.
Ja.
Der Schlaf war auch nicht gut, aber machbar. Mhm. Aber jetzt das Halbieren könnte ich mir vielleicht noch im Grenzfall vorstellen, aber alleine?
Na, die Halluzinationen fallen halt weg. Ne?
Kannst du dir das wirklich vorstellen im Zweierteam?
Ich könnte es mir vorstellen. Aktuell nicht, wollen wir ehrlich sein, aktuell nicht. Auf gar keinen Fall vom Leistungsstand, das geht gerade gar nicht.
Ja, aber Leistungsstand mal außen vor gelassen.
Sonst jetzt,
oder vielleicht auch in 10 Jahren. Aber du würdest sagen, du würdest das auch dir vorstellen können im Zweierteam, das finde ich auch schon extrem.
Aber dann wahrscheinlich mit weniger ambitionell schnell fahren, sondern ja, eher
noch mehr,
dann.
Noch mehr das Ankommen, genau.
Richtig. Dass man dann eher diesen Finisher-Gedanken hat und sagt, man genießt das ein bisschen und fährt halt mal auch mal einen lockeren Kilometer mit einem 100er Puls, um irgendwie da überhaupt durchzukommen. Ne? Und eben nicht immer am Limit und durchgetaktet wechseln und solche Sachen, oder?
Das Limit hast du auch als Zweierteam, Ingo.
Ja, und auch da würde ich vielleicht gar nicht so kurz wechseln. Da würde ich sagen, wirklich, jeder fährt seine 100 Kilometer Fahrradtour, sonst hat der andere gar keine Erholung. Also eine halbe Stunde am Stück, 6 Tage lang, da bin ich raus.
Ja, ja, genau, geht ja gar nicht.
Oder vielleicht sogar 6 Stunden einfach, wie du schon sagst, 120er Puls, 6 Stunden lang.
Ja.
Und dann hast wenn du die Arme, Stunden, also die Hände, die Füße und der Popo das mitmachen, dann könnte man sich das noch vorstellen. Aber
ist schon ein hartes Ding.
Schon übel.
Ja. Ja, man sieht ja euch jetzt hier im Hintergrund auch das Siegerfoto, beziehungsweise das Siegerfoto, das Finisher-Foto. Ihr seht ja auch schon gezeichnet aus. Man sieht auch schon, dass ihr wahrscheinlich ein paar Gramm abgenommen habt und ein bisschen Sonne abgekriegt habt und ausgezehrt seid. Also so ganz fit werdet ihr ja auch nicht ins Ziel gekommen sein. Nein. Und wie lange spürt man das noch nach? Ab wann hat man dann auch so dass man sagt, jetzt muss ich mal 3 Wochen nichts machen?
Nee. Also die 4 Tage danach, nach dem Rennen, haben wir natürlich nichts gemacht.
Ja.
Aber als ich wieder in Deutschland war, ich bin schon wieder einfach Rad gefahren, weil es.
Ja, vielleicht hast du auch
Wumms. Also die 4 Tage, aber dann dieses Loch, das ist jetzt eigentlich erst vor ein paar Monaten gekommen, dieses richtige Loch, was danach kommt, wo man viele von erzählen, wenn du sowas machst, danach willst du kein Fahrrad mehr fahren, du hast gar keine Lust mehr. Das hatte ich jetzt so vor 3 Monaten, so bis jetzt eigentlich noch, da ist.
Jetzt?
Die Motivation ist gar nicht da.
Aber das ist, wir reden jetzt ja von 2 Jahren später.
Ja, das hat so lange nachgewirkt, würde ich fast schon wirklich sagen.
Okay. Also
die Motivation, die war danach mindestens 1 Jahr auf Höchstniveau.
Okay.
Sind jetzt komplett im Keller, komplett weg.
Na gut, aber vielleicht auch durch diese Pandemie.
Das wird alles, das drückt, es soll ja keine Ausrede sein, aber das tut bestimmt noch seinen Anteil
daran. Denke ich auch, ja. Noch, ja.
Das heißt, du hattest jetzt wirklich so eine Phase, wo du gesagt hast, dass du mal 3 Monate konntest du nicht und keine Motivation, ja, und so weiter. Genau,
weil für was, auch wenn das klar ist, für die Gesundheit und für den Körper, aber nein, da war nichts, null.
Okay. Na gut, das hat ja jeder mal. Das erholt sich der Körper ja auch, zu sagen, naja, jetzt hat er mal 3-4 Jahre hier Gas gegeben, jetzt lass mich mal in Ruhe.
Ja, absolut.
Ne? Ja. Und du hast, ihr kriegt so eine Medaille, die ihr umgehängt hat, die hast du hier auch liegen, und noch so ein, was ist das da unten? So eine Art Plakette, oder
wie? Kriegt ihr da noch so eine Art Bilderrahmen, sag ich mal vorsichtig. Ja. Steht hier an deinem.
Na, findest du? Ja.
Genau, da steht der Name drauf, Team Finisher, Ram Team 2019.de, so hießen wir.
Ja.
Ist eine Karte drauf, kann das ja mal umdrehen und in die Kamera zeigen. Das kriegt halt jedes Teammitglied, jedes Fahrer, jeder Fahrer von dem Viererteam kriegt so eine Plakette, sag ich mal.
Ja.
Und das Siegerteam, da sieht das etwas anders aus. Da ist das Holz in der Form von der USA.
Ah, okay.
Das ist der einzige Unterschied.
Ja, ja.
Sonst und der 0-Euro-Scheck.
Und der 0-Euro-Scheck, der ist auch mit im Begriff.
Ja, ja. Ja. Und das wolltest du jetzt hier lassen, dass wir das hier bei uns an die Wand hängen können, ne?
Ich glaube nicht, nein.
Ja. Na gut, das hat ja sicherlich einen Ehrenplatz. Das ist ja, glaube ich, schon. Vielleicht ist es the one time only. Dass man
absolut, das, so sehe ich das auch wirklich. Ja? Also ich würde sagen, das ist, was man einmal in seinem Leben gemacht hat. Das ist nichts, wo man sagt, das können wir nächstes Jahr nochmal machen, war ja ganz nett.
Ja, ich sehe auch diesen finanziellen Aufwand, der ist ja gigantisch.
Also, ist gigantisch.
Das ist sicherlich auch als Fazit von mir aus eine Sache, die mich total abschreckt.
Ja.
Dieses Angehen von, wo soll die ganze Kohle jetzt herkommen?
Also für mich das Größte, was eigentlich, diese Hindernis wäre eigentlich das Familiäre. Ich habe inzwischen noch eine Tochter, also 2 Kinder. Das kann man auch mal erzählen. Wir hatten uns angemeldet für das Rennen. Und meine Frau und ich, wir wussten, wir möchten noch ein zweites Kind. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an. Bis wann können wir üben und wann ist Sperrzone, weil es sonst kollidieren könnte, dass ich gar nicht da bin.
Okay.
Kein Scherz, es war so.
Ja, ja, ja.
Weil ich wollte auf jeden Fall da sein, wenn der Nachwuchs kommt. Ich will da nicht weg sein und ich will auch nicht alles absagen. Also überlegst du dir, auch wenn es noch so absurd ist, auch das.
Ja, ja, klar.
Der Begriff Sperrzone hängt mir jetzt im Kopf. Wann ist noch Übungsphase und wann ist Sperrzone? Ja. Oh, Kinders.
Gut. Jetzt hast du natürlich viele, viele Eindrücke mit nach Hause gebracht und auch Amerika ja trotzdem ein bisschen kennengelernt. Hat sich dann irgendwas in deinem Leben verändert seit dieser Zeit, dass du gemerkt hast, da ist irgendein Klick passiert, oder ist das einfach nur ein sportliches Ding, was cool war irgendwie?
Ja, was Negatives hat sich auf jeden Fall entwickelt. Also ich habe gesehen, was in den USA mit der Tierhaltung passiert, und ich habe es gesehen und gerochen und ich kriege das nicht mehr aus meinem Kopf. Das hört sich vielleicht komisch an, da fahren da riesen LKWs vorbei mit verwestem Tier, wenn du so willst. Also so denke ich mal, weil dieser Gestank, ich kriege es nicht mehr aus meinem Kopf. Ich habe vorher auch Fleisch gegessen, ich kriege es nicht, es geht gar nicht mehr.
Okay.
Ich kriege es nicht mehr in meinen Kopf.
Das ist ja krass, weil man das als Radfahrer so live erlebt hat, die Tiertransporte oder was das da war, oder?
Diese Kilometer großen Ställe, die da sind, und in Deutschland informiert man sich, und wenn man das tut und dann länger drüber nachdenkt, also ich komme da nicht mehr drauf klar. Auch
okay.
Ich habe danach nochmal gegrillt, auch genau wie du vorher auch, und irgendwie jetzt ist es komplett abgekippt, das geht gar nicht mehr. Ich kann's, also ich bin auch nicht, so wie du, nicht päpstlich, meine Kinder essen noch, alles gut, meine Eltern, meine Frau, alles in Ordnung. Aber ich kann das gar nicht mehr essen. Ich kann das geht nicht.
Okay.
Also das ist so, was ich
und die Ursache sind,
live gesehen habe und gerochen habe da. Das war widerlich.
Das ist ja schon eine massive Veränderung und ein hoher Impact. Jetzt fällt mir das deutsche Wort. Das ist schon wirklich was Ausschlaggebendes, wollte ich sagen.
Ja, also das hat mir vielleicht auch die Augen geöffnet, vielleicht. Man will es ja vielleicht sonst auch gar nicht sehen und wahren und hören und wissen.
Mhm.
Aber das war für mich eine Riesenveränderung irgendwo, das.
Deine Frau auch oder jetzt?
Nein, meine Frau nicht, nein. Also das war meine Veränderung.
Okay. Und ansonsten sportlich, privat, alles so beim Alten geblieben. Also dann ist es dann doch irgendwie wahrscheinlich eine schöne Reise gewesen, die man gemacht hat, ein schönes Abenteuer.
Es hat danach noch ein bisschen nachgeblüht mit den ganzen Kinoveranstaltungen, wo wir unseren Film gezeigt haben. Viel in den Medien, in den lokalen Medien, okay, aber das war es eigentlich, ne? Also leistungsmäßig hat das ja, wie gesagt, noch ein Jahr schön angehalten, diese Hochphase.
Mhm. Ja, und dann kommt wieder irgendein schönes Event.
Bestimmt.
Sind denn Dinge geplant oder stehst du jetzt immer noch so in der Luft und sagst, ich habe jetzt kein Ziel, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich jetzt gerne mal machen, außer den Orbit hier im Deister?
Ja, den Orbit im Deister, klar. Den machst du natürlich morgen. Ne?
Morgen? Ja, morgen vielleicht nicht direkt, aber grundsätzlich ja. Nee, ich habe aktuell gar nichts vor der Brust. Ich träume noch von einem Ironman, aber das ist beim Laufen schwierig, also kann ich mir das eigentlich auch irgendwie abschminken.
Laufen schwierig wegen Gesundheit?
Rücken, ja, wegen dem Rücken, ja. Sieht man vielleicht auch im Film, wenn man den nochmal guckt und sieht, wie ich hinter wie so eine Ente da stehe. Ja, Lendenwirbel sind halt schon operiert und kaputt.
Okay.
Also Laufen ist schwierig. Also scheidet der Ironman eigentlich aus. Und sonst habe ich aktuell, genau wie du sagst, gar nichts als Fernziel, wo ich mich irgendwie...
Na gut, mit zwei Kindern und Familie war bei mir auch so eine Phase, wo man dann auch das einfach mal Sport macht, wie man Lust hat.
Genau, so ist es gerade.
Und ich habe dann auch mal bei so hier unseren Triathlons hier in Hannover irgendwie vielleicht mal irgendwo mitgemacht, aber ohne Ambitionen. Und dann irgendwann kommt die Phase wieder, wo man vielleicht mehr Freiheiten zurückkriegt auf Familie, wo man sagt, jetzt mache ich mal wieder was. Ne?
Weil das war ja auch viel Entzug, auch für die Familie. Nochmal vielen Dank. Da bin ich jeden Tag 1,5 bis 2 Stunden weg, Wochenende viel länger und das über 2 Jahre.
Ja, das kann ich auch
nochmal danke sagen.
Diese lange Vorbereitungszeit.
Auch meine Eltern, meine Schwiegermama, alle diese Sachen abgenommen haben, wo ich mich nicht mehr drum kümmern musste. Sonst wäre das auch gar nicht gegangen. Ja. Kannst ja keinem zumuten. Hier, ich mache jetzt mal mein Ding, arbeiten gehe ich auch noch. Nee, das geht nicht.
Ja, sehr schön.
Ja, schön, dass du berichtet hast hier,
unserer
Hörerschaft. Ich denke, das trifft den Nerv.
Ja.
Und gibt ja viele solche Herausforderungen sind natürlich jetzt Race Across America 1982 gestartet, aber was in den letzten 3-4 Jahren an so Ausdauer- oder Adventure-Serien gekommen ist mit Mountain Silk Road Race und Atlas Mountain Race, gerade die Gravel-Szene ist da ja noch viel mehr als die rein rassige Rennradszene mit Extremen. Das ist eins der älteren Kategorie, schon lange auf dem Kalender. Das interessiert sicherlich viele.
Ja.
Kann man das überhaupt mal in Erwägung ziehen oder ist das absurd? Absurd von der Zeit, absurd vom Geld. Kommen viele Sachen zueinander.
Ja. Ja. Und die richtigen Leute finden, die das mitmachen. Das ist fast das Wichtigste. Also das Geld kriegt man ja vielleicht. Er sagt, hier, ich habe das Geld, wir machen das, aber wenn du die Menschen nicht hast, also ich hätte auch schon ein Angebot hier, hallo, wir brauchen noch einen Betreuer, hättest du nicht Lust? In ein fremdes Team, ich einsteigen, hätte ich keine Lust, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn ich die Leute nicht kenne, ich lebe da auf engstem Raum mit dem, teile mir den Esslöffel, teile mir das Handtuch.
Naja, die Toilette, die im schlimmsten Fall die Wohnmobiltoilette und alles, ne? Da fallen ja auch in dem Augenblick ja einfach Sachen. Ne, da sieht einen auch einmal mal Leute auch mal in einer Situation, die man sonst die Leute nicht so sieht. Ne?
Ja.
Und das,
absolut, da muss man schon echt eins sein eigentlich. Das ist so fast die wichtigste Voraussetzung, dass das Team sich kennt und liebt eigentlich. Das nicht nur kennen, das reicht nicht.
Ja, in Extremsituationen muss es halt funktionieren. Genau. Ne?
Wenn alles gerade läuft, kann ich das mit jedem machen.
Naja, klar.
Ja.
Ja,
aber wenn ich einem anziehen muss, weil er vielleicht die Schulter gebrochen hat, dann muss man sich schon verstehen, dass das alles funktioniert miteinander. Sich gegenseitig anzieht und hilft.
Eigentlich gutes Schlusswort, dass man da am Team auch wirklich arbeiten muss.
Also das ist das Wichtigste gewesen, mit Abstand.
Ja.
Prima.
Guckt auf alle Fälle diesen Film. Damit unterstützt ihr Yannick auch ein bisschen. Ich glaube, der offizielle Preis sind 9,99 €. Ne? Ja. Also ist auch erschwinglich. Bei Vimeo gute Qualität, kann man in der App gucken oder auf der Webseite. Auch auf dem Apple TV oder so kann man Vimeo oder auf den Fernsehen sicher laden und das runterladen. Also ich habe mir zum zweiten Mal geguckt und ich kann nur noch mal sagen, sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Eindrücke, echte Eindrücke, eben nicht Hochglanz-Doku. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, sehr gerne, hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und haben wir mal wieder einen Gast gehabt hier in unserem neuen Sessel. Also ich finde es immer noch ganz bequem. Ab und zu rutscht man mal so ein bisschen.
man rutscht ein bisschen mehr in die Liegeposition nach der Zeit. Ne?
Das müssen wir noch ein bisschen üben. Ab und zu muss man sich mal ein bisschen hochdrücken, aber ist auf jeden Fall angenehmer als unsere Hocker ohne Lehne. Und sprechen geht auch ganz gut, ob wir uns gut anhören, das müsst ihr entscheiden. Ja.
Hast du einen Pick?
Ja, ich habe einen Pick für euch mitgebracht.
Ach, ich habe keinen heute. Ich habe keinen heute. Ja, ja.
Mein Pick ist das Race Across America.
Ja. Das ist ja witzig, weil ich habe normalerweise mit Gästen machen wir gar keine
Picks. Nein, das war ein Scherz auch eigentlich gemeint.
Ja, den Scherz habe ich auch erwartet.
Ah, also, okay.
Ich fahre ja eigentlich gerne und viel Mountainbike.
Ja.
Und da gibt es etwas, was ich weiß gar nicht, ob das einer privat angefangen hat, das nennt sich Stoneman. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt überhaupt.
Ja, gehört habe ich das schon mal.
Und zwar ist das eine Art. Das. Meine Kinder haben mal einen Stoneman gemacht und so ein Plüschtier gekriegt, weil wir so eine 10-Kilometer-Runde in... Ja. Sechsten, glaube ich, war es, sind wir gefahren. Da habe ich auch gesehen, dass es große Mountainbike-Runden gab.
Ja, da gibt es auch zwar die Mountainbike-Runde in Belgien, die nennt sich dann Stoneman Aduena.
Okay.
Das ist in der Gegend von dem Grand Prix-Kurs Spa. Mhm. Und da fährst du halt ungefähr 180 Kilometer Mountainbike. Und die Strecke ist beschildert, komplett, mit Schildern an Bäumen. Mhm. Es gibt den GPX-Track. Und den fährst du nach und überall sind so Stempelstationen. Dann stempelst du eine Karte ab.
Mhm. So eine Lochkarte jetzt.
Und sammelst du wie so eine Lochkarte und sammelst dann deine Erfolge. Und dann gibt es am Ende, wenn du es geschafft hast, in einem gewissen Zeitrahmen, entweder an einem Tag, in zwei Tagen oder in drei Tagen, gibt es dann einen Belohnungsstein, einen Stone. Für einen Tag gibt es den Stein in Goldfarben, für zwei Tage in Silber, für drei Tage in Bronze. Also auch ein Event, wo jeder eigentlich mitmachen kann, auch der nicht 180 Kilometer Mountainbike an einem Tag fahren möchte.
Okay.
Da gibt es dann so einen kleinen Holzblock, wo dann ein Gewindestift draufkommt und da kann man dann die Steine auch sammeln. Da gibt es mehrere Veranstaltungen.
Mhm.
Und das ist eigentlich ein richtig schönes Event, ohne großen finanziellen Aufwand. Man zahlt eigentlich nur die Ware, die man in Anführungsstrichen kriegt, weniger die Startgebühr.
Mhm.
Also das kann ich nur empfehlen, wenn man...
Die ist 180 Kilometer ausgeschildert?
Ja.
Sind die krass.
Ja, dieser Stoneman, wie gesagt, den sechsten habe ich das auch gesehen. Da geht es richtig, gibt es auch einen Stoneman für Erwachsene dann, wo man auch, glaube, war auch nur Mountainbike, also richtig mit Alpin oben auf 2000 Meter Höhe. Und dann habe ich auch gesehen, welchen Stein man da kriegen kann. Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch eine Serie für Rennradfahrer. Es gibt auch einen Stoneman für Rennradfahrer. Genau. Ich weiß nicht genau, wo das jetzt war. Das hatte mir auch schon mal ein Hörer geschickt. Fand ich auch ganz interessant.
Österreich oder Italien, meine ich. Und in den Alpen auf jeden Fall. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Es ist mit mehreren, mit Stempelkartenlochen, das macht Spaß.
Und du bist das in Belgien gefahren?
Wir sind das in Belgien gefahren, im letzten Jahr, genau.
Aber ist das Mountainbike oder würden wir da mit unserem Open Wide auch noch langkommen?
Ja, mit dem Wide vielleicht schon, aber sonst eher Mountainbike. Also das ist für so ein Wochenendevent, kann ich nur empfehlen. Das macht Spaß einfach. Es macht einfach Spaß. Es ist kein Wettkampf.
Ja.
Es ist immer eine große Herausforderung.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Super Pick. Wir haben keinen Pick.
nee, auf jeden Fall. Cool. Also vor allem mal jemanden zu sprechen, der das gemacht hat. Weil ich habe das auch immer schon gesehen. Bin noch nicht dazu gekommen, mal so ein Ding zu fahren. Jetzt Mountainbike, ich bin jetzt auch nicht so skillmäßig unterwegs, aber interessant finde ich, für die Straße fand ich auch interessant. Und wenn man da mal in der Nähe Urlaub auch macht oder so, habe ich auch schon überlegt, sowas mal mitzumachen. Und wie gesagt, das Nette ist halt, zumindest war das in den Alpen so, dass es da für die Kinder auch was gibt. Ne? Das ist eine 10, 15 Kilometer Strecke, die Kinder fahren und dann gab es, glaube ich, ein kleines Plüschtier, wenn ich mich recht erinnere. Kann aber auch eine andere Veranstaltung gewesen sein, aber ich glaube, das war auch Stoneman, wenn ich mich recht erinnere. Ja, super. Danke für den Pick. Ja, weil normalerweise mit Gästen habe ich mir jetzt gar nichts ausgedacht. Wenn wir Gäste haben.
Echt gedacht, ja. Ist ja richtig gut vorbereitet. Hast du einen Podcast von uns gehört?
Sven hat uns vorhin schon erzählt, dass er auch irgendwann bei Folge 50 bist, hast du unseren Podcast entdeckt. Kommt das? Ist das richtig?
Und ich glaube, ihr wart live dann bei 60 und ein Arbeitskollege erzählte mir, hier wegen Corona, bla bla bla.
Ja.
Mein Podcast, den ich gerne höre von dem Hannover Fahrradladen, Enjoy Your Bike, musst du mal anhören. Die erzählen, dass es ganz anders sein kann, je nachdem, wer das hat und wie das hat. Da habe ich mir, ich glaube, Folge 54 angeguckt, dem mit deiner Frau berichtet habt, dass ihr erkrankt wart. Da denke ich, das gefällt mir so gut.
Der ist, glaube ich, noch älter. Der muss in den 30ern, 40ern gewesen sein. 54?
Ja, vielleicht hast du ihn später entdeckt.
Ja,
da habe ich gesagt, ja, ist ja interessant, ja. Was machst du jetzt? Er muss eigentlich von vorne anfangen. Habe ich also letzten Sommer bei Folge 1 angefangen und gestern habe ich dann den letzten zu Ende gehört.
Super.
Ja. Ich habe also viel gehört von euch. Ich weiß alles. Okay.
Super. Ja, schön. Das wird eine schöne Überraschung mit dem Pick. Vielen Dank. Gut, ja, dann verabschieden wir uns jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, alle, die jetzt dabei waren. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und ja, von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal. Danke, Sven. Auch bis zum nächsten Mal vielleicht.
Ja, sehr gerne.
Danke auch an Dan.
Danke auch von euch beide. Nee, hat mir auch viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen viel Info, wo man sagt, Mensch, das hätte ich gerne nochmal nachgebohrt und so. Und ja. Okay. Also, machen wir denn jetzt auch ein Race Across America, Ingo? Bist du jetzt inspiriert?
Ja.
Also
ich habe es mir einfacher vorgestellt.
Als Zweierteam mache ich es schon mal nicht. Das ist mir, also, glaube ich, zu hart.
Jetzt, ja, ich habe mich schon verabschiedet. Fangen wir nochmal von vorne an.
Nein, kein Ende.
Tatsächlich haben wir ja schon mal drüber philosophiert, wo wir gesagt haben, als Viererteam können wir uns das vorstellen. Kriegen wir hin. Ne? Aber wir in der Variante, wo wir sagen, wahrscheinlich eher in der Variante, jeder fährt mal 3 Stunden locker. Also nicht so diese Nummer, wir fahren jetzt auf Zeit. So ein bisschen anders vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Wo ich jetzt nach dem Podcast ein bisschen abgeschreckt bin, ist ja doch, oder auch nach dem Film, als ich das gesehen habe, ist ja doch krass, wie viele Leute man braucht, auf die man sich verlassen muss. Ne? Also das, was du vorhin gesagt hast, dass das steht und fällt mit dem Team, was drumherum ist. Und mit den Leuten, die man mögen muss und die einen auch mal nackt sehen vielleicht oder was auch immer. Ne? Also das ist so das, wo ich sage, das muss wie der Arsch auf dem Eimer passen.
Ja.
Dann funktioniert das auch. Und dann vom Spaßfaktor ist es und vom Erlebnis ist es bestimmt der Hammer. Weil es ist, glaube ich, besser, im Rahmen der Veranstaltung durch Amerika zu fahren mit einem blinkenden Auto hinter sich, als das alleine zu machen. Weil das gibt es ja auch noch, die Variante zu sagen, ich plane sowas einfach, lass uns einfach mal 3 Wochen durch Amerika touren mit dem Rad, ist vielleicht eine andere Geschichte. Die würde ich dann vielleicht auch machen, aber nicht auf den Straßen. Das wäre dann wieder so ein Gravel-Ding vielleicht, ne?
Dann hätte ich jetzt eine Empfehlung als Codewort, haben wir jetzt ja eingeführt. Wenn Leute alles bis zum letzten Satz gesagt haben, ein Codewort rausgeben, dann sage ich mal Arsch auf Eimer.
Sehr gut.
Dann haben wir es jetzt
auch. Na toll, dann haben wir die ganze Zeit das Wort Arsch in unseren Kommentaren und YouTube drängt das Video.
Also wir ändern
das. Ist nicht mehr werbetauglich, das Video.
Wir ändern das Codewort. Wir nehmen Punkt, Punkt, Punkt auf Eimer.
Genau, Punkt, Punkt, Punkt auf einmal ist perfekt.
Ausschreiben bitte.
Wir haben nur unser Video gesperrt.
Das ist auch gut. Punkt, 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 aber nicht ein Punkt, sondern P-U-N.
Ja, ja, ja. Punkt, es Punkt, reicht Punkt auch nur einmal. Punkt, Punkt, Punkt. Dann wissen wir auch, was gemeint ist.
Alles klar.
Alles klar, vielen
Tschüss
Dank.
Tschüss jetzt, ne?
Tschüss. Ciao.